Sperrgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 45. Heute mit Marc,
Internet,
Felix, No Sexist. Und Fladi ist wieder da.
Datenautobahn.
Gott, cool. Datenautobahn.
Ja, ich bin auch wieder da.
Ja, hallo? Das klingt irgendwie so ein bisschen altbacken.
Ja, damals, die 90er Jahre haben angerufen, aber...
Sie wollen ihre Datenautobahn
und
zurück.
Und du hast so einen Octocoppler benutzt und...
Octocoppler?
Was ist denn das ein Octocoppler?
Das ist ein Anwendungstitel.
Octocoppler.
Es gibt tatsächlich ein Bauelement der Optoelektronik.
Ja, ja. Zwischen zwei galvanisch getrennten Stromkreisen Signal übertragen.
Nee, das war das Falsche.
Octocoppler.
Ja, aber du hast gerade Octocoppler. Oh. Der hat dich berichtigt.
Es fängt schon wieder gut an.
Ja.
Leute, was ist passiert? Die Sendung geht los und alles. Ingo ist nur noch am Kichern.
Ja. Ich kann dafür nichts. Das war alles Ingo. Du kannst dann später auch wieder We're Sorry vorne reinschreiben, oder?
Also mein Sprachzentrum ist irgendwie ein bisschen beschädigt in letzter Zeit und deswegen kommen da irgendwie so komische Sachen raus. Hm. Ich bin übrigens auch da. Und ich sag Octocoppler. Genau. Der Tote der Woche, was haben wir denn?
Wir haben erstmal Pre-Show.
Wir haben Pre-Show?
Pre-Show.
Also das quasi Pre-Show.
Pre-Show ist doch schon.
Nein, hier, apropos letzte für immer.
Ach so,
apropos. Nein, mach's wieder hin.
Apropos.
Und zwar, apropos.
Ja,
dann apropos Python. Ich habe da mal quasi drüber geredet, dass die angegriffen werden, ihr Trademark. Was?
Apropos steht da jetzt.
Oh, jetzt.
Ja.
Ihr seid so kindisch.
Ich weiß.
Ich kann dafür nichts, wollte ich nur mal dazu sagen.
Ja, Python?
Python, der Trademark wurde von der Firma von Weber, V-E-B-E-R, quasi in Frage gestellt. Die haben gesagt, wir haben nämlich Python und das ist unser Web-Service-Cloud-Irgendwas-Dienst. Und deswegen haben sie die hart verklagt. Und jetzt ist aber rausgekommen, dass sie sich geeinigt haben und Python bleibt Python, nämlich die Programmiersprache und die Foundation dahinter. Und das ist voll gut, wollte ich mal angesprochen haben. Das war vor 2-3 Wochen, glaube ich.
Hm. Okay, also.
Also, es ging auch ziemlich schnell, also, muss man sagen.
Also, alles wieder im grünen Bereich.
Genau. Ihr könnt weiter Python benutzen.
Python gehört jetzt wieder Python.
Ja.
Richtig.
Genau.
Whitespace ist immer noch signifikant, ne?
Natürlich.
Unglaublich.
Ja, vor. Dafür da fällt
mir immer noch die tolle Geschichte ein, dass ich mal ein Spiel gespielt habe, da stand drücke Raum.
Raum drücken.
Schöner Raum.
Also, du meintest natürlich Space, aber.
Ja,
Raum
ja,
ist,
ja, schon.
Schön.
Ja, Raum drücken gefällt mir jetzt auch.
Ja. Mhm. Raum.
So wie Arm drücken, nur ein bisschen.
Dreidimensional. Naja, du herzt halt diesen ganzen Raum.
Du musst einfach mal eins mit dem Universum sein, Ingo.
Du drückst
den Raum. Wenn der Raum ganz klein ist, dann kannst du den auch quasi drücken.
Ja, richtig.
So mit dem Finger.
Du kannst ja auch Raum zwischen zwei Dingen dann. Also den Raum zwischen.
Ich kann auch den Raum pressen.
Jetzt ist die Frage, was ist die Definition von Raum? Von drücken, sorry.
Komprimieren.
Nee, ich würde einfach sagen, wir machen
gut,
jetzt mit den Toten,
ja,
Toten
der Woche. Ja. Google hat ja nicht nur diesen wie hieß dieses Feed-Teil, was sie getweetet haben? RSS.
Google
Reader.
Google Reader. Und jetzt haben sie auch gedacht, naja, dann machen wir gleich mal in unserem Browser weiter.
Keiner braucht RSS.
Genau, kein Mensch braucht mehr RSS, weil RSS ist irgendwie last century und deswegen nehmen wir das jetzt auch aus unserem Browser raus. Die hatten da irgendwie so ein komisches Dingsbums drin. Bei mir sagt das jetzt schon Welcome to Feeder. Start using Feeder. Ich soll irgendwie dafür bezahlen.
Du kannst es runterladen.
Die Extension ist immer noch drin.
Ah, das ist super. Ich bin ja von Google Reader auf die Old Reader umgestiegen. Dann war es zuerst so, ich bin in die Queue gefallen für Importieren von einem Zeugs. Da war ich in Queue 20.000, glaube ich. Und am Tag hat er immer so knapp 1.000 Queue-Abarbeitungsdinger gemacht. Das heißt, seit letzter Woche bin ich noch nicht so richtig weit. Ich war fertig irgendwie, hat angefangen, was zu importieren. Und jetzt bin ich wieder Queue Nummer 4.900.
Ich nehme einfach Google Reader weiter, der geht noch ein paar Monate.
Ja, ich kann ja auch, die Sache ist ja...
Hab ich mir dann überlegt, passt eigentlich.
Nee, die Sache ist ja auch, ich benutze den einfach jetzt auch weiter den Google Reader und dann irgendwann in 3 Monaten oder so, dann ist das Ding bestimmt auch importiert in dem anderen Reader. Und dann kann ich den auch wieder benutzen.
Ich warte einfach, bis sich die Leute von der Reader-App was ausgedacht haben. Die arbeiten scheinbar irgendwie auch an dem Backend oder supporten dann irgendwelche Alternativen. Und
klar, ist morgen fertig.
Ja, weil nee, ich benutze halt tatsächlich als Client nur Reader und brauche halt dafür irgendwie ein Sync-Backend und das ist mir relativ egal, was ich dafür benutze. Ich warte jetzt einfach mal, bis was passiert und solange irgendwann exportiere ich halt mal mein RSS-Zeug und dann ist gut.
Einfach mal.
Also RSS brauchen die ein Sync-Backend oder synken die, also lassen die synken quasi von dem Backend? Die oder nehmen die das bloß als Storage quasi?
Die nehmen Google Reader als Sync-Backend und haben quasi von deinen Artikeln oder deinen Feeds und sonst was einen lokalen Cache.
Okay,
auf,
das heißt,
auf deinem
das heißt
Laptop
aber die lassen,
oder auf deinem iDevice.
Die lassen aber auch vom Google Reader synken. Die
ja,
machen
ja
das nicht selber.
Nee. Die benutzen das als Sync-Backend.
Okay. Das ist ja blöd. Ansonsten hätten wir ja irgendwas nehmen können einfach.
Ja. No? Aber die werden ja da mit Sicherheit auch an irgendwas arbeiten, weil
du
die wollen ja.
Du glaubst da ganz fest dran.
Die wollen weiterhin mit ihrer App Geld verdienen.
Und so, die haben das doch einmal bezahlt worden, oder?
Ja,
das heißt,
schon.
Die haben jetzt quasi
ja,
genug Geld für immer.
Nee. Ja, wahrscheinlich nicht.
Doch. Ich glaube schon.
Wenn sie nur einmal verkauft hätten und nie wieder weiterentwickelt haben und sich jetzt irgendwas anderes widmen vielleicht, aber das glaube ich halt nicht.
Wie gesagt, ihr Twitter-Account sagt, macht euch mal keine Sorgen, wir haben da was. Oder das
guter
wird
Ansatz. Im Gegensatz zu den anderen Twitter-Accounts, die sagen, fuck, fuck, fuck und dann einfach nur so kleine Smileys mit Feuer ranbauen. Das ist hier. Also die sagen natürlich, dass sie an was arbeiten. Dick sagt auch, dass sie an was arbeiten.
Kim.com sagt das an.
Richtig, Newswire sagt, ja, wir arbeiten auch an was.
Und mega RSS.
Hacker News alleine, 28 Leute. Ja, ich habe da auch schon an einem Startup gearbeitet. Bitte gib mal hier deine E-Mail-Adresse ein. Ich sag dir dann, wenn es fertig ist.
Klar.
Und jetzt sind sie halt dabei, irgendwie mit Curl und Cronjobs zusammenzudrücken.
ja, das ist ja auch der richtige Ansatz.
Ja.
Und dann einfach Diffs und dann kriegst du quasi Diffs per E-Mail zugeschickt.
Wenn du über 10.000 E-Mails hast, dann sagt er auch, ja, lohnt sich jetzt ja langsam.
Ja.
Da mache ich Werbung rein.
Ja, keine Ahnung.
Diff,
Curl, Cronjobs und
MD5
irgendwie
Sam, bam.
Fertig.
Ja, nee, und dann irgendwie Mailgun hinten ranschnallen und bam. Oder fertig. Irgendwie, wie
oder
heißt
was,
das mit den Äffchen?
Ja, was auch funktioniert, ist zum Beispiel...
Ja, Mailchimp, genau.
Aber
was Mailchimp auf jeden Fall auch funktionieren würde, wäre ja. Yahoo Pipes zum Beispiel. Da kannst du ja auch so cooles
selber bauen.
Webzeug.
Da habe ich noch einen, das ist total gut.
Yahoo Pipes ist das Allercoolste,
ich glaub was halt, gibt. Ich glaube halt, Yahoo ist halt demnächst auch kaputt. Also
warum sollten sie?
Die machen
sie?
Das ja weniger
kaputt
Pipes? Jetzt.
Die haben Yahoo
Kauft Pipes? Yahoo nicht schon wieder irgendjemand?
Ach nee, die haben jetzt eher ihren ganzen Leuten verboten, von zu Hause zu arbeiten. Denen werden jetzt erstmal massenweise die Entwickler davon rennen.
Fuck ja.
Ist egal, die das wollen.
Yahoo kauft Empfehlungsstartup.
Die haben doch immer noch dieses Fotozeugs, oder?
Flickr. Ich glaube, das ist auch das einzige Produkt von Yahoo, was noch benutzt wird.
Nein.
Nee, die APIs von denen
Pipes,
total
Flickr,
benutzt.
Flickr.
Yahoo Pipes.
Ich glaube, APIs sind sehr gut.
Was also haben die denn für APIs, die relevant
dein iPhone und zum Beispiel Aktien und Wetter von denen.
Aha, stimmt. So Sachen.
Das ist ja sogar bei den
Wetterwidgets, NFL-Geschichten.
Aktien.
Also die können wohl mit Daten umgehen, nur nicht mit Menschen.
Ja, das ist
was halt, ja aber normal ist.
Ist ja auch kein Problem, wenn sie das dann an quasi
aber
andere
Yahoo
Leute
hat
verkaufen.
Jetzt unter der Frau, die da jetzt seit ein paar Monaten dran ist, zum ersten Mal wieder doch positiv und so.
Ja,
die wirken
halt alles in allem so ein ziemlich altbacken und eher so am Ende, was so zumindest so mein oberflächlicher Eindruck davon ist.
Also
das wird jetzt alles besser.
Das wäre für mich kein alles Problem, wenn besser. Die quasi nur noch Backend sind, wenn man die nicht mehr sieht wie andere Dinge auch.
Ich steige jetzt auf Yahoo um.
Echt?
Ich gehe auch
kann man da
Yahoo
suchen
jetzt
noch? Yahoo suchen, oder?
Ja, nee, Yahoo benutzt doch jetzt auch Google, oder?
Nee.
Ah, nee, die haben
die benutzt die Bing.
Genau,
Bing.
Stimmt, die benutzen Bing. Da war
Bing.
Was.
Ich suche mal Bing. Nach lololololololol.
Bing. Ich suche mal nach Binärgewitter.
Bing. Die machen Yahoo Suche.
Live googeln heute, ne?
Nee, live Yahoo und live
Yahoo.
Ja, genau. Langweilig. Okay, wie Apple und Intel Thunderbolt getötet haben, hat noch irgendjemand.
Ja, habe ich dazu geschrieben.
Und wie?
Sind tot, weil zu teuer.
Ah ja, okay.
Ende der Geschichte quasi.
Ja gut, sie
also
haben Lizenzkosten draufgepackt.
Nee, das Problem ist auch, dass die Technologie zu teuer ist einfach. Hm. Und dadurch, dass jetzt quasi auch schon in Apple-Teilen jetzt USB 3.0 drin ist, ist es quasi vollkommen egal dann. Das ist quasi jetzt irrelevant geworden.
Naja, gut, aber du kannst ja über Thunderbolt mehr machen. Thunderbolt
ja,
ist doch quasi
ist doppelt
nur
so schnell.
Naja, und nee, es ist PCI
ja,
Express.
Das ist
nach
PCI Express
rausgelegt.
Aber es ist viel zu teuer, damit irgendwas zu machen.
Ja, aber ich meine, es gibt halt so Sachen, die du halt mit USB einfach nicht machen kannst.
Zum Beispiel
externe Grafikkarten.
Brauchst du das als normaler Nutzer?
Nö, ich brauche das auch nicht, aber es gibt vielleicht irgendwelche Grafiker oder Leute, die halt mal irgendwie sowas...
Nee, das Problem ist, den Use Case gibt es nicht so richtig.
Okay, kann man das mit Thunderbolt machen? Das ist doch auch, die hatten doch auch Probleme mit...
Meine ich doch, es gibt so externe Grafikkarten, wo du Thunderbolt dranhängen kannst und dann...
Ja, aber war das nicht die Frage,
war Thunderbolt nicht auch seriell? War das nicht? Oder war
ja, alles
Lightning?
Ist, alles
da gab es doch neulich diesen großen Snafu von wegen, ja, dieses komische HDMI-Adapterkabel hat den H264-Encoder.
Das war Lightning.
Steam. Das war Lightning, okay. Ja.
Aber die können nicht Full HD.
Die können schon Full HD, oder? Ich weiß gar nicht.
Das reicht nicht.
Also die nehmen halt irgendwie dieses Lightning und transportieren darüber Airplay.
Ja, genau. Und das
kein Airplay.
Not Airplay.
Was war's dann?
Irgendwie so ein eigenes
einfach Zeug. Nur H264, aber die aber brauchen ja. kein Zeug.
Ja, aber ja, wie gesagt, wir hatten noch darüber geredet und dass der Throughput nicht reicht, um da Full HD drüber zu streamen. Anyways.
Na, also diese Schnittstelle war ja auch eigentlich mal dafür gedacht, Licht...
Lichtwellenleiter.
Sollte genau, ja mal Lightpeak heißen.
Genau,
sollte
Lightpeak heißen. Und dann hat Apple gemeint, ist irgendwie alles blöd, wir machen das jetzt über Kupfer und nennen das irgendwie Thunder-Dingsbums.
Genau, also es...
Weil Thunder-Dingsbums mit Kupfer ist irgendwie billiger noch.
Ja, von aber daher... es ist halt trotzdem noch viel, viel zu teuer.
Wenn halt... ja, aber nur wegen den Lizenzgebühren oder was?
Nein, auch weil die Technologie zu teuer ist, ganz einfach. Weil Intel sich nicht darauf konzentriert hat, das in den Shit billig zu machen, so wie USB 3.0.
Ja, aber sondern kann denn noch kommen?
Warum sollten sie? Es hat quasi keine Vorteile mehr gegenüber dem zum Beispiel, was jetzt auch AMD in Planung hat, was einfach auch nochmal Faktor billiger ist. Und die Leute wollen das Zeug billig und nicht, dass es halt super awesome ist.
Außer die, die Apple kaufen.
Ja, das Problem ist halt auch die, die das Apple kaufen mit diesem Lightning-Zeug, die haben zu wenig Use Cases, als dass sie es also irgendwie ihren Freunden empfehlen
noch
würden.
Noch ist dass Thunderbolt doppelt so schnell ungefähr wie USB 3.
Nee, aber es kostet einfach einen Faktor 10 mehr.
Ja, sag mal so, der einzige gültige Use Case, den ich momentan sehe für Sachen, die ich mir vielleicht selber kaufen könnte, wäre, du kannst einfach sagen, okay, du hast ein Thunderbolt-Display, du steckst es an deinen Rechner an und dann hast du da plötzlich noch Audio und du hast irgendwie weitere USB-Ports und du hast Gigabit Ethernet und so weiter in deinem Monitor
drin. Ja, das ist
also als quasi als Dockingstation.
Das Problem ist halt,
du hast halt ein Kabel, was du in deinen Rechner reinführst, das ist schon nicht schlecht.
Das aber Problem das könntest ist halt, du sicher auch irgendwie über USB 3 realisieren.
Da kannst du kein Display, kannst du kein Display-Signal drüber führen.
Ja,
also das... Okay. Dann hast du halt einfach zwei Kabel. Dafür kostet der Monitor einfach auch wieder einen Faktor 10 weniger.
Ja.
Und wenn sich Leute sowas holen wollen, dann wollen sie eigentlich ein großes Display mit irgendwie Computer drin. Und dann können sie sich auch gleich einen anderen Computer halt holen. iMac.
Ja.
Holen. Und deswegen gibt es da gerade keinen Use Case und das Zeug ist zu teuer, als dass man es einfach überall einbauen könnte.
Das ist tatsächlich richtig.
Und wenn da halt eine Lightning-Festplatte das Doppelte kostet von dem, was eine USB 3.0 Festplatte kostet, das ist halt schon doof.
Ich muss auch tatsächlich sagen, mein Mac hat ja nicht mal Lightning, der hat ja nur dieses komische, was ist denn das, Mini-DisplayPort. Und ich habe mir das bis jetzt auch noch nicht gewünscht, dass der das unbedingt hätte. Also ich hätte noch keinen Use Case gehabt, wo ich gesagt hätte, ich wollte mir jetzt einen neuen Rechner kaufen, weil der hat jetzt einen anderen Port. Ja.
Ja, deswegen, also das
also, ist wahrscheinlich schon so.
Gut, also ihr könnt ja euch nochmal die Argumente durchlesen, steht da in dem Artikel drin.
Genau. Ist auch nicht
vielleicht
so lang.
Ist Thunderbolt tot, wir werden sehen.
Von mir wird es einfach tot gesprochen, so.
Wer weiß, vielleicht kommt ja auch demnächst USB 4.
Nein, ich brauche so USB 3.0, mit dem ich meinen Computer laden kann. Und das hatte ich auch schon ein paar Mal angesprochen.
Ja,
und
das kommt demnächst,
Das wird so gut.
Erstmal wird es noch schneller USB 3 und dann kommt das mit dem Laden bestimmt.
Geil.
Der Herr Kockenrad ist tot.
Tja.
Der von Kockenrad in Wiese.
Genau.
Ja, gut. Kann man
okay, machen. Haben wir jetzt mal angesprochen.
Aber Tobak.
Weniger Kuchen.
Weniger? Nee, ich glaube genauso viel Kuchen.
Genauso viel Kuchen, aber ohne den Typen, der es erfunden hat.
Ich glaube, das ist kein Problem. Also nicht für mich.
Nicht? Aber die Kuchen waren okay.
Kannst Zypern kaufen.
Ja, wirklich.
Ist billig?
Ja, 1250 Dollar.
Echt?
Euro gerade gebraucht.
Teuer. Bei eBay.
Bei eBay
sehr
auch schön.
Auch sehr gut.
Anyways.
Unter der Woche.
Ja, das finde ich super cool. Und zwar Total War, die Reihe ist so Strategiespiel-Zeugs, ja. Und die hatten quasi zu Besuch hatten sie einen krebskranken 24-jährigen Fan quasi. Und den haben sie dann im Spiel verewigt mit seinem Gesicht quasi. Er ist jetzt ein Fahnenträger in Rome Total War 2.
Ach, Fahnenträger gleich.
Ja.
Das ist ja...
Ich glaube, gelesen zu haben, dass er jetzt auch wirklich verstorben ist. Das heißt, er ist jetzt quasi unsterblich in Total War 2. Mm. Und das finde ich awesome. Finde ich cool.
Ja, kann man mal machen.
Okay, so unsterblich, aber nicht
unsterblich, untot. Aber ja.
Unsterblicher der Woche.
Ja, also ist ja quasi untot, weil er tot ist und dann jetzt auf einmal im Spiel, aber doch.
Ich hätte noch einen Untoten, da können wir gleich vielleicht drüber reden. Join.
Wer ist Join? Join tot. Ach, dieses Scheiß, was du gerade ausprobiert hast.
Was ich versucht habe auszuprobieren.
Ja.
Und ich habe festgestellt, der Einzige, der Join hat in meinem Adressbuch, bin ich selber.
Das ist ja gut.
Hast dich wenigstens direkt mal angesprochen.
Ich habe mich selber angesprochen und es funktioniert.
Hat funktioniert.
Also Join nochmal zur Erklärung.
Das ist quasi die Echokammer des was ist denn das dann eigentlich? Das ist theoretisch das Internet, aber eigentlich nur aus dem eigenen internen Netz von der Telekom erreichbar.
Vermutlich. Na, Join ist auf jeden Fall der neue tolle SMS MMS-Ersatz.
Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen.
Haben wir noch nie drüber geredet.
Doch, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Also wir hatten vor einer Weile eine Sendung über Mobile Messaging. Da haben wir nicht drüber gesprochen, aber ein paar Monate davor haben wir irgendwann mal drüber gesprochen, dass es da so jetzt ein Konsortium gibt und die wollen jetzt mal irgendwie einen SMS-Nachfolger.
Das habe ich echt
genau.
Super also hart verdrängt.
Das Problem ist ja, dass die Netzbetreiber mit SMS so viel scheiß Geld machen.
Ja.
Dass sie
das jetzt selber eingesehen haben, sie zu viel Geld machen, oder?
Nein, dass weil über Facebook und über WhatsApp und über iMessage jetzt mittlerweile die ziemlich vielen Chats laufen, die früher alle über SMS gegangen sind, denen die Gewinne wegbrechen. Deswegen haben sie gedacht, wir machen jetzt was Neues, das kostet genauso viel wie SMS, ist bloß bunt.
Das heißt, du hast.
Und das heißt Join.
Ja, das heißt, du musst quasi noch dafür bezahlen, dass du ein fucking.
Ja.
Nee.
Doch.
Also das
natürlich.
Das ist in deinem Mobilfunkvertrag mit drin. Aber wenn du halt.
Also quasi wie Limitless.
Also genau, das ist quasi so ein Feature von irgendwelchen dickeren Verträgen und wenn du genau. die halt.
Also jetzt zur Einführungsphase ist es sowieso umsonst. Hm. Und danach. Und
später wird es dann halt wahrscheinlich für diese normalen Verträge kosten.
Da kostet es für die normalen oder du hast halt bei mir sowieso eine SMS-Flat Was? Drin.
Ja, dann normalerweise geht auch Join damit. Berechnen sie auch nichts für die normalen Nachrichten, die man irgendwie für. Also wenn du eine Datenflat hast, dann kosten die normalen halt nichts und du musst irgendwie für Bilder versenden oder sowas zahlen. Aber so wie ich das mitbekommen habe, die Tarife, die sie da genannt haben, waren ja eigentlich kostenlos, sobald du eine Datenflat hast. Ansonsten halt irgendwie 19 Cent oder so, weil sie dann wieder
pro
Daten.
SMS oder was?
Ja.
Pro wie heißt
ohne,
das dann?
Oh, wenn sie keine Datenflatrate haben. Aber wer hat denn ein fucking Smartphone ohne Datenflatrate?
Na, also bei Telekom musst Megabyte du, glaube ich, tatsächlich die All-SMS-Flat haben. Sonst geht's nicht.
So habe ich es verstanden. Laut dem Golem-Artikel zumindest.
Also
Telekom-Kunden ohne Datenflatrate müssen für die Journalisierung zahlen.
Mit Datenflatrate. Ja gut, es kann natürlich sein, dass dann Datenflatrate halt auch nur das Bonus-Superpaket ist. Ich weiß jetzt nicht, was da als Flatrate gilt, weil das ist ja alles irgendwie...
Ja, also ich habe zum Beispiel 200 Megabyte Netzclub. Ich weiß nicht, ob das eine Datenflatrate ist.
Nee. Ja.
Ja?
Marc sagt ja, Ingo sagt nein. Also
es gibt halt keinen Grund, warum man Join nutzen könnte. So echt gar keinen. Warum
also das auch? Ist das. Wir hatten das ja auch in unserer Sendung über dieses Mobile Messaging. Es ist im Endeffekt halt... Ich weiß nicht, da hast du halt alle Nachteile, die du haben kannst. Du musst dafür zahlen. Es gibt kaum jemanden, der es benutzt.
Du bist an einen Anbieter gebunden.
Du bist an einen Anbieter gebunden. Und genau, also du kannst ja nicht mal jetzt irgendwie ins Ausland gehen und dann sagen, okay, ich bin jetzt hier in einem anderen Mobilfunknetz, aber ich habe hier Internet. Weißt du, bei allem anderen, selbst irgendwie bei WhatsApp und bei sonstigen Messengern, da kannst du einfach sagen, ja, ich bin jetzt hier in...
Ja, WhatsApp ist ein bisschen komisch, sobald du ein neues SIM einlegst, werden sie so...
Fragen sie dich, möchtest du dir eine Nummer wechseln? Dann sagst du nein und dann kannst du es genauso weiter benutzen, als wäre nichts gewesen. Also ich habe ja... Ach so, ich habe mittlerweile meinen WhatsApp-Account gelöscht.
Hast du, glaube ich, letztes Mal schon erzählt?
Nee, da hatte ich es vor.
Ach so, da warst du dabei.
Da war ich gerade dabei zu migrieren und jetzt habe ich migriert.
Facebook?
Ja.
Funktioniert halt.
Ja, das ist halt momentan das, was so als Cross-Plattform und auch vom Rechner benutzbar am ehesten funktioniert. So,
funktioniert halt, ne?
Facebook Messenger und iMessage.
Funktioniert.
Und das funktioniert. Ja, iMessage funktioniert meistens. Manchmal.
Und immer.
Bisschen.
Ah, immer.
grundsätzlich, egal was es ist. Hauptsache es scheint und made by Apple.
Ja, total fucking gut. Würde ich Geld für zahlen.
Würde ich tatsächlich auch, wenn es funktionieren würde.
funktionieren.
Also funktionieren, das Problem sind halt Chatrooms in iMessage, die sind halt total kaputt und immer noch.
Das geht in Join, ob es sinnvoll geht, weiß ich nicht. Also
ich meine, also wenn ich mir die Bewertung im App Store so angucke, dann sieht es halt nicht so danach aus, als ob es funktionieren würde.
Man kann auch mit keinem reden. Also es ist ein bisschen langweilig.
Ja, mit dir halt.
Außer du kannst mit selber. Reden. Also Vodafone und T-Mobile Kunden können es auf jeden Fall mal ausprobieren, auf jeden Fall auf dem iPhone jetzt. Ich weiß nicht,
wenn ihr WLAN ausmacht.
WLAN muss man erst ausmachen, dann installiert man es und dann wird das Adressbuch nicht hochgeladen und die Daten werden auch vielleicht nicht verschlüsselt. Steht zwar da,
wie,
sie werden verschlüsselt.
Wie weiß
denn
der dann, wer Join hat, wenn er das Adressbuch nicht hochlädt?
Ja, durch ihre Magic halt, durch ihre eigene Dings Magic.
Ich habe da letztens ein Paper drüber geschrieben. Man kann es einfach,
dir zeigt das ja an, du weißt ja nicht, wer SMS hat. Jeder hat ja SMS automatisch, aber bei dir hat er angezeigt, du bist der Einzige, der Join hat. Und das geht, entweder die haben dir alle Nummern geschickt von allen Leuten, die Join haben, oder sie haben deine halt irgendwie hochgeladen. Wahrscheinlich, weil du einfach Nein gesagt hast, bist du deswegen auch der Einzige, der Join hat.
Das kann natürlich sein. Es geht
eben nicht anders. Selbst wenn du die Telefonnummern hashst und dann die Hashes vergleichst, ist es halt auch recht witzfrei, weil fucking Hashes von Telefonnummern sind auch eindeutig und wenn du nur Zahlen hast, knackst du die Dinge auch in einer Minute. Deswegen gibt es halt einfach keine Möglichkeit.
Wäre schon zumindest ein sinnvollerer Ansatz, als jetzt die Telefonnummer oder im Klartext hochzuschicken.
Du kannst ja auch 3 Milliarden Mal hashen, dass es irgendwie 5 Sekunden braucht, um eine zu...
Nee, das ist halt die Sache, wenn du wirklich weißt, also die Nummer ist ja immer 01,
dein Suchraum ist halt super begrenzt.
Und dann hast du einen Suchraum von irgendwie 8 fucking Zeichen.
Ja, aber wie gesagt, wenn es noch 2 Sekunden dauert...
Also er müsste ja auch nur die Telefonnummern einmal hochschicken und gucken, ob es die Telefonnummer in... irgendwo gibt.
Ja, er müsste halt hochschicken, genau. Ja, aber es gibt halt keine Möglichkeit.
Und er muss es ja auch nicht speichern. Ja,
ach so, einen Namen muss er nicht fragen. Nee, aber er weiß dann halt, wen du als Kontakt hast im Endeffekt. Ja. Und kann sich da am Ende was bauen, wenn er lustig ist. Aber es geht halt nicht anders.
Sie sagen, sie machen es nicht. Aber, ja.
Also wenn einer was weiß, vielleicht gibt es irgend so ein krassen Krypto-Zeug. Irgendwie so, was gab es da noch? Mix-Networks oder so, wo du dann durch ganz vieles komisches X-Ohren kannst du dann schauen mit 3 anderen zusammen, ob da irgendeiner von... Krasse Sache.
Ja, ich bezweifle, dass die so, weil das ist komplex, sowas zu implementieren.
Ja, die sind natürlich Telekom, kannst vergessen.
Ich glaube nicht, dass die irgendwie irgendwas in der Richtung gemacht haben.
Richtig.
Also ich bezweifle sogar stark, dass die hashen.
Es gibt halt irgendwie keinen Grund, Join zu benutzen. Und damit kommen wir, glaube
ich, auch. Also ich würde jetzt mal sagen, das ist momentan so ein bisschen gescheitert. Ich würde es vielleicht mal noch ein paar Monate warten und gucken, aber ich bezweifle, dass da noch groß was geht, weil es gibt zu viele Instant Messenger, die so verbreitet, also die echt verbreitet sind. Und ob du jetzt irgendwie, okay, XMPP ist dann wieder so mehr so das Nerd-Spielzeug, aber du kannst ja dann irgendwie das auch in einer anderen Form, in Form von Google Talk oder in Form
die nicht mehr föderiert sind.
Ach so, ja, gut.
Du kannst ja immer noch eigene Requests schicken.
Ja, aber da kommen halt nicht rein von anderen.
Nee, das muss man auch nicht. Ich meine, du willst keine Nerds von außen haben, sondern du willst speziell sagen, wen du hast.
Darum erreiche ich dich nicht mehr auf deinem anderen Jabber-Account.
Wobei, der andere ist doch, das sind beide Google.
Ja?
Ja.
Nee, der eine, auf dem ich dich gerade erreiche, der ist von der Arbeit, der ist nicht Google.
Ja, aber die anderen sind alle Google. Ja. Ach so, du hast ja deinen Krebel-Account noch.
Ja, genau, stimmt. Und auf den anderen erreiche ich dich ja nicht, weil ich habe ja meinen eigenen Server. Ja, sorry, off-topic.
Nö, es ist auch eine wichtige Meldung, dass Google tatsächlich bei XMPP, also bei Google Talk,
das ist total einfach
gesagt hat, nee, wir mögen die anderen Server jetzt nicht mehr, wir machen nur noch unser Universum. War ja eigentlich immer so ein cooles Feature, ach ja, die benutzen auch XMPP, geht von außen, alles schick.
Wäre ja schön gewesen.
Ne? Machen sie ja nicht, oder? Nee, war es Facebook? Doch. Facebook benutzt es nicht. Wahrscheinlich Facebook benutzt Google auch nicht so richtig.
Ja, also Facebook ist auch lustig. Ich habe da ein bisschen rumgespielt und man kann sich ja bei Facebook auch über den XMPP einloggen.
Genau.
Ich habe das mal mit ein paar Leuten, mit denen ich im Büro saß, getestet. Es funktioniert mit allen, nur nicht mit meiner Freundin. Ich kann XMPP, den Facebook-Chat über XMPP mit allen Leuten benutzen, außer mit meiner Freundin. Das ist total zum Kotzen. Ich habe keine Ahnung, warum das...
Das haben sie mit Absicht gemacht.
Ja, wahrscheinlich. Genau.
Die haben, du hast wahrscheinlich den Status eingestellt und die wissen jetzt...
Nee, habe ich nicht.
Ich
sie hat es bestimmt gemacht.
Nee, hat sie nicht.
Ah, weiß.
Keine Angst, ich habe das gemacht.
Genau, der Mark hat sie ihm verraten. Ja,
richtig.
Die haben sie
Informationen über ihre Freunde? Ja, natürlich.
Und die wussten, dass du Nerd bist und sowas versuchst und deswegen haben sie dich absolut auf ihre eigene App gezwungen.
Richtig.
Ja. Hat funktioniert.
Hat funktioniert, ja.
Muss man mal
macht Sinn.
Ja. Also im Chat taucht nochmal Threema auf, habe ich mir auch überlegt. Das Problem ist bloß, das kann man halt auch nur auf dem Mobile-Device benutzen und dann wahrscheinlich auch nur auf einem. Und ich will das halt auf allen haben. Ich will das auf meinen ganzen Rechnern haben. Ich möchte das auf meinen ganzen iDevices haben. Und das ist halt ein bisschen doof. Das ist halt auch so einer der großen Nachteile von so Sachen wie WhatsApp. Das kannst du halt nur auf einem Telefon benutzen. Und wer will denn sowas? Ja.
Aber generell, so was Daten angeht, das Coole ist, die Datentarife werden billiger irgendwie, was ich ganz nett finde. Also ich scrolle gerade auch so ein bisschen durch, ein paar schon gesehen. Lebara Mobile zum Beispiel, was ich mal ganz cool fand.
Lebara Mobile,
genau. Ja,
das, was du auf diesen ganzen shady Shops
genau, diese shady Internet-Shops, aber das ist ein D1-Reseller, die haben irgendwie Minutenpreise für irgendwie einen Cent in die USA oder so. Und da gibt es jetzt die 500 Megabyte Daten für 4,95 statt 99.
Das ist im Flughafen irgendwo.
Und T-Mobile auch, genau. Bedeutet, ich nehme an, dass, also ich bin ja gerade bei Bongstar und ich nehme an, dass die wahrscheinlich auch hoffentlich bald bitteschön mal die Preise runter machen werden. Weil so 500 MB Daten für 5 Euro kommt cool. Also statt 10, weil ich benutze es meist eh nicht wirklich. So, wenn du von zu Hause arbeitest, brauchst du eh selten die Daten.
Ich weiß nicht. Also bei mir ist es halt so, ich benutze halt Spotify und bin dann halt irgendwo in der Bahn unterwegs und stream halt da die ganze Zeit Musik. Ab und zu ist das schon mal ein Gigabyte weg.
Ja, ich hab Smart Playlists, ganz cool mit dem, wie heißt's, iCloud-Zeug. Das funktioniert echt gut. Da macht sagst irgendwie die...
iTunes Match.
Genau, das picke ich nachher, da rede ich nachher drüber, müssen wir jetzt nicht.
Ist cool, werde ich demnächst auch ausprobieren. Mein Problem ist bloß, ich habe momentan ja meinen File-Server im Keller eingenistet und habe ja keine Chance, den aufzubauen.
Richtig.
Deshalb habe ich gerade keinen Zugriff auf meine Musik-Library und benutze halt deshalb Spotify.
Genau. Ja. Gut, auf jeden Fall wird billiger cool. Muss man schauen. Wechseln lohnt sich halt meist nicht so, weil du dann irgendwie wieder 20 Euro wegen der Rufnummern-Transferierung zahlen musst. Und dann hat sich jegliche Sparung
auch weg. Meistens kriegst du die wieder.
Ich glaube, wir sind jetzt gerade schon ziemlich im Thema abgeschweift, aber
kann ich mir gar nicht vorstellen.
Wir sind ja bei einem Thema, das passt ja schon.
Genau, wir haben ja nur gesagt, dass Join irgendwie komisch ist und man es nicht braucht und Messaging so lala ist. Und,
also es bräuchte halt mal tatsächlich sowas wie XMPP, was auch auf Mobile funktioniert. Habe ich aber letztes Mal schon, also in der Sendung, die wir hier verlinkt haben, dann schon mal angesprochen.
Okay, Fail der Woche.
Wo wir wieder bei deutschen fehlenden Unternehmen waren.
Ja.
Wie war das? Du musst bezahlen und du bist das Produkt.
Genau,
so ist es halt.
Das ist sehr schön. Also die Bahn oder ein Spiegelartikel sagt irgendwie, die Bahn will ihre Reisedaten ihrer Kunden verkaufen.
Machen die jedes Mal genug Geld oder?
Nee, die haben nur 1,5 Milliarden Euro Gewinn gemacht.
Das reicht das nicht.
Da kann man mal ein paar Fahrzeuge wegfallen lassen, bitte.
Einfach nix. Ja, genau. Und ich meine, ohne Investitionen, ja.
Nee, es kommt alles durch Stuttgart 21. Die machen da so viel Verlust dran.
Das zahlt doch gar nicht die Bahn. Also zum Teil halt, aber.
Die
Bahn ist auch nur der Staat. Ich meine, ein 100%iges Staatsunternehmen, wenn das Verlust oder Gewinn macht, ist es völlig egal.
Aber warum wollen sie es dann vermarkten?
Das Land, die Stadt, der Staat, die Bahn bezahlt, das ist eher alles eins. Die
Frage ist halt, warum wollen sie dann überhaupt irgendwas vermarkten? Genau,
Stadtlandbahn.
Ja,
Stadtlandbahn. Big Data, die wollen auch mal Big Data machen.
Fuck yeah, Big Data.
Big Data.
Also ich meine, jedes Mal, wenn du mit einer Bahncard 25 oder 50 oder sowas eine Fahrt machst, wissen die ja von wo nach wo du gefahren bist. Steht ja auch meistens dann im Internet in deinen komischen Abrechnungen, wenn du es sehen willst. Und so die Daten könnten sie ja vielleicht an Fastfood-Ketten, Versicherungen, Banken.
Total gut.
Ist ja praktisch.
Verkaufen.
Die Möglichkeiten sind grenzenlos.
Ja. Gefällt mir.
Aber die wollen keinen Datenhandel betreiben.
Quatsch. Würdet ihr das akzeptieren, wenn sie es machen würden, wie jedes andere Freemium-Unternehmen oder irgendwie kostenlos?
Du darfst gratis fahren.
Ja, du darfst gratis fahren, aber dann vermarkten wir deine Daten, dann wäre aber du musst einen Haufen Geld dafür zahlen und sie vermarkten deine Daten.
Tja.
Nee.
Das ist
schon ein bisschen unfair, würde ich mal sagen.
Irgendjemand will. Wollen die sich immer noch privatisieren? War da noch was? Haben sie aufgegeben zwischenzeitlich? Oder?
Ich habe gedacht, die sind schon privat.
Die sind doch schon.
Ja, nein, wenn du noch mehr Gewinn machst, kommt es halt beim
Besseren
total gut.
Die sind eine AG, die 100% dem Staat gehört.
Na gut, aber wenn die bessere, ach so, der verkauft
die wollten
dann auch
irgendwann
keine
mal an die Börse.
So.
Doch, die wollten irgendwann mal an die Börse gehen und einen Teil über den Handel machen, aber ist nicht passiert, weil war der Markt gerade so schlecht. Da hatten wir die so 2008, 2009 so.
Hier, Mark geht's wieder hoch, da können sie auch mal die Zahlen schön, indem sie.
Wenn jetzt aufstehst, dann geht der Mark auch nochmal hoch.
Ja. Genau, der Mark war schlecht.
Ja. Mark hatte da keine Lust damals. Ja. Mark macht auch nicht jeden Scheiß mit.
Also die Bahn hat auch irgendwie gesagt, nee, machen wir nicht. So richtig sind wir jetzt nicht sicher, was sie denn wirklich machen. Das Einzige, was wirksam dagegen hilft, wäre es, sich eine Bahncard 100 zu kaufen und einfach immer zu fahren. Und dann
immer.
Weiß die Bahn
immer
richtig.
Zu fahren. Einfach quasi in die Bahn einzuziehen.
Ja, genau.
Ich nehme dieses Abteil.
Es gibt so einen Obdachlosen, der sowas macht.
Bahncard 100?
Nee, also der hat sich eine Bahncard 100 geholt und fährt die ganze Zeit nur rum und sammelt die Flaschen ein.
Das ist lustig, wie die lustigen, habt ihr das mal, ich weiß gar nicht, wo das war, ich glaube auf englishrussia.com war mal so ein Artikel über so lustige streunende Hunde, die nachts die ganze Zeit in der U-Bahn hin und her fahren, weil da ist warm.
Ja, macht Sinn.
Ja, ich finde, es macht Sinn.
Mache ich auch immer, glaube ich.
Nee, glaube ich. Also ein bisschen, nicht ganz sicher, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich nicht, stimmt.
Mm. Ja, also wenn du eine Bahncard 100 hast, dann könntest du einfach fahren. Oder du bezahlst immer den Vollpreis, kannst du natürlich auch machen, immer bar, ja, dann würde dir auch nichts passieren. Die Frage ist, ob sich das ein Normalsterblicher leisten kann.
Ich weiß nicht, ich fahre nicht so oft Bahn aktuell.
Total.
Also ich kann mir das leisten, wenn ich mal Bahn fahre, dann bezahle ich das halt.
Ja, bei einem immer.
Ja, aber sobald du zweimal oder dreimal gefahren bist im Jahr, lohnt sich schon eine Bahncard 25 Euro.
Kommt drauf
ja,
an.
Ja, außer deine Daten werden verkauft, dann überleg mal, ob du das dann wirklich noch willst.
Ja, also nach Berlin fahren lohnt sich, glaube ich, dreimal und dann hast du schon wieder raus. Oder zweimal.
Mit den meisten Sachen ist
es. Ja, wer fährt denn nach Berlin?
Du das 120 doch, Euro. Nein, ich fliege dann nicht nach Berlin.
Ich fliege so nach Berlin.
Ich fliege bald
nach Berlin.
Ich fliege auch nach Berlin. Wenn ich nach Berlin fliege, dann fliege ich.
Nee, meine Ökobilanz ist mir dazu wichtig.
Deine Ökobilanz. Ja. Als ob die was ändern würde, wenn du jetzt nicht fliegst.
Ja, natürlich ändert das was. Bullshit. Na, nicht Bullshit. Hallo, wir sind alle zusammen auf dieser Welt und irgendjemand muss ja mal anfangen. Und ich fange an, nämlich nicht fliege nach Berlin.
ich kaufe extra einen zweiten Sitz, um dich wieder auszucanceln. Nimm einfach einen Sack Reis mit.
Wenn man eine Bahncard 50 hat, fährt man übrigens jetzt demnächst mit 100% Ökostrom.
Wirklich?
Bei der Bahn.
Und wie können
Bahncard
die das wissen?
25 wird nur aus Robbenbabys hergestellt, dass du so ein Incentive hast quasi.
Das weiß ich, doch, Bahncard 25 kann auch sein. Ich habe jetzt gerade eine neue Bahncard 50 bestellt.
Wie enforcen die das, ja? Wenn die sehen, oh, einer mit Bahncard 50 ist drin, da geht jetzt nur noch Ökostrom in diesen Zug. Da geht jetzt nichts mehr.
Naja, die wissen natürlich, da sie ja die ganzen Daten haben, wissen sie ja, wie viele Bahncard 50 und so sie ausgegeben haben und wie viel die fahren, die Leute, wissen sie auch. Und so viel Ökostrom müssen wir jetzt kaufen.
Du weißt schon, dass mit diesem Ökostrom funktioniert so nicht.
Doch, natürlich.
Nee, das mit dem Ökostrom funktioniert so, dass du quasi in die Zukunft mit deinem Geld investierst. Es gibt nicht, du kannst nicht trennen zwischen Ökostrom und Nicht-Ökostrom.
Ich glaube, das ist dem Ingo schon klar, oder? Ist das dir schon klar?
Das ist mir schon klar. Aber wenn jetzt plötzlich ganz Deutschland sagt, wir wollen keinen anderen Strom mehr, jeder kauft nur noch Ökostrom, dann müsste es...
Oder aus Robbenbabys.
Nein, dann müsste es automatisch 100% Ökostrom geben. Das heißt also, wenn nicht jemand anfängt und sagt, er will Ökostrom 100%, dann wird es auch nie weiter ausgebaut werden. Ja.
Jedenfalls.
Und deswegen finde ich das total gut,
okay,
dass die Bahn mit Ökostrom jetzt
doch,
fährt.
Klar.
Für mich, nur für mich und für die anderen Bahncard-Inhaber.
Dein Zug bekommt
auch
quasi.
Mein Zug kriegt Ökostrom und ich habe ein gutes Gewissen und deswegen fliege ich auch nicht, weil das macht meinen Fußabdruck nicht mit. Ich esse dafür gerne Fleisch, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich esse lieber,
das ist nicht gut für die Ökobilanz.
Dann ist es auch nicht.
Ich esse nur Fleisch.
Mir ist es egal.
Mein Zug ist aus Uran gemacht, selber.
Der kommt direkt aus Fukushima dann.
Ja.
Fukushima-Zug.
Deswegen kriegst du später auch keine Rente. Du hast die Umwelt zu sehr belastet und bist im verstrahlten Süden gefahren und deswegen kriegst du später keine Rente.
Dafür strahlt er.
Ja. Genau.
So glücklich. Dafür brauche ich auch keine Rente, ja.
Ist okay.
Das nehmen die
Strahlen. Gut. Kommen wir zu den News.
Ja, endlich.
ChartJS ist wieder da.
Ja, ChartJS ist total hübsch auch.
Hm?
Ja.
Ich habe gedacht, das ist irgendwie eine JavaScript-Library oder
ist
so.
Ist es auch.
Ist es auch.
Und wie kann es dann wieder online sein?
Ja, die Sache ist die, der Typ, der das gebaut hat, der hat das als Studienprojekt gemacht und hat da irgendwie ein paar Monate dran gearbeitet.
Und dann hat er es?
Der hat aber gleichzeitig bei seinem Arbeitgeber was relativ Ähnliches gemacht, wo dann irgendwie, als der es veröffentlicht hat, hat dann irgendwie scheinbar sein Arbeitgeber gemeint, so,
das ist aber mein...
Das ist so Intellectual Property und shit und... macht es da mal lieber weg und jetzt ist es plötzlich wieder online und der hat halt gemeint, ja nee, war ein Missverständnis, er hat es irgendwie falsch verstanden, was die ihm da geschrieben haben, sonst irgendwas. Könnte natürlich auch ein Marketing-Gag sein, so, allerdings die Grafen ziehen
hübsch
aus. Die
Sache ist halt, was gibt's denn da für Marketing-Gag, wenn es quasi eine kostenlose Library ist?
Ich weiß nicht, dass Leute das benutzen und darauf aufmerksam werden, weil...
Ja. Je mehr Leute das benutzen, desto weniger musst du selber coden, weil die dann alles für dich übernehmen.
Das funktioniert halt so.
Das funktioniert so hart.
Oh ja.
Diesen Video-Download, ich mach da gar nichts mehr, ich delegiere da alles an den schwedischen schwedischen Studenten, den ich da habe. Der macht alles. Sag ich, hier ist Commit Access, mach nochmal alles, was kaputt ist, ganz wieder.
Habe ich bei Jaxim auch so gemacht. Ich habe da irgendwie so einen Doktoranden aus München Access auf Skit Repository gegeben, hab gesagt, mach mal und der ist da jetzt Teamleiter und entwickelt weiter.
Bam. Geil.
Dafür.
Geil.
Doch, das funktioniert schon.
Ach so, ja
schon.
Gut. Na gut, ja.
Delegieren ist auf jeden Fall.
Du kannst auch einfach quasi nicht mehr tun. Ich meine, das ist ja jetzt schon, das macht ja schon alles schön. Fertig, quasi.
Aber ich habe eh schon mal öfters eine schöne Grafenbibliothek gesucht.
Affenbibliothek?
Grafenbibliothek.
Graphis.
Ja.
Mehr Affen.
Mehr ja, Graphis ist schon auch cool, aber einfach das ist halt auch schön, weil man die halt ein bisschen animieren kann und so. Die sehen schon ganz nett aus. Also alles, was ich da bis jetzt
früher... Achso, der macht keine echten Graphen, sondern der macht so Pie-Charts und so.
Nee, der macht auch sowas. Graphen. So Graphen.
Ja, also so. Ich habe eigentlich an echte Graphen quasi gedacht. Also so X zu Y und dann...
Ah, okay.
So ja, quasi, wofür man auch Graphis dann braucht.
Ja.
Weil Graph-Setting ist halt schon was super Fieses, was man nicht so ohne weiteres kann.
Genau, ja, ist hübsch und ist irgendwie auch ziemlich klein. Ich glaube, ein paar Kilobyte gecompressed, ich glaube 70 Kilobyte oder so. Als Third-Party-Library zum Nachladen ist auch ganz schick. Ich habe mir da vor einer Weile mal so ein paar Sachen angeguckt und die wirklich coolen Sachen, die auch gut aussahen, die haben alle Geld gekostet. Daher.
Bei des Charge-S.
Nee, Charge-S kostet ja jetzt nichts. Deshalb ist es cool, weil die Sachen, die hübsch sind und irgendwie einigermaßen einfach benutzbar sind, oder Waren, die ich mir mal angeguckt habe, da wollten die Leute alle Geld für.
Oh, das ist ja viel.
Oder die hatten irgendwelche komischen Lizenzen von wegen, du darfst die nur für Non-Commercial Use oder sowas. Ja.
Irgendjemand ist ein totaler Crack bei Missile Commander.
Wow.
Ja. Missile Commander ist so quasi aus dem letzten Jahrtausend und letzten, ich weiß gar nicht, von wann das jetzt genau ist. Kann das mal... 1980.
82.
1980.
Ach so, der bisherige Weltrekord war 82.
Genau, Weltrekord 82 mit irgendwie
8 Millionen.
Und er hat einfach fucking 56 Millionen Punkte gemacht über 81 Millionen über 56 Stunden durchgezockt. Und das ist halt schon hardcore.
Und ist damit jetzt neuer Rekordhalter.
Er hat damit auf jeden Fall gewonnen.
Der hat einfach Bonus-Moneys jetzt.
Nee, er hat einfach nur gewonnen. Nicht irgendwie. Nee, kein Profit. Nur
wahrscheinlich gewinnt. Ist der, der das 82 gezockt hat, auch schon länger tot. Vielleicht.
Vielleicht.
Kann sein.
Muss unwahrscheinlich. Nicht sein. Aber es könnte schon sein. Weil du musst überlegen, du musst relativ jung sein, damit du quasi noch so lange durchhältst. Ja, behaupte ich jetzt einfach mal so.
Wenn du damals 20 war und jetzt 50 ist, kann auch schon sein, dass er schon.
Oh, jetzt viel hier. Hat. Das ist jetzt. Aber das wäre in irgendwelchen Dings gewesen.
Das hätten wir als Toten der Woche gehabt, wenn der...
Der Typ, der voll hart gewonnen hat bei Konami Code.
Dann kommen wir doch lieber zu Roboratten.
Roboratten. Ja, und zwar...
For Science.
Und zwar haben jetzt irgendwelche Wissenschaftler in Tokio, Japan Ratten aus Roboterratten quasi gebaut, die normalen...
Die besser sind als normale Ratten.
Nee, noch nicht mal das. Sondern das sind quasi Ratten, die einfach andere Ratten dann nerven. Und zwar so lange, dass die normalen Ratten dann depressiv werden. Und ich find's einfach
fucking Science. Das ist aber normal. Nacktmulle zum Beispiel machen das immer so. Die Nacktmullenkönigin, die Pi sagt alle anderen Weibchen, bis sie unfruchtbar werden.
Ja, die Sache ist halt, die haben hier einen Roboter gebaut, der andere Ratten nervt.
Das ist
for Science.
Ja. Total gut eigentlich.
Ich find's abgefahren, muss ich sagen. Und ich wollte fand's abgefahren, dass es einfach Science.
Einfach fucking
dazu muss man Science. Gar nichts mehr eigentlich sagen. Das ist einfach.
Manche Leute Science. Werden für Dinge bezahlt, das ist der Hammer.
Der Hammer ist das.
Der.
Genau, und noch mehr Science, und zwar Science. Evolution via Roadkill. Und zwar gibt es hier so solche solche Vogel, Swallow, wie heißen die auf
Schwalben.
Schwalben, genau.
Oder Schlucken.
Und, ja, wollte ich gerade sagen. Aber nicht, also das erste, Schwalben, die haben relativ nah an den Autobahnen gebaut und sind deswegen halt super oft von den Autos umgefahren worden. Mhm. Und zwar so, dass die jetzt quasi evolutionär sich weitergebildet haben, dass die nicht mehr so oft von Autos umgefahren werden.
Die fliegen jetzt einfach um die Autos rum.
Ja.
Ja, die es gelernt haben, die Autos zu umfliegen, die haben höhere Überlebenschancen und das ist, so funktioniert Evolution.
Und fliegen unter den Autos durch.
Ja. Was auch immer, sie können es halt.
Genau. Also, geht. Genau, okay. Und das ist dann über 30 Jahre quasi beobachtet worden. Und die haben sich dann in 30 Jahren quasi evolutionär weitergebildet, dass sie nicht mehr so oft umgefahren werden von Autos.
Ist krass, dass es so schnell geht, weil normalerweise, also ich kenne das, es gibt da auch so Studien über irgendwelche Falterarten, die dann wo dann plötzlich irgendwo Industrie in der Nähe aufgetaucht ist und dann wurden die ganzen Baumrinden schwarz und dann wurden halt mit der Zeit auch die Falter schwarz. Das war auch über ein paar Jahrzehnte, aber dass das mit den Schwalben so schnell.
Und also was passiert ist, ihre Flüge wurden auch 6 Zentimeter insgesamt länger, also im Durchschnitt.
Haben die da so E-Mail-Werbung bekommen, dass die das irgendwie...
Genau, Wing Enlargement.
Jedenfalls. Jedenfalls, Science wieder, ja. Einfach typisch.
Aber ich meine, es ist doch bei Menschen auch so hier, die haben doch auch rausgefunden, dass unser Daumengehirnteil, der Teil der...
Der Daumengehirnteil?
Ja, der Teil, der für Daumenbewegungen wichtig ist, okay. Weil die Leute viel SMS tippen und dann ihren Smartphones rumfummeln, irgendwie prozentual viel, viel größer geworden ist und nur dafür irgendein anderer Teil kleiner geworden ist.
Achso, ich bin sicher, das ist nachher falsch. Irgendwie.
Nee, nein. Ist halt so. Warum nicht?
Achso, sorry, andersrum natürlich. Die Flüge wurden kürzer, damit kleiner sie irgendwie geworden. Schneller ausweichen können und so.
Magics. Damit sie agiler sind.
Enshortment.
Ja. Enshortment quasi.
Aha, okay.
Jedenfalls Science.
Ja, for Science, gut.
For Science.
Richtig. Aber jetzt mal weniger Dinge, sondern mehr Sachen. React.cs wird Open Source. Hm? Das ist cool. React.cs ist deren
Counter-Strike-Variante?
Ja, auch. Ist die S3, der S3-Klon von der auf React aufsetzt. Bedeutet, ja. Wenn du irgendwie, also der ist API-kompatibel mit S3.
Das heißt, du kannst Glacier auf React benutzen.
Du kannst Glacier mit React ersetzen vielleicht,
ja.
Oder
ja,
so.
Ja, du kannst Glacier mit React ersetzen, weil
Du könntest diese Sachen, die auf S3 speichern können.
React.cs setzt ja auf React als Datenbank und die haben halt keinen Support für Tape Drives. Weil.
Genau.
Das würde keinen Sinn machen.
Auch kannst du sicher ein Backend finden. Das ist ja alles pluggable.
Ja, du könntest vielleicht eine Storage Engine schreiben.
Der Unterschied ist, dass dieses React.cs halt quasi einen Layer auf React ist, der das Aufsplitten von großen Objekten übernimmt. Die hatten, glaube ich, irgendwie Luwak, hieß es mal, bei MongoDB oder so.
Bei MongoDB hieß es GridFS.
Stimmt, bei React hieß es, bei Basho hieß es schon Luwak. Das ist auch so ein Service-Layer, der quasi so eine Art Pseudo-Dateisystem gebaut hat. Und also dieses React.cs hat eine S3-kompatible API und auch Authentifizierung, also übernimmt auch dieses ganze komische Request-Signing und HMAC-Zeug. Kann Multi-Tenancy supporten, bedeutet die Authentifizierung stellt auch sicher, dass nur User aufs Zeug zugreifen können, die auch darauf zugreifen sollten. Hat Statistiken, coole Sache. Wenn man aktuell schon Zeug auf S3 speichert und meint, man will das jetzt irgendwie selber machen, weil,
das
keine Ahnung.
Das ist so Erlang-Matrix?
React ist Erlang, ja.
Ja, also und React.cs dementsprechend wahrscheinlich auch. Mhm. Also ist ja auch nur eine Schicht oben drüber.
Genau. Auf jeden Fall ist es so, wenn du so viel S3 benutzt, dass du dir eventuell mal Gedanken machen könntest, das Ganze auf React aufzusetzen oder Geld zu sparen, dann kannst du es damit tun. Ansonsten S3 wird auch immer billiger. Also ich bin nicht ganz sicher, was so der Use Case normalerweise ist.
Alles, was man, würde ich jetzt mal sagen, alles, was man irgendwie unter diesem Label Private Cloud führt, so. Ja. Irgendwelche Regierungsorganisationen, sonst irgendwas, wollen dann halt irgendwie die Daten für sich behalten oder irgendwie.
Nicht die US-Regierung halt, weil die Amazon ist ja schon zertifiziert für das ganze Zeug.
Die US-Regierung, da gab es ja letztens
600
doch
Millionen Dollar CIA-Deal irgendwie.
600 Millionen Dollar.
Ja. Aber gerade so irgendwelche deutschen Großunternehmen, die sich nicht trauen, irgendwie im Ausland ihre Sachen zu hosten oder sowas.
Ja, selbst Kleinunternehmen nicht.
Wobei, die sind dann wahrscheinlich, die haben dann wieder halt den Stock im Arsch und fassen so Technologie nicht an. Weil, das ist ja Schmuddelkram, das ist ja Erlang, das ist ja Telefone.
Ich glaube, die wissen nicht, was Erlang ist.
Ja, wahrscheinlich.
Octocoppler.
Und deswegen ist es auch egal.
Ja, ich kenne den Octocoppler.
Genau, auf jeden Fall React.cs, ganz cool. Chrome Maze. Ich mache einfach mal weiter.
Chrome Maze ist irgendwie, ich weiß nicht wozu, aber es ist ganz lustig. Du kannst irgendwie eine Webseite aufsurfen und dann kannst du dein Telefon und dein, irgendjemand macht da gerade den Ton an. Genau, du kannst dein Telefon quasi mit deinem Handy koppeln und über diesen Tab-Sync auf dieselbe Seite gehen und dann kannst du, nimmt der 3D Transformation in deinem Browser und du kannst dann quasi die Webseite mit deinem Handy und den Beschleunigungssensoren als Controller navigieren.
Fragezeichen Profit.
Das ist ein Experiment. Das ist einfach nur, dass es geht. Also ich fand das halt technisch gesehen ganz lustig, weil du kannst halt, kannst dein Telefon in die Hand nehmen und du kannst dann irgendwie da so
ich probiere das
durch die Webseite durchnavigieren.
Fuck that shit, ich habe ja hier so einen Computer.
Also du brauchst
du kannst auch ohne Telefon nur mit den mit deinen Arrow Keys das Ganze machen.
Das muss hier richtig, wenn schon dann richtig funktionieren.
Ja, es ist so ein bisschen wie hieß es früher, Marble Madness.
Ja, sowas in der Art, nur dass man halt quasi auf der Webseite, auf der man gerade war,
in 3D durch. Richtig.
Also die machen dann auch irgendwie, stellen den DOM dann als 3D quasi
pseudomäßig da. Das kann ja der Firefox auch. Der Firefox hat ja auch so einen 3D-Modus, aber halt anders. Also du, beim Firefox siehst du dann, welche Diff oder welche HTML-Elemente irgendwie übereinander liegen, indem du da im 3D-Modus durchfliegen kannst.
Also bei mir crasht die Seite im Chrome, das ist ein bisschen doof.
Du hast Linux, also, ne?
Ja.
Okay. Ich habe hier so fricke Systeme.
Ich hab das heute mal probiert, das ging eigentlich so einigermaßen.
Ging es auch mit deinem Telefon?
Habe ich noch nicht.
Weil darum geht's ja erstmal. Yeah.
Oh. Echt, Flydie, dass du wieder
Flydie, aufhören. Kannst du eigentlich? Erstmal kommst du hierher und dann machst du schon einen Scheiß wieder.
Richtig, Alter, kann ich nur rage.
Chrome ran out of memory, das hört sich aber nicht gut an.
Das ist Linux, ne?
Das ist einfach zu wenig. nee, ich habe einfach vergessen, mein Dings hier.
Oh, ich habe wirklich all meinen RAM verbraucht. Und zwar, wer braucht den? Bestimmt der Firefox.
Flash.
Firefox bestimmt.
3 GB Flash. Ja, ist eine ganz nette Machbarkeits-Shoe-to-Dudie.
Ist ein bisschen sinnlos, aber ist ganz lustig gemacht und benutzt halt irgendwie so Websockets und ganzen heißen Scheiß.
3D funktioniert im Firefox auch. Also im Hintergrund ist dann so 3D.
Ja. Es gibt bei Oatmeal, das ist mein nächste News, gibt jetzt Sriracha Hot Cock Boxer Briefs.
Das ist ja echt
Hot Cock.
Ja, das ist diese Rooster Sauce, diese mit dem Hahn drauf und da steht auf der Hose Respect the Hot Cock. Was ja.
Gott sei Dank habe ich am Anfang direkt No Sexist gesagt.
Nee, das habe ich auch nur gemacht, weil das der Jeff Atwood geretweetet hat. Da musste ich dann auch.
Ach so, ja, okay,
Was war jetzt, klar. Was ist Oatmeal?
Der Oatmeal.
Ach, Comic. Was ist Oatmeal? Ingo. Raff dich mal.
Das kannst du eigentlich.
Du kennst doch wohl der Oatmeal. Das ist das Tesla-Museum damals eigenhändig quasi gerettet hat.
Gebaut hat. Von
der
Hand.
Ein Buch gemacht hat, wie man Delfine ins Gesicht schlägt, ja.
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 Ganz wichtig.
Auf jeden Fall hat er so eine lustige Hose.
To punch a dolphin in the mouth.
Ja.
Die Viecher zacken aber auch.
Delfine sind lustig.
Richtig.
Nicht gut, so lustig wie Faultiere, aber auch lustig.
Ja, könnt ihr euch kaufen oder lasst es einfach.
Ihr lassen. Aber es gibt, ich wollte euch nur andere Möglichkeiten aufzeigen.
Apropos Google, Google hat einen neuen Dienst gelauncht, den sie wahrscheinlich bald wieder einstellen und der nennt sich Google Keep. Das ist noch viel lustiger an der ganzen Geschichte.
It's a keeper.
Nee, eben nicht. Ich nehme Wetten an, wie lange hält der Dienst?
2 Jahre.
Doch so lang?
Von heute.
18 Monate. Wer bietet weniger?
Ist das unter 2 Jahre?
Ich würde 2,5 sagen, tatsächlich.
Okay, dann sage ich 19. Achso, du sagst mehr. Na gut, dann bleibe ich auf 2.
Ich sag 2,5 Jahre.
Okay, das heißt.
Google hatte mal Google Notebook, aber haben die im aktuellen Android, haben sie doch auch so eine Notizen-App sicher?
Ja,
aber
keine Ahnung.
Hat die gesinkt? Ich weiß nicht.
Doch,
vielleicht
hat
über iMap-mäßig?
Achso, nee, eigentlich nicht.
Hier, Felix, hast du nicht Notizen? Nee.
Also ich habe jetzt
ich synke meine Notizen ja eh immer über Active Stink zu meinem Zarafa-Server.
Perfekt. Und jetzt mache ich dich einfach mal als Notiz hier.
Ich bin eine krasse Sau, Felix.
Ich benutze ja irgendwie Evil Empire. Nee, ich habe halt irgendwie so einen komischen Evernote-Account und das funktioniert für mich momentan noch gut genug, auch wenn die ab und zu mal irgendwie ihre Account-Daten verlieren.
Genau.
Da war ja auch letztens
ein neues
so.
Passwort setzen.
Ja.
Ich mache einfach mal bei dir Notizen.
Cool.
Felix, du hast es benutzt, oder wie?
Ich habe das hier gerade installiert
und
das sieht so aus.
Ja, das ist toll, das sehen die Hörer nicht.
Was soll ich denn sagen? Ich habe den Mark fotografiert, das sieht aus wie Pinterest. Nur nicht Pinterest.
Ich sehe aus wie Pinterest?
Geil. Nee, das ist Google Keep Zeug.
Richtig.
Okay, also du kannst da alles mögliche rein, du kannst Fotos reinlegen, du kannst Texte reinstecken.
Und du kannst und so
Rich Text Cloud.
Ja, nicht wirklich rich, also eher so.
Und
RTF meine ich so, also
Lame Text.
Bildbunt.
Ja, und es geht auf Android und es geht auch im normalen Desktop oder nur Desktop
Oder wie? Du kannst es bunt machen, aber nur den Hintergrund von den Notizen, was ich interessant finde.
Macht Sinn.
Also du hast keinen richtigen Rich Text, sondern nur so ein bisschen Rich Text.
Naja, du kannst halt ein bisschen Bilder reinstecken und ein bisschen Notizen dazu schreiben und irgendwie Checkboxes und sonst was reinmachen.
Wir haben da total wenig zu sagen. Warum reden wir da drüber?
Ich habe keine Ahnung.
Ich wollte eigentlich nur, weil
Google ständig Dienste, die wir eigentlich gut fanden, einstellt und jetzt irgendwie Sachen macht.
Jetzt glauben wir nicht mehr dran, dass sie das noch lange durchhalten. Ja. Deswegen.
Gute Sache.
Reden wir drüber.
Richtig. Was durchhält, ist ja Google Chrome und selbst ohne irgendwas dafür zu tun. Total gut. Da kannst du nämlich, das ist jetzt nämlich meine nächste News, die Demos drin aufnehmen, was ich nicht wusste. Das gibt halt
Demos.
So einen Record-Mode. Also wenn du irgendwas, was im Browser demoen musst, wenn du irgendein Produkt gebaut hast, so HTML-Zeug, machst du immer so klickidi-klick, klickidi-klack, dann kann der Browser dir quasi alle den kompletten Netzwerkverkehr mit aufzeichnen und du kannst dann quasi so durchklicken, ohne dass du überhaupt mit dem Internet verbunden bist und ohne dass du irgendwelche Requests machst. Bedeutet, du klickst es halt einmal durch und kannst dann quasi die total guten Demos machen und keiner findet wirklich raus, dass der ganze Scheiß nur irgendwie aufgenommen ist und es lädt alles innerhalb von Sekunden und lässt dein Produkt total viel besser aussehen, als es eigentlich ist.
Also du machst Record Mode und kannst dich dann normal durch die Sachen durchklicken, die du davor aufgenommen
genau,
hast.
Genau, richtig.
Das ist quasi der...
Der hat dann zwar einfach einen harten Cache drin.
Das ist ja awesome.
Ja,
und das ist dann quasi der, wie heißt das, der PowerPoint-Mode von Chrome.
Richtig, das ist quasi der, der den Vorführeffekt eliminiert, weil normalerweise klickst du immer irgendwo drauf und dann lädt es nicht und dann geht's WLAN down.
Wi-Fi geht gerade nicht.
Und richtig, und dann so, oh lol, guck mal, Exception,
das
hat's ja noch nie gemacht. Kannst du ihn bescheißen, ohne dass die Leute denken, du bescheißt.
Ja, aber dann wär's ja, ist ja eigentlich langweilig. Dann funktioniert's ja immer. Ja,
richtig.
Ist ja, doof. Ja, das ist
wenn
doch
du
die
Geld
Idee.
Mit Sachen verdienen willst, ja. Ist das manchmal ganz gut.
So, jetzt, er sagt ja aber ganz oft, VDPAU gibt's nicht. Das ist mir eigentlich egal.
Oh Gott, nicht schon VDPAU wieder.
Nicht schon wieder VDPAU.
VDPAU.
Ja, Return of the VDPAU.
Okay, und jetzt kann ich ihn einfach abbrechen und dann das Playback Mode, oder was? Mach's einfach mal. Oh, er sagt immer VDPAU. Nee, so richtig kann's nicht sein.
Richtig. Musst du mit dann, also ist es so, du startest den mit --Record Mode und --Playback Mode und dann geht es, kommt gut.
Gucken, was jetzt passiert hier.
VDPAU. Das fand ich auf jeden Fall gut.
Ja. Dann kommen wir wieder zu den negativen Sachen des Lebens.
Shikifuma.
Ja,
Cash-Miss ist, wenn du quasi das Falsche eingibst einfach. Richtig. Dann kriegst du hier eine fucking Cash-Miss.
Ja, ist halt einfach
Cash-Miss. Das ist halt schon cool.
Schon mehr.
Und also ich find's super.
Und diese Demos kannst du dir dann irgendwo runterziehen und auf deine Webseite packen oder
nein,
was auch immer. Nein, das ist so lokal.
Nur so lokal.
Also das ist schon, der merkt sich die Request, da wo du draufgeklickt hast, merkt sich sofort die Antworten und hat da quasi einen Cache, ohne jemals dann in diesem Playback-Mode mit der Webseite zu kommunizieren. Das ist einfach nur, wenn du irgendwo was zeigen willst, dann kannst du hier so in deinem Chrome dich wie normal durch eine Web-Applikation klicken, nur dass es halt alles lokal gespeichert ist und dass es halt
und
funktioniert.
Das dann offline später zeigen kannst.
Ja.
Mhm. Quasi, ihr macht einfach maximalen Cache. Und dann gewinnen.
Maximal
Cash. Okay. Aber
maximaler Cash ist schon
Cash nicht schlecht. All die Dinge.
Alle Dinge. Dann jetzt zu den traurigen Sachen im Leben. Japan, Fukushima, da sind mal wieder ein paar Kühlreaktoren ausgefallen. Kühlungsbecken, Abklingbecken. Haben sie sich mal wieder gedacht, ach, mein Gott, ist noch nicht warm genug hier. Lassen wir mal die Kühlung ausfallen.
Und wer war's?
Wer war's?
Die Ratten.
Die Ratten haben das Kabel durchgefressen. Die sind jetzt intelligenter geworden.
Strahlung sind das so Mutantenratten.
Ja, Turtles. Evolutionär verbessert.
Die Ninja Turtles.
Ja, genau, die sind Us, was ja in Fukushima massig vorhanden ist, ja. Und dann geht's da halt fetzig los.
Haben die auch so tolle Bändel, so hatten nicht immer so von den Augen so.
Ach, die Gesichtsdinger, ja.
Ja. Gesichtnupsis.
Ja.
Ich bin dagegen.
Hatten die Hosen an?
Nee,
aber
Waffen. Das sind Schildkröten,
Alter.
aber Waffen auf dem Panzer hatten.
Richtig. Du, also wenn du deine Augen mit so komischen Bändchen, dann kannst du auch mal Hosen anziehen. Also, bitte.
Ja. Gut. Die Ratten haben das Kabel durchgebissen.
Ja.
Aber sie haben es jetzt wieder angeschlossen. Vielleicht. Vor allem, warum gibt es da keine Backup-Systeme?
Ist das so eine 230-Volt-Leitung über den Hof irgendwie?
Das ist so wie das letzte Mal auf dem Camp. Wo die dann einfach so mit Mehrversteckdosen aneinander, weil die Kabel halt nicht lang genug waren.
Die mussten vom anderen Atomkraftwerk dann am besten rüber.
Das Problem ist halt auch, wenn es dann mal ein bisschen regnet, dann liegt es halt im Wasser und das ist halt so.
Ja, das ist ja nicht so cool.
Brittel, und dann ist halt so.
Ja, kannst ja so Badeschlappen drunter, dass es schwimmt, wenn Wasser kommt.
Ja, genau, das ist der Plan. Oder in Tupperware, weil das halt... Dann ein bisschen Heißkleber drum und dann geht es schon.
Ja, ich hatte einen Access Point 4 Jahre lang in Tupperware auf dem Balkon, hat voll funktioniert. Also als ich den dann da rausgebaut habe, ist zwar diese Tupper-Schüssel, also war kein richtiges Tupper, sondern irgend so Billig-Tupper.
Auseinandergefallen.
Ist auseinandergefallen wegen Sonneneinstrahlung und so, weil halt war auch auf der Südseite. Aber der Access Point, der lebt heute noch. Ist mittlerweile ersetzt worden, aber das ist auch so ein Mimimi, das kann ich nachher mal reinschauen.
Korrekt, das sehen schon wieder.
Aber ja.
Richtig. Sollen wir zu den wichtigen Sachen kommen?
Ja, mach mal.
Das war alles wichtig.
Oh yeah,
wichtig.
Baby. Ne, Bitcoin sind ja noch mehr
Bitcoin.
Wichtig.
Bitcoin!
Der Markt und seine Bitcoin.
$73.10 aktuell.
$73 fucking.
Was war's denn letzte Woche?
Nicht so viel.
War da nicht nur bei 40?
Oh yeah, baby.
Oh yeah.
Ja, Bitcoin, Bitcoin Double Spend, habe ich da irgendwas? Future of Bitcoin, Bitcoin. Ja,
50 waren sie da, 53 oder
wahrscheinlich.
So.
Wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall gibt es jetzt unendlich viel mehr Moneys für Bitcoin und deswegen lieben wir alle Bitcoin. Ja. Immer noch.
Also es ist ein hoch spekulatives Geschäft gerade. Ich empfehle nicht einzusteigen.
Schweinebäuche.
Genau. Hat sich eh noch nie gelohnt.
Empfiehlst du auszusteigen, wenn man schon drin ist?
Das
ist halt die Frage.
Das muss jeder selber wissen. Also,
ach, toll. Ja, das ist halt. Jetzt, Ingo. Da haben wir einmal auf deine Ratschläge gewartet. Ja?
Ach so, ja, nee, Verkauf.
Okay, gut.
Verkaufen.
Verkaufen.
Nee, da baue ich mir. Ich baue mir nachher so einen Trading Stop Loss Order Nupsi. Ich habe ja diesen Trader gehabt, aber den habe ich irgendwann ausgeschaltet, weil ich keine Ahnung warum.
Du hast schon
keine
zu viel Geld.
Ja, also ich weiß einfach nicht mehr wohin damit. Dann, ich glaube, ich baue mir einfach einen, der dann, wenn Bitcoin mehr als $5 fallen, verkauft es einfach direkt, dann muss ich nicht aufpassen und nehme die Gewinne einfach nach oben mit.
Ja. Problem gelöst. Und wenn er dann nochmal um $5 fällt, kaufst du wieder.
Nö, dann lasse ich es erstmal. Dann habe ich ja schon Bonusgeld.
Ganz
schön
viel Geld.
Negativ an Bitcoin oder nee, zumindest die Amis meinen, das ist Geldwäsche und so, deswegen muss man
ja
da aufpassen.
Ist ja auch so.
Und die ganzen
so
Handelsplattformen, die virtuelles Geld in echtes Geld tauschen und echtes Geld in virtuelles Geld, die sind jetzt, werden jetzt strenger reglementiert.
Wer hat's gedacht, dass so ein Ding, das irgendwie täglich eine halbe Million Dollar über den Tisch zieht, reglementiert wird? Das ist echt der Hammer. Ja.
Verrückt.
Wer kann denn damit rechnen?
Das hat echt niemand gedacht.
Das ist jetzt
echt.
Normalerweise,
das kommt jetzt von irgendwoher. Das ist
richtig. Das macht, normalerweise hast du ja immer in jeder Kleinstadt gibt es ja einen Typ, der jeden Tag eine halbe fucking Million Dollar so hin und her wechselt.
Klar, in Drogen.
Schweinebäuche halt. Und Drogen quasi, ja.
Quasi. Schweinebäuche quasi zu Drogen getauscht.
Oder Drogen zu Schweinebäuchen.
Oder nachdem Leberwurst. Halt, auf welcher Seite du bist.
Richtig.
Du musst zu einem Deal gehören immer zwei Leute, ganz klar.
Mhm. Also du machst
der,
mit dir
der
selber
Dealer
Geschäfte.
Der Dealer und der Dealie, oder wie?
Mhm. Dealie. Nee, auf jeden Fall war ich keine Ahnung, warum die Leute da verwirrt waren, dass das Finanzministerium gesagt hat, ja, wenn ihr unendlich viel Geld macht, dann sollte man da mal drüber reden.
Ja. Die Amis haben es gemerkt und reden jetzt als erstes drüber.
Richtig. Und das kommt wahrscheinlich bei den anderen auch noch. Aber Mt. Gox ist ja in Japan und
da ist egal dann.
Japaner ist.
Und die
ist
machen
egal.
Ja, und wenn sie da auch kein Bitcoin mehr haben, dann machen die halt weiter ihre Spielkarten.
Genau.
Richtig.
Ist halt so.
Total gut.
Viel besser fand ich ja die Nachricht, dass 3D-Drucker jetzt Waffen produzieren dürfen.
Ah, endlich.
Aber bloß die eine Seite, die das quasi sich lizenzieren lassen hat dafür, oder?
Ja, die dürfen jetzt irgendwie so...
Das Designs ist halt so können sie verkaufen.
Ja, das ist halt so ein Offsite-3D-Drucker, der halt dann irgendwie im Notfall auch irgendwie mal... Magazine
Notfall
oder
also Waffen da, produziert.
Ist, ja. Nee, kann, nicht Waffen.
Der kann halt
nur
Zubehör,
so Plastik.
So, der kann halt mal ein Magazin drucken oder so.
Ja, aber das ist bei den Amis nämlich so eine Sache. Du kannst nämlich diese teilweise Magazin-Ladevorrichtung, du kannst dir dieses komplette Sturmgewehr kaufen ohne diese Vorrichtung, weil ohne die Vorrichtung ist das natürlich Schwachsinn. Nee. Und dann druckst du dir einfach noch diese Vorrichtung aus und auf einmal kannst du dann auch durch dein Waldgrundstück gehen und die Wildschweine mit der AK-47 jagen.
Und aber das ist bei
braucht man dafür
macht total Sinn. Weil,
braucht man. Moment, wo war das? Welcher Bundesstaat war das? Es gibt mehrere, wo man, glaube ich, mit panzerbrechender Munition sein Haus verteidigen darf.
Ja, alle.
Ich glaube, Texas war das auf jeden Fall.
Nee, alle diese komischen Staaten,
Florida,
die auch kein Wasser haben.
Ja. Also alle, die nicht an der Küste liegen, sind eh komisch.
Ja, Florida ist auch komisch, obwohl die eine Küste haben.
Ja, die sind eh, die sind,
das sind halt Rentner.
Die sind kaputt.
Die müssen sich halt gegenseitig.
Rentner so und Douchebags.
Haben wir Florida Man schon mal gepickt?
Nein. Nee, kannst du ja machen.
Okay, mach ich dann nachher.
Auf jeden Fall ganz wichtig, man darf jetzt auf jeden Fall irgendwie Waffen drucken. Total toll.
Waffen.
Ja. Ich bin eher für Waffeln, warum drucken die können Waffeln?
Waffeldrucken,
da wäre ich echt dabei.
Ich habe da so einen Waffeldrucker, da musst du einfach nur das Zeug rein, dann druckst du den so zu, dann wird der warm und dann machst du auf
und wieder Waffeln. Aber es wäre viel lustiger, wenn du dann sagen kannst, du kannst ja irgendwie Muster
reinmachen.
Oder so.
Waffel.
Und Puderzucker macht auch gleich drauf und Apfelmus.
Das ist eigentlich total gut.
Und vor allem musst du das Zeug nicht vorher erst anrühren, sondern der macht es einfach.
Wir dann brauchen einfach einen Replikator.
Ja, brauch genau.
Brauchen wir mehr Nussmehl, da wäre ich ja schon zufrieden.
Nussmehl?
Ja, Nussmehl. Das ist lecker.
Nee.
Hä?
Dagegen.
Wenn du ein bisschen Paleo machen willst.
Ja.
Genau, Paleo, komisches.
Okay.
Ontografie.
Ja. Komisches Homöopathie-Kram.
Das ist was anderes.
Exploration ist jetzt Urban Hacking.
Urban, ja, quasi. Also es geht darum, es gibt ja ab und zu so Leute,
Lüge.
Die sind in der Stadt und machen dann irgendwie Fotos von irgendwelchen Hochhäusern oder von irgendwelchen Hochhäusern runter und machen dann so, oh, guckt mal hier meine tollen Fotos, was ich hier von irgendwo gemacht habe.
Ich kenne Urban Exploration mehr als Leute, die alte leerstehende Industrieanlagen suchen und dann da reingehen und Fotos machen.
Halt. Alles in die Richtung, genau. Oder wenn du dich irgendwie unten in so komische Gänge langläufst, wo halt super Katakomben, lange nichts mehr war.
Sowas.
Katakomben, genau. Mhm. Und das ist bekannt unter Urban Exploration.
Ja.
Und die UFOUO
Gesundheit.
National Counter Terrorism Center.
Die UFO.
Ja, UFO. Ja, UFO.
No. Oh Gott.
Die sagen halt, das Urban Exploration, also dieses Rumlaufen und wie Fotos machen, dass das von
It's illegal
Hackern beziehungsweise von Terroristen fucking genutzt Hacker. Werden können, ja. Um USA anzugreifen.
Ja.
Fuck.
Können sie auch.
Überleg mal. Und das ist quasi Hacking.
Macht Sinn.
Und alle, und wenn du quasi das machst, wenn du irgendwie von irgendwelchen Industrieanlagen Fotos machst, dann bist du quasi ein Terrorist.
Ja, bist du auch.
Ist doch wohl logisch.
Ja, macht Sinn.
Ein alter Terrorist.
Terroristen.
Ja. Also ich wollte es ansprechen, weil es einfach so wieder super absurd
das
ist.
Das macht einfach, ich weiß nicht, es macht keinen Sinn.
Das ist einfach so absurder. Und ja, also sobald du quasi das den anderen Leuten bereitstellst, dann bist du quasi, hilfst du den Terroristen.
Genau.
Aber macht Sinn. Ist nicht egal, was du in Amerika machst, immer mit Terroristen zu tun hat.
Also je nachdem, kaufen. Du kannst auch gegen Terroristen sein.
Ja, aber dann hast du auch mit Terroristen zu tun. Also entweder hilfst du ihnen oder du machst mal was dagegen, aber ist irgendwas
auf der Seite. Musst du entscheiden.
Du musst dich entscheiden, klar.
Du bist auf jeden
Willst Fall auf du auf der Seite sein, Obama oder Osama? Ganz einfache Sache.
Macht Sinn. Ich finde es total gut, um einfach mal komplett vom Thema abzulenken. Ich habe hier mein Rechte von zu Hause, der scheint hier immer noch auf Shared. Wenn ich Share Screen klicke, dann geht er einfach so fucking auf und dann verbindet er zu meinem Rechner zu Hause und ich weiß nicht warum und wie, aber ich kann jetzt meinen Rechner zu Hause,
ja.
Back to my Mac einfach.
Ja, das geht ja auch übers Internet.
Ja, Tunnel. Ich find's so gut, dass der das für mich jetzt macht, weil ich kann jetzt hier so auf meinem Mac Mini zu Hause Sachen machen, ohne dass ich irgendwas eingerichtet habe.
Sehr gut.
Das ist fucking magic.
Er hat das Thema gehijackt.
Das ist ja quasi wie... Ja. Diese ganzen anderen Frickelsysteme, nur dass du es jetzt quasi sofort hast.
Ja, ohne Frickeln auch.
Ohne Frickeln. Ohne Frickelei hast du alle coolen Sachen.
Cyberwarfare.
Jedenfalls, also, der nächste Artikel auch wieder Hacking, Cyber, Criminal Dinge. Ja. Und zwar, die im Cyberwarfare hat die NATO gemeint, dass das Töten von Hackern da okay ist.
Ist okay.
Gott sei Dank.
Ja, gut. Warum auch nicht?
Ja. Also sobald quasi die Hackerangriffe zu krass werden, ist es okay, wenn du zu den Hackern nach Hause gehst und sie ihnen in den Kopf schießt.
Ja, warum auch nicht? Ich würde es, also, wenn du irgendwie den Staat blöd kommst, dann schießt du dir den Kopf. Das war schon immer so und wird wahrscheinlich auch immer so sein. Deswegen ist der auch Staat. Weil andere Leute dürfen das ja nicht. Staat darf das.
Staat darf bei dir vorbeikommen und dir in den Kopf schießen, wenn du irgendwie Facebook gehackt hast.
Richtig. So
Gewaltmonopol.
Wenn die sehen, dass du dann Ping auf ihren Server machst, dann kommen die vorbei und prügeln dich erstmal im Kreis
rein. Genau, weil du hast theoretisch die Möglichkeit, weißt du, wenn du jetzt einen Ping machst, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, aber das ist der erste Schritt dazu. Ja. Und irgendwann hast du dann
kommt der Ping of Death.
Genau, irgendwann hast du dann 20 Milliarden Rechner und die machen dann Ping und dann ist Facebook kaputt. Und dann bist du schuld.
Nee, apropos Ping. So ein, wie heißt er denn? Und zwar Andrew Auernheimer, aka Weave, hat 41 Monate Knast bekommen dafür, dass er ein paar Get-Requests abgefeuert hat.
auf
quasi
was?
Wie Ping.
Ja.
Das war aber wohl
was
so.
Was für Get-Requests hat er denn gemacht? Böse wahrscheinlich, ganz böse.
Fucking böse Requests.
Andrew Auernheimer, a member of the Grey Hat Hacking Collective Goatsy Security.
Oh ja, John hat das verdient, sorry.
Jedenfalls, sie haben auf...
Na, aber er soll da froh sein, dass sie ihn nicht gleich umgebracht haben.
Ja,
ich weiß
das,
nicht.
Das stimmt. Also, er hat halt auf irgendeinem komischen AT&T-Server, hat er halt quasi einen freien Webserver gefunden, wo
die
dann...
hätten ihn auch gleich nuken können.
Ja, genau, wo, das hatten wir aber auch schon, dass yes. Nukes quasi im Cyberwarfare auch, Cybernukes aber, ganz wichtig.
Genau.
Cybernukes.
Also dieser Andrew Auernheimer soll echt froh sein, dass er nur 41 Monate bekommen hat.
Ja, genau. Und zwar GetRequest, die hat irgendwie einen AT&T-Server gefunden, der super viele Private E-Mails quasi auf sich drauf hatte und der hat die dann sich abgeholt und dann wurde hart. Ja.
Er hat etwas geschrieben, was iPad 3G Account Slurper heißt und damit hat er dann auf diesem, also er hat erstmal einen AT&T-Server gefunden, der irgendwie offen war und so ein paar Daten rumliegen hatte. Dann hat er sich ein Skript gebaut, das, also User-Account-Daten, dann hat er sich ein Skript gebaut, das diese User-Account-Daten runterlädt und dann hat er sich halt auch immer wieder runtergeladen und dann an Gawker weitergegeben, was halt auch so eine ja, und da waren also auch Daten drin irgendwie vom Weißen Hauschef, Bürgermeister von New York.
Passiert.
Ja, ist, also ich kann schon verstehen, dass da irgendjemand sauer war. Ich meine, ja, gut, das Zeug lag
offen
rum. Aber
das Zeug lag halt einfach nur offen rum.
Ja, aber eigentlich, wenn...
Nee, also die Sache ist ja, eigentlich müsstest du es vergleichen mit einem offenen WLAN. Und wenn dein WLAN offen ist, wer ist denn dann schuld?
Du.
Ja. Du, derjenige, der das offene WLAN offen hat.
Ja, aber was ist, wenn deine Haustür offen ist und jemand kommt rein und wühlt in deine Unterwäscheschublade rum?
Dann bist du auch selber schuld?
Ja, dann ist der schuld, der die Haustür offen gelassen hat.
Ich glaube, es ist trotzdem Hausfriedensbruch. Ich
also finde, nein, wenn die Haustür auf ist, dann ist das...
Nee, ich glaube, es ist Hausfriedensbruch, wenn du ihn aufforderst, wieder zu gehen und er weitermacht.
Ich glaube, wenn er in deine Unterwäscheschublade seine Hände hat, dann ist er schon richtig weit gekommen und ihm ist, glaube ich, klar, dass er da was macht, was
aber
nicht
das,
so okay ist.
Also wieso, wenn die Haustür offen stand?
Also ich denke, es ist eher vergleichbar. Hey. Es ist eher,
ja,
eher
wenn jemand in der Bahn sitzt und einen Rucksack auf hat, den kann man ja auch mal aufmachen, gucken, was drin ist.
Nee, dann öffnest du ihn ja. Genau. Dann hast du ja quasi den nächsten Schritt getan.
Ja, was ist, wenn der so weit offen ist und einfach durchguckst mit so einem kleinen Dingens und dann so rein und es ist halt, komm, der weiß doch ganz genau, dass er nicht fucking 150.000 User-Daten runterladen soll und sie an irgendeine Zeitung weitergeben.
Aber die Sache, also ich
finde... Also du kannst mir nicht erklären, dass das passiert. So, ja, ich habe daneben irgendwie einen Curl einfach so auf die Tastatur gehauen und dann auf einmal hatte ich irgendwie 100.000 User-Daten. Und das kann der zwar machen, wenn der das dann AT&T sagt, so, ich habe da was gemacht und im Grunde muss er erstmal kein Skript schreiben, das die alle runterlädt.
Ja, ansonsten verliert die AT&T wieder, das kann es ja auch nicht sein.
Richtig. Nee, er hätte es dann einfach mal AT&T sagen können, so hier habt ihr Kundendaten vom irgendwie, keine Ahnung, Bürgermeister von New York, die Telefonnummer. Und der soll es halt echt nicht an Gawker weitergeben.
Ja, okay,
weil Gawker ist halt schon so die fucking der Abschaum vom Internet.
Gossip. Gossip.
So, genau, es ist halt irgendwie, du kannst auch an die Bild verkaufen, keine Ahnung.
Hätte das mal verkauft wenigstens.
Ja, und
also trotzdem,
ich meine, 41 Monate ist schon ziemlich komisch, aber es waren nicht nur ein paar GET-Requests, sondern der Typ hat erstmal wahrscheinlich nach dem Server gescannt, dann hat er sich ein Skript geschrieben, das dann die Dinge automatisch runterlädt und in der Zeit, irgendwann sollte ihm klar gewesen sein, dass irgendwas, was er vielleicht macht, nicht so ganz okay ist.
Er war bei GoatSea Security mit dabei, das war seine Aufgabe.
Fucking Security.
Spätestens dann hätte er einfach ausreißen sollen und
Internet
das Ganze von woanders machen sollen.
Er hätte einfach mal irgendwelche fucking anderen Boxen poppen sollen.
Zum Beispiel das aus Deutschland raus machen. Wir liefern nicht an die USA aus.
Ja. Jedenfalls, also trotzdem ist es, ich würde es eher vergleichen mit einem offenen WLAN. Es ist einfach so, wenn dein WLAN offen ist, dann hast du es nicht anders verdient, als geowned zu werden. Ja, und zwar von GoatSea Security. Es ist einfach so. Das ist meine Meinung.
Ich sehe schon wieder überall Ziegen. Goats.
Nein, Goatsy ist was anderes.
Nee, ich sehe Goats. Einfach Goats.
Goats. Nee. Mehr. Hallo, wir haben alle Goatsy gesehen und das kann man nicht mehr ungesehen
cannot
machen.
Cannot be unseen.
Nee. Cannot be unseen.
Also deswegen finde ich es einfach schon ganz schön hardcore, dass er dafür 41 Monate bekommen hat. Natürlich weiß er, dass er was Böses gemacht hat. Deswegen ist er auch ein Greyhead-Hacker.
Richtig.
Natürlich war er sich dessen bewusst. Wenn er sich dem bewusst ist, dann hätte er auch einfach nicht von, keine Ahnung, von Mutti zu Hause das Scheiß machen sollen.
Ja, kaufst du dir einen russischen Server?
Ja,
und dann,
kaufst du dir mit fucking Bitcoins einen russischen Server,
ja,
gehst über
Bitcoins,
über Tor, gehst du dann halt zu dem Ding per SSH und das ist alles kein Problem. Er soll es einfach
so
anständig
Sinn,
machen.
So viel Sinn.
Ja.
Wenn aber ich meine, wenn ein Idiot ist,
kein,
hat das auch nicht
Cookies
anders verdient.
Goatsy.
Genau, keine Cookies hätten wir auf dem Server setzen sollen.
Richtig, einfach die Cookies löschen, RAM defragmentieren und dann Windows-Tuner.
Rebooten.
Einmal bitte.
System 32 Cleaner.
Ja, richtig. Macht Sinn.
Ich komme auch zu meinem Windows-Menü
nachher. Also ich finde, das ist Fail auf allen Seiten. Ja. Und ganz schön hardcore geohnt dafür. Gut.
Kommen wir in was Kategorie Richtung Join geht. Mailbox, die wollen irgendwie E-Mail besser machen.
Hm? Ja, das ist so ein bisschen zwielichtig. Also, was heißt
zwielichtig?
Was heißt zwielichtig? Das ist irgendwie so ein Startup, die sagen, ja, wir machen dein E-Mail total toll, dafür musst du denen halt deine Login-Credentials für dein E-Mail Postfach geben.
Google.
Von deinem Google.
Also genau, das war nur Gmail, aber da musst du halt den trotzdem.
Und dann suchen die, sortieren dir irgendwas rum, machen irgendwelche Magic und sagen, boah, jetzt sieht dein E-Mail viel besser aus.
Machen wahrscheinlich Dings drüber, CSS Magics.
Bestimmt.
Was die gemacht haben, ist halt, du hast quasi so die Inbox und kannst dann immer sagen, ja, das ist interessant, aber für morgen. Und dann macht er das irgendwie in so eine spezielle Untermailbox und morgen poppt es dann wieder hoch. Oder du sagst halt, ja, das kann man löschen, man kann inline antworten. Ist im Grunde ein sehr netter Client. Die haben auf dem Server jede Menge so Number-Crunching-Zeug. wo sie dann irgendwie
können wahrscheinlich dann halt auch so Empfehlungen geben, was wirst du wahrscheinlich am ehesten, wobei das macht Google ja auch schon mit dieser
Priority Inbox,
genau.
Genau.
Ja, sowas in der Richtung.
Ja, auf jeden Fall war es ein netter Client, die haben das Zeug irgendwie rüber gemacht, aber jetzt werden sie gekauft von Dropbox.
Ja.
Und es ist so, es war kein Acqui-Hire anscheinend, also Dropbox sagt wohl, die wollen diesen Client weiterhin laufen lassen, eben dann als extra Produkt, also die haben jetzt neben Dropbox noch ein Produkt, das heißt Mailbox, was ja vom Namen her total gut kommt. Ja.
Ist Mailbox, interessant, Dropbox. Die haben ja eigentlich außer dem Dropbox-Produkt selber bis jetzt keine anderen Produkte, oder?
Gut, halt Dropbox für Teams.
Ja, schon, aber das ist ja im Endeffekt das gleiche Produkt, nur anders vermarktet.
Ja gut, aber ich meine, sind ja auch, sie heißen Dropbox als Firma, von daher klar, macht es Sinn, dass sie
machen Dropbox
verkaufen.
Das ist echt verrückt, dass die sowas
tun.
Was ich damit sagen wollte, ist, das ist jetzt das erste Produkt, was Dropbox außer dem eigentlichen Dropbox-Dienst noch anbietet. Das ist jetzt so.
Ja, sie bieten es erstmal nicht unter Dropbox an, sie bieten es halt einfach nur erstmal als anderen
Ding. Als Mailbox. Oder sie sagen, sie werden es anbieten.
Ja.
Was waren es, 100 Millionen Dollar oder so?
Das waren irgendwas um die 50.
Das waren 1,3 Millionen.
Bis zu 100 Millionen Dollar. In Bargeld und Dropbox-Aktien.
Ja.
Ja.
Sehr gut.
Ganz ein Haufen Geld. Nett. War ein bisschen komisch, weil das natürlich auf TechCrunch gab es so ein paar riesige große Artikel. Und der, MG Siegler war ein Investor da drin. In diesem, was ist das, Crunch Fund? Keine Ahnung. Auf jeden Fall zwei Leute, die eigentlich bei TechCrunch auch recht oben sind, haben da investiert. Und es wurde halt auf TechCrunch auch ziemlich hart gefeatured. So von wegen, total beste E-Mail-App aller Zeiten. War halt so ein bisschen fragwürdig. Irgendwie hat der Typ, der den Artikel auf TechCrunch dann geschrieben hat, auch so gemeint, ja, nee, ich hatte ihn schon vorher geschrieben, hat mit ihm auch gar nichts zu tun, das war halt so ein, habe ich den quasi einen Artikel verkauft. Ja, das ist egal. Komm eh nicht rein, hast irgendwie 1 Million Leute vor dir. Und das ist auch nicht, wie ich mit E-Mails umgehe normalerweise, deswegen bringt mir das wenig.
Ja, wir haben es alle nicht benutzt und noch
Promis. Weißt du, was da
nicht? Also ich habe einen Kumpel, der hat das mal benutzt, der fand es eigentlich ganz hübsch, aber ich habe halt irgendwie auch nicht so richtig den Use Case gesehen, ich selbst.
Ja. Ich auch nicht. Bumble?
Humble Bundle gibt's jetzt irgendwie, also
einmal die Woche.
Was? Also das war eigentlich der nächste logische Schritt, ich find's trotzdem komisch.
Ja, das einzig Gute ist, finde ich, dass es auf Steam gibt, weil dann muss ich den Scheiß nicht irgendwie.
Kannst du einmal die Woche kaufen.
Ja, richtig. Okay. Kann ich es einmal pro Woche kaufen und muss es nicht installieren oder rumliegen lassen und Backups machen, sondern es ist dann ja auf Steam.
Quasi ist immer für immer da.
Und also jede Woche gibt es was Neues. Jede Woche gibt es nur eins, oder was?
Ja.
Ja, das ist dann der Humble Weekly Sale. Das ist dann immer ein so ein Ding. Wobei, ich meine, das gibt es ja auch schon in Steam selber, diese Aktionsangebote.
Aber die sind halt dann nochmal was ganz anderes. Genau, hier. Das ist ein Dollar für doch ziemlich cooles Spiel.
Genau, und es ist halt meist auch irgendwie DRM-frei, was ja.
Genau, zusätzlich noch zu Steam dazu.
Genau, also kannst du es dann auch und meist auch irgendwie Cross-Plattform. Nicht immer, aber manchmal.
Also größtenteils muss ich sagen, die haben echt viel, also quasi fast alles, was sie haben, ist Cross-Plattform. Es gibt ganz, ganz selten was nicht auf anderen Betriebssystemen noch mitläuft.
Ja. Und ja, es ist schon nett.
Schon nett, aber ich finde es komisch halt, dass sie jetzt gesagt haben, okay, fuck, wir
machen lassen einfach nur einmal im Monat, wir machen sie jede Woche.
Ja, mich würde mal interessieren, wie die Zahlen von denen aussehen, wie viel da insgesamt reingekommen sind, so über den Graph, weil irgendwann wird es ja schon nervig so. Also die ersten 2, 3 waren ja so riesig, und dann war es irgendwie 28 und großes Android-Bundle und jetzt gibt's wöchentlich und ich bin sicher, die machen irgendwie bald stündlich und dann werden sie einfach zu Amazon.
Finde ich gut. Ja.
Aber auf jeden Fall, wer Spiele braucht für Linux, Mac und Windows. Windows kann man, glaube ich, auch spielen, oder?
Noch, aber bald nicht mehr, wenn Steam dann nicht komplett runtergewandert ist.
Ja, dann kann man da mal vorbeischauen. Okay, dann, was bringst du eigentlich immer für Themen an, Felix?
Hey, wenn ihr keine Themen habt, ja.
Wir hatten Themen.
Ihr hattet keine Themen, ihr hattet irgendwie 5 oder
Komm,
so.
Komm, es waren Themen.
5
Unsterblich.
Und zwar Unsterblichkeit für unsere Senioren im Internet.
Schon wieder ein Friedhof oder was?
Quasi. Total nein, gut. Kein Friedhof. Das ist ja gerade die Idee. Sondern du wirst quasi unsterblich. Also das ist, was jetzt quasi unsere Generation, 2 Generationen über uns sich noch erhofft, dass sie noch in ihrer Zeit sich unsterblich machen, indem sie sich quasi in das Internet hochladen können.
Moment, das hört sich jetzt an wie der Plot von Caprica. So eine Fernsehserie, die nach zwei Staffeln abgesetzt wurde. Das ist genau der Plot von Caprica.
Es ist nicht der Plot, es ist die Wahrheit.
Ja, nee, also das ist tatsächlich so. Deal with it. Ja, also das, die Theorie ist, also ich tauche jetzt mal ein bisschen ins
Dings.
Battlestar Galactica-Universum ein und da ist ja die Theorie quasi, dass die Cylons, die Zylonen entstanden sind, weil irgendein Mädel eine tolle Suchmaschine entwickelt hat, was deine Internetpräsenz nimmt und da draußen einen virtuellen Avatar formt und da der ein Bewusstsein im Internet erlangt. Und ungefähr so ist es ja.
Genau, nur dass du quasi dein eigenes Bewusstsein ins Internet bringst. Mhm. Also das ist jetzt quasi die Hoffnung von der Generation 2 über uns, dass sie noch die Zeit haben, dass sie ihr eigenes Sein quasi in den Cyberspace bringen können, damit sie quasi nicht, also weil keiner will sterben. Das ist einfach so.
Ich stelle mir es gerade so vor, wie als dieser eine Typ mal seine DNA auf GitHub hochgeladen hat. Da kannst du dein Bewusstsein auf GitHub hochladen und wenn einer irgendwie denkt, oh, du bist jetzt gerade in dem Bereich ein ziemliches Arschloch, dann kann er einen Pull-Request stellen und dann sagen, ey,
wir fixen dich mal an der Stelle.
Genau, ich fixe dir jetzt mal irgendwie deinen blöden...
Dann fehlt ja jetzt nur noch...
Sockenpupen-Fetisch weg.
Den konfiguriert man weg. Ja, genau. Finde ich total gut. Fehlt ja bloß aus Star Trek auch... das Beam, weil dann könnte man denjenigen auch gleich total wegspeichern.
Genau, der nächste Schritt.
Also man
Schritt,
beamt ihn dann in den Rechner rein, ja. Speichert dann einfach sein Muster.
Ja. Und quasi mit Laser.
Mit Laser?
Laser. Von Tron. Der Laser von Tron. Kannst du dich direkt hochladen.
Laser. Ach so.
Ja.
Jedenfalls.
Also Disk.
Genau, denn der nächste Schritt, was jetzt halt schon viel passiert, ist, dass das aufgezeichnet wird, was jetzt gerade noch da ist, mit Video, mit diesen ganzen Twitter, Facebook, was weiß ich, nochmal die quasi für die Nachwelt was zu hinterlassen, was man sich dann irgendwie nochmal anschauen kann, und zwar das für Cyber.
Genau, das dann das ist lustig, dass dann Dienst den Google anbietet, die scannen dich dann und archivieren dich dann, und nach 2 Jahren wird der Dienst zugemacht und dann begeht Google quasi Völkermord.
Ziemlich.
Virtuell. Genau so.
Virtuellen Völkermord.
Ja. Also.
Quasi Weltenmord, weil sie keine Rücksicht auf irgendjemanden nehmen. Einfach alle.
Zerstörer der Welten.
Nee, ja. Nicht der Cyberwelten, eher.
War doch ein Stargate, ne?
Was garantiert. War bestimmt was? Stargate.
Oder nee, das war auch ein Stargate, aber es hat hier Oppenheimer hat es gesagt.
Oppenheimer. Ach, Google, yeah. Zerstörer der Welten, hat er gesagt.
Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten, wo er die hier. Und das ist.
War das nicht Now We're All Sons of Bitches?
Nee, er hat es gesagt nach der Atombombengeschichte, aber das ist, glaube ich, irgendein Hindu-Spruch oder so. Mhm. Nun bin ich der Tod geworden, zerstörte Welten. Kann einer googeln und dann, ich google das jetzt. Macht mal.
Die Akte
Oppenheimer. Ja, hier war Oppenheimer. Genau. Nun bin tot.
So,
hier aus der Bhagavad Gita, einer zentralen heiligen Schrift des Hinduismus. Now I am become death, the destroyer of worlds.
Kannst du es jetzt auch nochmal auf Hindi sagen, bitte?
Nee. Soll ich nie machen.
Google. Apropos Cyber, Google, Völkermord. Hatten wir doch gerade drüber geredet.
Ja.
Oder hast du nicht zugehört?
Doch.
Ingo.
Wie kommst du, ich will dir deine Überleitung jetzt wissen. Worum geht's?
Google unterstützt jetzt DNSSEC für ihre Domains.
Was heißt denn, was hat denn das mit Völkermord zu tun?
Na, apropos Google. Nee, komm, gut, einfach nach Hause.
Ja, ich gehe. DNSSEC, toll, total toll.
DNSSEC, wir hatten drüber geredet, DNS ist nämlich kaputt und Burst und du hast davor die vielen fiesen Probleme und jetzt kannst du alles signieren
Krypto drüber und dann
ist gut. Und Signaturen, nicht nur Krypto, sondern Doppelkrypto quasi.
Doppelkrypto?
Super Doppelkrypto. Und dann ist alles besser mit DNSSEC.
Was macht man denn Super Doppelkryptos mit DNSSEC?
DNSSEC signiert quasi deine Domains, dass du da nicht so evil Cache-Poisoning, DNS-Cache-Poisoning.
Genau, bedeutet dann, wenn einer fragt, wer ist denn guggenhobel.binärgewitter.de, dann ist deine Antwort irgendwie noch ein bisschen Krypto drin.
Ja, genau, dann Signatur-Magic ist dann mit drin. Und du kannst das alles überprüfen und dann kannst du sicher sein, okay, das ist wirklich der Richtige, der mir geantwortet hat. Und
ich fände ja den ESSEC interessanter für SSL tatsächlich.
Ja,
auch. Dass du sagen kannst, okay, ich speichere mein Zertifikat einfach gleich im DNS signiert bei meiner Domain mit drin und dann brauchst du dieses ganze Zertifizieren scheißendrecken nicht mehr.
Scheißendrecken, hat er gesagt.
Ja.
Jedenfalls ja, also DNSSEC funktioniert auch mit diesem Public Private Key Magic Signatur Kryptographie Bonuszeug. Und das ist sehr gut.
Das ist total gut, was auch und sehr das gut ist wird.
Super gut.
Ist das nämlich Babbel.
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 Ich weiß nicht, ob es super gut ist, aber Google macht nur wieder einen neuen Dienst.
Ach was.
Ja. Ja.
Und sie wollen jetzt alles
der demnächst wieder tot ist.
Sind auch nur 2 Jahre zu spät, ne?
Ach Quatsch jetzt hier. Die wollen ja all ihr eigenes Zeug zu.
Ja, ich meine aber also iMessage, also das ist ja soll wohl iMessage werden, quasi so ein Unified Google I/O Chat.
Ja, nur noch mehr Unified, dass die quasi über all ihre komischen Dienste
dieses alle komischen Dienste.
Ja, quasi iMessage.
Ja.
Nur das ja, halt nur dass bei iZeug halt du nur genau einen Dienst hast, nämlich dieses Chatten Zeugs.
Ja, aber oder das ist dasselbe Account oder? Ja, aber du kannst ja, also auf, du kannst ja hier iMessage und dann kannst du auf dem Handy iMessage und dann kannst du hin und her schreiben.
Nee, ist, ja, das haben sie ja auch schon mit Google Talk.
Ja, aber im Endeffekt wollen die jetzt halt aber ihren Google so. Plus Chat, ihren aber Google nicht Talk so. Und sonst was sie halt sonst noch mit drin haben, das, dieses Chat-Feature in Gmail drin, soll, das soll jetzt alles ein Netz sein.
Genau, also eigentlich willst du quasi dieses ganze Kollaborieren, mit Leuten irgendwie Dinge tun, quasi vereinheitlichend in einem großen Chat-Dingsy.
Genau, bedeutet, yeah. Du gehst dann in die SMS-App und du schreibst dann, dann kommt es bei dem irgendwie an, normalerweise so genau, mit Superbonus Internet und wenn nicht, dann halt SMS.
Oder, ja, also auch so, du willst irgendwie, die haben ja irgendwie Voice, Google Talk, within Gmail, Messages on Google Plus, Google Hangouts, Chats und nicht, Drive Documents.
Müssten wir uns nicht total freuen? Die lösen doch jetzt unser Messaging-Problem, oder?
Ja. Bam. Warum und dann können sie alles für
warum
immer
sind
mit
wir jetzt
allen
nicht alle total happy? Ich bleibe die, steig darauf um.
Weil es noch nicht gibt, deswegen
zum
können
einen
wir noch nicht.
Zum einen sagen. Gibt es das noch nicht, zum anderen müsste ich das erstmal ausprobieren. Also ich glaube, Google würde ich schon zutrauen, dass sie das in benutzbar und in irgendwie
wenn sie nicht in denken, dass es in 2 Jahren wieder.
Ja, das kann dann natürlich sein, dann merken sie plötzlich, oh Gott, die Leute, die
die benutzen das!
Die benutzen das tatsächlich.
Und dann schnell wieder abstellen.
Schnell wieder wegmachen.
Richtig.
Ja. Also dieses Chatten von Plattformen.
Also das ist jetzt Google Wave bloß wirklich.
Es bleibt halt eine Werbeagentur und alles, was sie machen, dient dazu, Werbung zu verkaufen.
Yep. Ich bin dafür.
Und Werbung verkaufen stinkt ja eigentlich.
Ach, Quatsch, komm. Wenn Werbung. Du deine eigene Werbung verkaufst, okay. Jedenfalls, also dieses Chatten zwischen Computern und Telefon funktioniert mit dem Google Talk bzw. Google Messenger relativ gut eigentlich, muss ich sagen.
Ja.
Also,
blurp. Funktioniert. Ja, nur, dass es da halt dann auch wieder keinen ordentlichen Client außerhalb von Android gibt.
Ja. Doch, ja. Es gibt diesen Google Talk Client für deinen Computer.
Den Windows.
Ach so, Google du meinst, für iComputer.
Ja, ich glaube, okay. Ich weiß nicht, gibt's den für den Mac? Den gab's mal für Windows, der ist doch aber auch eingestellt worden. Ja,
der war aber ziemlich cool, fand ich sogar. Weil irgendwie so 50 Kilobyte ging irgendwie. So. Oh, cool.
Ja.
Aber ansonsten kannst du natürlich auch einfach in der Webseite benutzen. Ist ja auch kein Problem.
Ja, aber das will doch keiner.
Dieses Google-Zeugs in der Webseite benutzen, ist eigentlich relativ
cool. Ja, das Ding ist, wenn ich Messaging haben will, dann will ich halt auch, dass mein Handy vibriert, wenn ich eine Nachricht bekomme und dass ich Notifications bekomme.
Massaging.
Achso, ich weiß nicht, ob, also wie gesagt, bei diesem Android-Krams funktioniert das halt irgendwie und ich bekomme da irgendwie komisches Vibrier-Zeugs.
Okay.
Aber das ist halt auch wirklich, weil es halt so komisches Google-Telefon ist. Ich weiß nicht, wie das
Telefon. Ja, wie gesagt, bei mir funktioniert es momentan gut genug und
richtig.
Apple.
Die EU ist irgendwie nicht glücklich darüber, dass Apple den Leuten nicht sagt, dass sie 2 Jahre
Gewährleistung
haben. Ja.
Das weiß doch mittlerweile jeder.
Nee.
Das ist ja auch das Gesetz eigentlich.
Das
deswegen.
Das ist the law. Aber das Problem jeder. Ist halt, die haben davor schon gesagt, so, du kriegst 1 Jahr und danach musst du mehr kaufen.
Die Bonus-Apple-Care-Super-Geschichte.
Ja, aber ja, jeder gut, weiß das ist doch, ja, das ist also aber, jeder Mensch weiß doch, dass man 2 Jahre Gewährleistung hat, egal was die Leute sagen.
In deiner Filterblase vielleicht.
In deiner Filterblase, genau. Und deiner komischen Nerdblase, wo ich
keine Ahnung. Hallo, wenn jemand das Gesetz nicht kennt, dann hat Pech. Da steht doch auch nicht auf dem Ladeneingang, bitte kein Genozid hier drin. Es ist fucking Gesetz. Es ist EU-Gesetz und das ist schon eine Weile so. Und das kann sicher auch in der Bildzeitung
immer. Ja, aber das vorne. Problem ist halt, dass Apple immer noch sagt, so, ja, du hast 1 Jahr.
Die sagen, du hast 1 Jahr Garantie und Garantie
ist eine freiwillige Leistung.
Aber dann, die sagen, du hast
was
ein Jahr.
Was der EU sagt.
Richtig. Gesetz Gewährleistung ist halt nervig und die sagen, kauf doch die super Bonus-Apple-Care, dann fragen wir nicht so blöd nach, wenn du zu uns kommst. Und
Das Problem mit der Gewährleistung ist auch, dass du nach 6 Monaten in Beweispflicht bist und dann...
Außer es sind Serienfehler, dann müssen sie
eben... Sagen die anderen, dass du 2 Jahre Gewährleistung hast beim
Kauf? Das
normalerweise steht es immer in den AGBs.
Verkauft dir nicht T-Online auch irgendwie oder T-Mobile so Bonus-Superversicherung, falls du dein Handy runterwirfst?
Nee, das kannst du beim Mediamarkt kaufen.
Ne? Wenn du dein Handy runterwirfst, ist es immer deine eigene Schuld.
Richtig, aber was...
Wenn das Handy kaputt geht, einfach so, wenn es da liegt, dann ist es nicht deine Schuld und dann kannst du hingehen und sagen, kaputt, gib mir ein neues. Und dann dürfen sie es zweimal austauschen, wenn sie es zweimal nicht ausgetauscht
haben. Zum Beispiel
haben,
bei mir.
Kriegst du dein Geld
zurück? Also Apple
zum Beispiel bei mir ist, ich hatte diesen Amazon Lesegerät, Dingsy.
Kindle.
Und das mir zufälligerweise irgendwie, es lag auf einfach da und dann ist mir das Display gesprungen. Und dann habe ich gesagt, ja, das Display ist gesprungen, haben wir gesagt, ja, kein Problem, wir schicken dir ein neues.
Ja.
Und da ist es dann quasi Garantie.
Ja, das ist halt Kulanz von Amazon aus.
Ja, natürlich. Aber ich find's trotzdem awesome.
Ja. Nee, ich habe es nicht ganz kapiert, dass irgendwie. Also anscheinend haben sie nicht genügend drauf hingewiesen, was
sie
auch
haben
das
gar
bedeutet.
Nicht drauf hingewiesen, ganz
einfach. Aber wer weist denn darauf hin? Also
alle.
Wo?
Bei meinem Telefon stand dabei, fucking, wo ich es gekauft habe.
Also bei den meisten Jahre Verträgen steht es tatsächlich immer.
Aber ich glaube, egal was du
bei eBay zum Beispiel kaufst, steht immer drunter hier, das ist ihr Recht.
Da steht doch immer alles drauf.
Sie dürfen es in 14 Tage zurückgeben und sie haben irgendwie 2 Jahre Gewährleistung.
Genau.
Und
oder
was anderes müssten sie nicht draufschreiben und dann werden sie nicht gerügt worden von der EU. Bums aus Ende. Apple kauft sich noch den CTO von Adobe.
Das ist halt schon eine komische Sache, muss ich sagen.
Warum sollen sie da machen? Ist doch okay, wenn er sich kaufen lässt, ist doch prima.
Nee, das komische.
Ja, was?
Fuck. Jetzt will ich hier mal Apple-Themen auf.
Ja, mach mal Apple-Themen.
Oh, ihr seid böse zu mir. Bloß weil ihr meine Nachricht nicht gelesen habt.
Nee, wir haben deine Nachricht nicht gelesen. Was ist denn passiert? Was sind da so ganz schlimm so dran?
Okay. Adobe ist nicht dafür bekannt, dass die besonders freundlich gegenüber dem ganzen Apple-Ökosystem sind mit ihrem Krams.
Ja, Apple ist auch nicht so freundlich gegenüber dem ganzen Adobe-Zeug. Also
richtig.
Flash gibt's nicht, Flash
und
stinkt.
Genau, und genau da könnte man sich fragen, warum kaufen die sich den CTO von Adobe?
Der muss jetzt im Keller sitzen.
Nee, das Problem ist halt, der muss nicht im Keller sitzen, sondern der ist quasi dann auch so ein Leader of Engineering irgendwas Typ.
Der Typ ist halt CTO, natürlich ist der für sein Unternehmen und kackt alle anderen zu. Und jetzt ist er halt bei Apple und wahrscheinlich kann er einfach gut managen, ja.
Kackt halt die Socken.
Die Frage ist halt, warum haben sie genau den von fucking Adobe genommen und nicht irgendwie
vielleicht
von irgendeiner
ist er
anderen
gut oder so.
Ich glaube nicht.
Natürlich, die werden schon einen Grund haben.
Ich meine, Adobe hat
kaufen.
Sich vielleicht, ich weiß nicht, seit wann dieser Kevin Lynch bei denen ist, aber normalerweise hat sich Adobe so in den letzten 1-2 Jahren ja ganz okay Sachen geleistet. Die haben so irgendwie ein bisschen Flash getötet, ein bisschen mehr HTML5 gebaut, die ganzen HTML5 Authoring Tools, die sie da hingestellt haben. Sie haben angefangen, dieses komische Cloud Online Gebimsel zu machen. Vielleicht hat er ja schon, also ich meine.
Ich glaube, der nächste Schritt ist einfach Flash auf ein iOS-Telefon.
Ich bezweifle es stark.
Ich bin voll dahinter.
Siehst du. So einfach, dann wird das Problem auch gelöst.
Endlich. Aber die Jedis dürfen jetzt in Schottland heiraten, das ist doch toll.
Jedis. Sehr gut.
Und zwar mit einer eigenen Zeremonie in der Freien Kirche Schottlands.
Kommt dann Chewbacca vorbei und
nein,
brüllt.
Nein, das sind halt wirklich diese ganzen Jedis.
Ja,
die mit ihren krassen Laserschwertern diese Zeremonie machen.
Ist doch cool.
Ich find's awesome.
Ja, und wer verheiratet die denn? Han Solo, Chewbacca?
Der Chewbacca kann niemanden verheiraten. Ja. Der kann nur sagen,
naja, das reicht auch.
Moment, das Foto ist in einem Ballettstudio aufgenommen.
Ja, natürlich. Die haben da gerade geübt. Es gibt nämlich diese...
In der Jedi-Trainingsschule in Kalifornien.
Ja, es gibt diese Jedi-Trainingsschule, die halt auch gleich neben dem, also quasi im Ballett-Zeugs mitmacht. Also ist ja auch eher relativ ähnlich.
Hier geht's doch um Schottland. Was machen die in Kalifornien?
Es gibt... verschiedene. Es gibt einmal diese Jedi-Trainingsschule in, wo war das?
Kalifornien.
Und dann gibt es aber trotzdem die Freie Kirche Schottland, die gesagt hat, dass du dich...
Die Jedis dürfen da heiraten. Die können von ihrem Todesstern runterkommen. Nee, müssen ihn nicht zerstören.
Genau.
Und
das
dürfen jetzt...
Genau.
Weil den bauen sie ja gerade.
Nicht.
Und nicht?
Außer der ist jetzt gefahndet worden bei Kickstarter. Für ein paar hundert Supermillionen. Oder so.
Die bauen den nur, damit die Jedis kommen können und den zerstören können.
Ah ja. Das war ein Inside-Drop.
Das ist so eine riesige Jedi-Cruise, nachdem sie alle geheiratet haben, gehen die auf den Todesstern und fliegen einmal durchs Universum.
Jedenfalls, das Besondere ist halt, dass sie jetzt, sie hatten zwei Kategorien irgendwie,
zwei Kategorien.
Nein.
Männchen, Weibchen.
Das geht um heiraten in der Freien Kirche von Schottland.
Ja, darüber rede ich auch.
Jedenfalls. Es geht darum, sie haben eine dritte Kategorie eingeführt, und zwar, die sagt, Belief Category without really defining what belief means. Das heißt, quasi kannst du jetzt einfach, wenn du irgendwie sagst, ich glaube ans fliegende Spaghetti-Monster, kannst du dann auch einfach in der Freien Kirche Schottland heiraten.
Gut.
Und ich find's awesome. Ich find's.
Das fliegende Spaghetti-Monster kann jetzt den Jedi heiraten.
Nein. Es ist nur Flying Spaghetti Monster Anhänger können Flying Spaghetti Monster Anhänger heiraten.
Schmidtlauch, den Typen von Gobby, den haben wir vor Jahren mal interviewt, kannst du dir mal anhören.
Gobby.
Gobby.
Ach, Gobby du
ist
oh fuck, da muss ich auch noch drüber reden.
Ist sowas wie
ich weiß,
Google wir haben, Docs.
Nein.
Na, doch.
Das nicht,
das na ja,
nicht.
Doch, zusammenarbeiten an einem Dokument.
Genau, das habe ich hier später, habe ich das als Thema
die
mit
die machen das über XMPP und da haben wir vor Jahren mal ein Interview.
Nein, die machen es nicht mal über XMPP.
Doch.
Die haben da ein eigenes
Bundesdienst. Nein, die haben jetzt. Das
die haben einen eigenen Sync-Server und die haben XMPP, glaube ich.
Die haben
mal irgendwann auf XMPP umgestellt. Hat der mir damals im Interview gesagt.
Vielleicht ist es XMPP, jedenfalls ist es XML auf jeden Fall. Gucken.
Gobby.
Also ich habe das, also ich kann das sagen, weil ich das heute noch benutzt habe, nämlich Gobby. Und da wollte ich auch noch später. Achso, wir sind.
Ja, rede doch jetzt drüber. Das
wir sind ja jetzt eh gerade in
dem Thema. Radetux et Horaz 81.
Wollt ihr das Thema vielleicht nicht mal einführen, statt dass er ihr.
Ja.
Nein.
Okay.
Doch, jetzt hier.
Ich? Nee, ja. Du wolltest es einführen.
Felix.
Ich wollte es nicht einführen.
Da steht Makefu.
Ja, ich wollte es bloß ansprechen, nicht, dass ich es einführe.
Ja.
Jetzt helft mir doch.
Also zusammenarbeiten an einem Dokument willst du.
Genau.
Und zwar, Etherpad Lite funktioniert nicht, sagst du.
Ne, das Problem ist, es gibt ganz viele so Web-Dingsies, ja.
Wie Google Docs, Google Drive.
Das Problem ist halt, wenn du an Sachen zusammenarbeitest, die du vielleicht nicht so ohne weiteres auf irgendeinen komischen Webserver zusammenarbeiten würdest. Weil du das zum Beispiel für deine Arbeit machst.
Dann kannst du es doch trotzdem auf einem Webserver machen.
Ja, auf irgendeinem Webserver ist okay. Solange es dein eigener ist.
Ja. Und?
Ja. Es gibt dann
dafür
quasi
ist dieses Google. Okay.
Ja. Wäre okay, wenn sie einfach funktionieren würden.
Ja.
Das Problem ist nämlich, sie supporten gerade Node.js in der Version 0.8.0.
Aktuell ist 0.10.
Genau. Aktuell ist 0.10 und egal, wo du es runterlädst, kriegst du 0.10. Und das heißt, wenn du dir 0.10 installierst, dann tut dieser ganze Shit auf einmal nicht mehr.
Okay. Und das ist der Fail.
Das fällt einfach super hart.
Ja, sagen wir es mal so, das ist halt, Node ist halt immer noch eine junge Plattform und die haben sehr viel an ihren Core-APIs umgeschmissen. Die haben ihre Streams-API über den Haufen geworfen und die haben halt sehr viele sonstige APIs geändert und da brechen halt Sachen. Und
das ist noch schlimmer als bei Ruby.
Das ist richtig, aber Ruby ist halt auch deutlich älter als Node. Muss man dazu sagen.
Ich wollte auch nur sagen, dass es bei Ruby trotzdem auch schlimm ist.
Nö, da gibt es gar nicht so viele brechende
API-Changes. Nee, außer nur, wenn du irgendwie mal wieder Shit von irgendwelchen Gems runterlädst, die dann einfach hart explodieren.
Ja gut, das sind ja Dependencies. Das ist ja wiederum eine andere Geschichte. Aber ja gut, die haben halt wahrscheinlich nicht mehr groß so dran weiterentwickelt, wie man sich das vorgestellt hätte und das auf die neueste Node-Version portiert und gesagt, ja, benutzt doch eine Binary von irgendwie einer alten.
Mhm.
Die haben ja auch irgendwie so einen komischen Installer, der dann, glaube ich, die richtige Node-Version auch noch mit installiert, aber ist schon ein bisschen komisch. Nee.
Installer hatten die
nicht. Ich habe auf dem GitHub-Account was gesehen.
Ja gut, also
ja nicht gut, aber die Entwicklung von Etherpad Lite schreitet ja immer noch voran. Das heißt, also es kann ja durchaus sein, dass die demnächst dann auf die neue Node-Version gehen. Was spricht denn jetzt dagegen?
Also
spricht dagegen, dass ich das gestern und heute benutzen wollte, zum Beispiel.
Dann update halt nicht. Oder benutze
halt. Nee, das Problem ist, ich wollte es ja benutzen, dann wollte ich es installieren und hat gesagt, oh, du hast aber 0.10 und wir brauchen 0.8 oder 0.6. Und dann habe ich gesagt, okay,
dann
fickt euch, dann mach dann
Debian Squeeze, auf einem Debian Lenny, keine Ahnung.
Nein, das Problem ist ja, du hast gar kein Node.js in den Paketsources mit drin. Das heißt, du musst es eh von Hand bauen.
Okay.
Und dann bist du quasi gefuckt und dann habe ich gesagt, okay, fickt euch Leute, ich gehe nach Hause.
Und was benutzt ihr jetzt?
Gobby.
Gobby.
Ja.
Ja, ist doch schön. Gobby, wie gesagt, das ist so ein, entweder machst du es über, lässt du eine Serverkomponente laufen, ne? Und da loggst du dich irgendwie ein.
Genau, oder du kannst auch irgendwie direkte Verbindungen machen.
Oder machst du Direktverbindungen, da hast du ein Textdokument und die Leute können nebenbei chatten und das können an einem Dokument arbeiten.
Genau, also ich fand's, find's ein bisschen schade, dass es, dass dieser Editor einfach so quasi wie ein Notepad ist, was halt einfach überhaupt nichts kann.
Es ist ein Schülerprojekt und ein Studentenprojekt gewesen, die wollten Code zusammenschreiben.
Was
und
ich, ja, mehr was.
Machen
hat,
die
hat funktioniert.
Also, ja, genau.
Naja, das, also ich hab mir da auch schon Gedanken über solche Geschichten gemacht. Das Problem ist halt, das, was ich da halt sehe, ist diese ganzen Sachen, die es so gibt. Ich meine, wir benutzen jetzt hier auch ein Etherpad. Etherpad Lite würde theoretisch gehen, aber das da fehlen dann wieder Features. Da ist zum Beispiel keine große Authentifizierung mit drin. Du kannst jetzt nicht sagen, bestimmte Usergruppen können auf ein bestimmtes Pad schreibend und lesend zugreifen und andere können nur lesen, so wie wir es hier jetzt mit unserem jetzigen Pad machen.
Aber nur lesen geht mittlerweile.
Ja, nur lesen geht, aber da, du hast halt keine Authentifizierung drin.
Ja. Aber, ja.
Also, nee. Ja gut, stimmt, es gibt eine Read-Only-URL, aber da musst du trotzdem irgendwie
für Zahlen. Oh, war das nicht I?
Nee. Ja, genau, also ich habe da auch so ein bisschen schon ein bisschen rumgeguckt und ich habe mir halt im Endeffekt die Technologie, um das richtig cool zu machen, ist da und mein Problem ist, ich will halt keine Desktop-Applikation installieren und den Leuten, denen ich die Sachen, irgendein Dokument schicke, dass sie da mal drüber gucken können, die wollen sich halt auch keine Desktop-Applikation installieren. Mhm. Plus, wenn du das irgendwie in Google oder sonst was machst, da hast du eine URL, die pastest du in Chat und dann klickt ein anderer drauf und dann funktioniert's. Ja. Das ist halt so das Schöne an Web-Applikationen für diesen Use Case. Was ich hier auch noch verlinkt habe, ist jetzt irgendwie gestern so mal ein bisschen über Twitter gewandert. Es sieht auch ganz nett aus, ist allerdings jetzt für meinen Use Case auch nicht so richtig cool. Das Ganze nennt sich, na, irgendwas mit Fly Latech. Und das ist im Endeffekt sowas, wie wir es hier mit Etherpad haben, nur halt als LaTeX-Editor. Und der hat das Coole daran ist, der hat tatsächlich so einen Split-View. Du hast auf der einen Seite einen Code-Editor und auf der anderen Seite schon eine Live-Preview.
Aber du kannst dann da auch...
Ist auch also in Node speziell, geschrieben.
Speziell in LaTeX benutzen.
Genau, und das Ding ist halt, du kannst da halt nur LaTeX editieren und das wäre mir halt für irgendwelche Shownotes oder sonst was online zu machen, wäre mir LaTeX halt zu komplex. Das benutze ich, um meine These zu schreiben oder um irgendwelche Papers zu schreiben, aber jetzt nicht, um irgendwie Sendungsshownotes zusammenzufrickeln. Darum, also das Projekt an sich sieht cool aus und die benutzen auch irgendwie Syntax-Highlighting und du hast irgendwie diesen Ace-Editor, den du aus, wie heißt denn diese Cloud-Editor-Geschichte?
Cloud9?
Genau, Cloud9. Also Ace ist quasi die Editor-Komponente davon, die auch GitHub benutzt zum Beispiel für ihr Inline-Editing. Da hast du halt dann so Syntax-Highlighting und schöne Navigation und Zeilennummern und sonst was schon mit drin. Und die haben dann halt im Endeffekt da noch WebSocket-Geschichten hinten dran gebaut und bieten ja auch eine Möglichkeit an, das als PDF zu kompilieren und so weiter. Das ist schon alles ziemlich cool, aber wie gesagt, ist mir halt an sich zu komplex, was halt so die Sprache angeht. Ja, okay. Die Screenshots, also da irgendwo, wenn man in dem GitHub-Dokument irgendwie runterscrollt, dann sind irgendwo ist auch ein Blogpost verlinkt. Ah, genau, hier Screenshots, kann ich auch mal kurz in Chat pasten. Die sehen auch ganz nett aus. So. Wie gesagt, wäre mir jetzt halt für die Sachen, für die wir es so benutzen, zu komplex. Also Etherpad selbst will man auch nicht hosten, weil das ist irgendwie das so ein JVM-Gefrickel. Ja, das ist irgendwie, die haben da Java-Code mit drin, die haben da Scala-Code mit drin, die haben da JavaScript-Code mit drin, was dann irgendwie Mozilla Rhino als Engine hinten dran benutzt und braucht unendlich Mengen RAM und ist irgendwie auch nicht richtig schön.
Ja, also wir haben uns ja auch schon mehrfach drüber unterhalten.
Also ich wollte bloß mal kurz über Gobi reden jetzt, wo wir jetzt dann quasi fertig sind.
Ja, also ich meine, Etherpad Lite ist halt immer noch eine schön einfache Variante.
Ja, wenn funktioniert gerade.
Ja. Also ich würde mal sagen, da muss man halt eine Handvoll API-Calls anfassen und die auf die neuen Sachen portieren, dann tut es wahrscheinlich auch mal wieder. Ich denke, also ich habe jetzt tatsächlich nicht im Kopf, was da alles intern in Node alles geändert wurde, weil ich in der letzten Zeit halt doch hauptsächlich Ruby mache.
War auf jeden Fall Dinge, dass es nicht mehr tut jetzt.
Ja, aber ich würde mal sagen, das könnte man mal an einem Wochenende oder so bestimmt mal wieder hinfixen. Ich weiß nicht, ob die Änderung.
Wer macht das? Machst du das?
Nee.
Morgen?
Ja,
nee, mach ich dann nicht. Dann macht's niemand. Außer also, die Leute wollen es halt
wirklich. Ja, es gibt ja Maintainer, die das da irgendwie machen und die haben jetzt auch irgendwie, habe ich gesehen, eine schöne Webseite, etherpad.org.
Ja. Aber das kann man mal hinfricken, ist glaube ich nicht der Ansatz, den man normalerweise fährt. Ja.
Aber du kannst dir tatsächlich hier ein Paket runterladen. Ich bin mir aber, nee, das ist zu klein, dass da Node mit drin ist. Schade. Sonst hätte ich gedacht, die bieten dir hier einen Installer an, wo dann schon Node mit als Binary gebundelt ist.
Die wollen auch, dass du NPM installierst und Kram. Ja. Das ist nicht so cool.
Felix, dann erzähl doch mal über Gobi und deine Erfahrung.
Ich wollte mal kurz darüber was reden. Und zwar, ich habe es ausprobiert und ich muss sagen, es ging relativ gut, auch als Server aufzusetzen. Das war auf einem Debian. Musste halt irgendwie Shit nachbauen und irgendwie Zeugs installieren, aber das war eigentlich nicht so das Riesenproblem. Den Server aufgesetzt, SSL und diesen ganzen komischen TLS-Krams, alles gemacht und das war auch alles ziemlich smooth. Und dann mit Windows-Clients drauf connected und es ging auch. Und das einzige Problem, was ich habe, ist, dass der Client einfach mal super retardiert ist. Also das ist quasi nur ein mutiertes Text-Notepad, was irgendwie, wo du noch Farben hast für Leute, die was geschrieben haben. Das ist quasi jetzt wie das Ether-Piratenpad, was wir gerade benutzen. Und dann hört es aber auch schon auf. Das kann auch so Highlighting. Wir haben Markdown geschrieben, aber das Pad konnte zum Beispiel auch kein Markdown. Mhm. Aber dann gab es halt einfach kein Highlighting und die Farben waren ganz nett. Was mir jetzt gefehlt hat, war einfach irgendwie so, ich schreibe halt gerne im VI, beziehungsweise VI-Style irgendwie so rum.
Du hast gerne VI-Keybindings.
Ja.
Doppelpunkt WQ einfach mal.
Nee, Bam. Doppelpunkt Z. Z oder sowas.
Ich weiß es auch, X ist es, glaube ich.
Groß X, ich weiß es auch immer nicht, deswegen benutze ich auch WQ. Jedenfalls, also das ist am Anfang, die Windows-App ist halt irgendwie zweimal verreckt, aber danach ging es dann komischerweise für immer. Dann habe ich den Fehler gemacht, mir anzuschauen, wie das Zeug abgespeichert wird. Und das war dann auf einmal schon ganz schön gruselig. Nämlich, das ist dann quasi für jeden Tastendruck, für jeden Keystroke gibt es dann irgendwie 40 Zeilen XML-Bonusline in einer riesigen File drin, die dann quasi schon nach 30 Minuten 500 Kilobyte groß war. Und ich habe gesagt, oh Gott, ich habe den Fehler gemacht, es mir wirklich anzuschauen, wie es funktioniert.
Hast du noch? Ja, du musst ja doch irgendwie wieder undo und sonst
ja, was mit reinmachen. Ja, du kannst undo machen, aber nicht für immer.
Ja.
Welche Version von Gobi verwendest du denn? Also da gibt's ja eigentlich zwei verschiedene.
Neueste.
Also mit
genau, es gibt Stable und es gibt neu. Und wir haben neu im Einsatz.
Das heißt, du hast als Server-Komponente dieses
Lib Infinity.
Ah ja, okay, dann ist es schon die neuere Variante. Ja. Es gibt nochmal diesen alten Server, diesen Zobby.
Ja,
nee. Und das neue Variante ist mit diesem Libco Infinity. Es gibt oder gab auch einen KDE-Client, Kobi hieß der. Ist halt auch schon seit 2-3 Jahren nicht mehr weiterentwickelt worden. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das im Netzwerk gerade mal schnell oder im Internet, wenn du dafür einen extra Server aufsetzt.
Genau, und dadurch, dass sie SSL machen, geht es ja auch eigentlich, dass du quasi so Authentication-Krams machst. Das würde ja auch gehen. Du hast auch irgendwie ein Passwort, was du setzen kannst auf dem Server. Und der merkt sich halt, welche Sachen du editiert hast.
Aber das ist dann ein Passwort für alle, oder?
Ja, das ist ein Passwort für alles.
Ja, was ich halt gerne hätte, wäre tatsächlich irgendwie eine Applikation, die halt so ein bisschen minimal Authentication macht, die ein bisschen Rechteverwaltung macht, also nur so auf dem Level, kannst du jetzt ein Dokument angucken, kannst du es bearbeiten oder beides?
Ja,
so?
Quasi, du willst quasi Google Docs, nur nicht bei Google.
Ich will sowas wie Google Docs oder wie Etherpad, allerdings mit eingebautem Support für Highlighting und Rendering von Markdown. Und vielleicht noch, ich habe mir auch schon mal überlegt, sowas zu bauen. Da gibt es JavaScript-Libraries, mit denen man so Syntax-Highlighting im Client machen könnte und eine Live-Preview und so gibt's alles. Die Websocket-Synchronisationsgeschichten, die sind eigentlich auch mehr oder weniger gegessen. Ich habe jetzt hier mal auch mal einen Artikel mit Algorithmen für so Synchronisation verlinkt, den Heise Developer mal rausgebracht hat vor
Ewigkeiten. Ja, die Frage ist halt, du hast zwar Synchronisation, aber du musst es dann ja auch irgendwie mal ablegen.
Ja.
Und da wird's dann interessant.
Interessant wird dann halt, sind dann halt auch so User-Interface-Geschichten, zum Beispiel erlaubst du jedem User generell Undo, macht er dann nur Undo für seine eigenen Sachen oder kann auch Undo für andere Sachen machen. Wie tust du Sachen annotieren und so, und wenn es in diese Details geht, dann wird es halt schnell komplex, und diese Komplexität sorgt halt im Endeffekt dafür, dass es halt da tausend halbfertige Lösungen gibt, aber halt keine, die wirklich mal durchdacht ist und halt wirklich gut funktioniert.
Also ich muss sagen, Gobby ist für den Use Case, den wir hatten, eigentlich relativ cool gewesen, und du kannst zusammen Sachen
beschreiben. Ich meine, Etherpad Lite funktioniert eigentlich auch schon gut, aber da fehlen halt mehr oder weniger die Features, plus der Editor ist halt dumm und versteht halt kein Markdown. Das ist jetzt kein Fehler von Etherpad Lite in dem Fall, aber ich hätte dieses Feature halt gern.
Also was ich mir auch gut vorstellen kann, ist LibInfinity, beziehungsweise ist mit diesem Server, diese Infinity Daemon, den einfach an deinen Lieblingseditor pluggen. Weil das muss funktionieren. Das ist ja auch bloß dieses Synchronisationskrams.
Und ich habe irgendwo mal was gesehen, dass es da...
Und ich will das einfach für einen Vim haben. Und dann ist nämlich gewonnen für immer.
Also ich habe mal irgendwo was gesehen, dass es da so Sync-Plugins für Vim oder sowas gibt. Oder hatte... Also ich glaube, ich habe das Interview damals auch gehört. Gab es da nicht auch so die Überlegung, Plugins für irgendwelche, also das als Bibliothek anzubieten? Und
also es ist auf jeden Fall eine Bibliothek.
LibInfinity macht schon das Richtige. Und das ist ja das Coole eigentlich. Eigentlich müsste irgendjemand im Internet diese Dinge nur tun. Aber das Problem ist halt, dadurch, dass ich gefühlt der Einzige bin, der das haben will, müsste ich es auch machen, damit es passiert.
Also ich habe hier mal einen Blogpost von 2010 irgendwie in einem offenen Stock Drupal irgendwo, Drupal 5 oder so, gefunden. Da scheint irgendjemand mal an Gedit Integration von Gobby gearbeitet zu haben, aber das scheint auch irgendwie eingeschlafen zu sein.
Das ist schade, weil das ist ja nicht so, als ob man nicht sein Lieblings-Plugin, sein Lieblings-Dingsy benutzen will.
Mach's halt.
Ja.
Kannst ja mal Vim-Plugin dafür schreiben.
Nee. Ja. Vim ist halt auch schon echt scheiße zu programmieren.
Ja, wobei du kannst doch da Python-Bindings oder Ruby-Bindings.
Und dann ist quasi schon fertig. Aber dann müsste ich LibInfinity auch für Python haben, und das gibt's wieder nicht.
Da gibt's doch bestimmt irgendwelche Rapper, wo du C-Code rappen kannst.
Hier, Python-Bindings for LibInfinity. Hi, I'm looking for Python-Bindings. Warte. This is why you are.
Ja, und live googeln.
Wieder hier, wir lesen aus dem Internet vor.
Du guckst es mal, und der Flyde redet noch über FlyLatech.
Habe ich schon erzählt, das ist diese Geschichte mit dem Editor, der jetzt über Twitter gewandert ist. Wie gesagt, sieht eigentlich ganz gut aus, und wenn man so kollaborativ LaTeX editiert oder editieren möchte, dann ist es bestimmt auch ganz nett. Interessant, also ich habe den Code noch nicht angeguckt tatsächlich. Interessant wäre es in meiner Ansicht nach eher so, um mal zu gucken, dass man vielleicht den ganzen Sync-Kram da rausnimmt, beziehungsweise den Sync-Kram verwendet und einfach das ganze LaTeX-Rendering und sonst was durch Markdown ersetzt. Dann wäre es vielleicht cool.
Ja, für deinen Use Case jetzt.
Für meinen Use Case.
Genau.
Jetzt. Also sag mal, oder für unseren Use Case, weil wir schreiben halt Shownotes in Markdown im kollaborativen Editor. Und ich finde, da ist dieses Etherpad oder das
Piratenpad gut genug.
Was wir benutzen, das ist gut genug, aber es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da geht noch mehr.
Ja.
Es geht immer noch mehr. Es geht immer überall noch mehr.
Ja. Aber erstmal funktioniert soweit, und deswegen hängen wir da halt immer noch.
Klar.
Okay, dann Lazyfu.
Ja, ich glaube, das war's im Großen. Oder hast du noch was zu sagen, Felix?
Also ich wollte bloß sagen, dass das Zeug eigentlich schon der richtige Ansatz ist, und dass ich halt einfach nur den Fehler gemacht habe, zu schauen, wie es funktioniert.
Ja, also darf Details.
Halt, Details, genau. Und dann, oh shit, fucking huge XMLs, huge.
Ja.
Awesome. Aber trotzdem cool, wollte ich nur mal sagen, dass das auch schon funktioniert.
Jo. Lesefu, soll ich anfangen?
Ja.
Also ich habe hier mal wieder einen Artikel ausgegraben aus dem Jahr 2009 von unserem altbekannten Ilya Grigorik. Hat da ein bisschen was über Message Queuing und Routing in AMQP erzählt, jetzt im Speziellen mit RabbitMQ. Habe ich mich in der letzten Zeit auch ein bisschen mit auseinandergesetzt, und ist gut geschrieben und erklärt so die viele Grundlagen und zeigt mal so ein bisschen Beispiele an, wie jetzt in dem Fall in Ruby, aber kann man ja auf andere Sprachen übersetzen. Ist so ein bisschen coole Einführung in AMQP.
Gute Sache.
Okay. Sehr gut.
Ich nehme an, ich bin Nächster, keine Ahnung, was sagt. Genau.
Algorithmic Rating.
Rating, da war nur keine Teil.
Training.
Algorithmic Trading for Dummies.
Hast du jetzt dein Dings geschrieben gleich mal?
Was?
In der Sendung.
Den hatte ich ja schon. Achso, nee, das Training Stop-Loss. Nee, da war ich zu faul, obwohl das irgendwie gerade ging, aber wollte dann doch nicht. Genau, das ist so ein Typ, der eine kleine, nette Einführung gibt in Algorithmen-Trading. Der erklärt so erstmal generell, was so der Fachjargon ist, was ein Spread ist, Market Orders, Limit Orders. Erklärt so ein bisschen die Arten von Markttypen, wie der irgendwie nach oben trenden kann oder hoch und runter, rechts und links. Erklärt so ein bisschen, keine Ahnung, was so die normalen Strategien sind für Wechselkurse, wie man da irgendwie Geld mitmachen kann. Und ist eigentlich eine echt nette Einführung mit vielen Bildern, erklärt diese Kerzendiagramme und den ganzen anderen Geraffel. Nett mal drüber zu lesen, wenn man nichts davon weiß, aber irgendwie was gern darüber wissen würde. Algorithmic Trading for Dummies.
ZSH, History Expansion.
Ja, ein lustiges Dokument, was ich letztens irgendwo durch irgendeinen Chat, ich glaube irgendwas auf der Arbeit habe fliegen sehen, habe ich mir auch angeguckt, sind viele Features oder ein spezielles Feature in der ZSH drin, was ich so mal benutzt habe, aber halt nur so, man kennt es so Ausrufezeichen, um den Command, den man davor gemacht hat, nochmal zu wiederholen. Zum Beispiel, du gibst irgendeinen Command ein, merkst, oh Gott, ich habe keine Root-Rechte, und dann machst du nochmal sudo Ausrufezeichen, und dann wird der letzte Command dann quasi, den man davor eingegeben hat, aus der History wieder eingefügt, quasi automatisch. Und ich wusste gar nicht, dass es mit sehr viel mehr geht. Man kann da auch Ausrufezeichen N und irgendeine Zahl machen, dann wird da der Ente Command davor wieder genommen, und man kann da irgendwie irgendwelche Inputs nochmal ersetzen lassen und so weiter. Das ist schon ganz nett.
Also diese ganze History Expansion kommt auch schon von der Bash. Die kann auch unendlich viel History Expansion, Magic, Bonus.
Und die ZSH kann das scheinbar auch ziemlich mit viel Magie oder mit viel Power halt dahinter.
Ja. Apropos Z-Shader, da komme ich später nochmal zu.
Ja.
Cool. Mark.
Okay, Benefits Matter ist so ein ganz netter kleiner Aufsatz? Ja, Aufsatz. Kann auch wunderbar, ist ja Aufsatz und Aufsatz, aber ist egal jetzt und eigentlich.
Auf dem Aufsatz noch was irgendwas drauf.
Richtig, ich bin sehr verwirrt jetzt.
So ist die Paper, bloß in Deutsch, Aufsatz.
Ja, aber andererseits ist ja Aufsatz auch Sachen, die man, aber ist jetzt egal
eigentlich. Nennst du einfach Essay oder so, oder Artikel oder.
Ein Blogpost von Michael T. Halligan, wer auch immer, das ist auf Posterous, bedeutet, es wird bald sterben, aber er schreibt so ein bisschen drüber, was so seine Einstellung zu diesen ganzen Y Combinator Startup Angeboten ist. Und er sagt halt einfach so, es ist ja schon ganz nett, dass ihr da irgendwie Angebote stellt an eure neuen potenziellen Arbeitnehmer. Das Blöde ist halt, dass ihr meist echt nicht konkurrenzfähig seid. So erwarten, dass du dann irgendwie deine 60 bis 80 Stunden pro Woche arbeitest im Endeffekt, weil die Founder machen das ja auch, aber im Endeffekt haben die Founder halt auch irgendwie, keine Ahnung, 25% in ihrer Firma, selbst nach irgendwelchen Seed-Runden. Ja. Und der redet eben so ein bisschen drüber, dass er, ist zwar nett, dass man da $100,000 kriegt, aber im Endeffekt kriegst du dann bei, was weiß ich, Google, Amazon, sonst was, als jemand, der schon 10, 20 Jahre Industrieerfahrung hat, einfach mehr. Und die Benefits, die viele von diesen Startups dann machen, sind halt echt nicht vergleichbar mit den anderen. Eis. Ja, nee, es ist halt gut. Manche sagen dann, hier jeden Tag gratis essen. Es ist ja, was sind das im Monat? $200? $300? Das ist halt echt gar nichts. Und das ist zwar eine nette Geste, aber es ist halt kein Argument, da zu arbeiten. Und auch gerade was so Krankenversicherungen und so Spielereien angeht, die bauen sich dann halt irgendwelche netten PDF-Dateien zusammen, wo dann drin steht, hier kriegst du bei uns ja folgende Versicherungspakete überhaupt, und die sind alle echt nicht sonderlich gut. Und er erklärt halt so ein bisschen, was man denn bedenken sollte, wenn man bei so einem Startup einsteigt, und ob es denn bei manchen Startups überhaupt Sinn macht, sich da rein zu versetzen, wenn du im Endeffekt irgendwie 0,5% Aktienoptionen bekommst und dann für ein schlechteres Gehalt härter arbeiten musst. Und das ist mal so ein netter Überblick, was da, ich sag mal, quasi geboten wird und auf was man aufpassen muss.
Kann man mal durchlesen. Der MIGFU.
Genau, und zwar Ian Hixon schreibt darüber, über The Purpose of DRM, und dass es da quasi viele Leute argumentieren ja so, DRM bringt gar nichts, weil du kannst die Leute nicht davon abhalten, irgendwie Shit zu piratisieren. Und er beschreibt in seinem Post eigentlich, dass es gar nicht darum primär geht, die Leute davon abzuhalten, den Shit zu klauen, sondern es geht primär darum, dass die Content Provider gegenüber den Herstellern von Playback-Devices quasi die Oberhand behalten. Und das beschreibt er relativ ausführlich und mit vielen Beispielen. So Paramount macht ein Video und sie bringt es auf DVD. Und wie wäre es ohne DRM und wie ist es nun mit DRM? Und das ist ziemlich cool beschrieben und der schreibt auch relativ gut und kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen. Und das ist sehr aufschlussreich, wenn man jetzt immer noch der Meinung ist, dass quasi DRM einfach nur dafür da ist, dich abzuhalten, Zeug zu klauen.
DRM ist trotzdem blöd.
Gut, ja, aber wenn man vielleicht verstehen will. Nee, vielleicht, du könntest ihn dann auch mal durchlesen, wenn du nämlich...
Ja, es ist trotzdem blöd.
Also, ja, DRM ist trotzdem blöd, ja. Aber es hat einen ganz anderen Grund, DRM einzusetzen. Naja,
es hat mehrere Gründe.
Es hat mehrere Gründe, aber der primäre Grund liegt halt an einer anderen Stelle und die kannst du dort... Kontrolle über Inhalte. Sekundär Kontrolle über diejenigen, die quasi das Zeug dann abspielen und verwenden und weiter publizieren, primär. Kannst du da durchlesen? Sehr gut. Und ich glaube ihm einfach. Weil ich glaube einfach irgendwelchen Leuten im Internet.
Ja, so. Macht Sinn. Eigentlich.
Das Internet hat immer recht. Marc. Genau.
Nein. So
ein kleines
Fluff. Meins.
Was?
Was? Meins ist der nächste.
Hä? Nee, 14 Wonderful Worlds wird noch Englisch genannt. Ich glaube, du hast Linux, ne?
Oh ja, ich habe einen Linux, fuck. Der hat hier Out of Sync, natürlich.
Normal.
Ich guck mal eher.
Oh, jetzt ist es eine andere Farbe. Nee, jetzt bist du
genau. Gut. Nee, mein Artikel ist ein kleines Fluff-Piece im Grunde. 14 wundervolle Worte ohne englisches Äquivalent. Da sind ein paar coole Worte
drin. Zeitgeist,
zum Beispiel in,
oder?
Nee, gar, nur so. Ein deutsches, nur Fremdscham. Aber es gibt zum Beispiel in Ghana ein Wort dafür, wenn du irgendwas heißes, ist wie eine Pizza. Ist und es ist so heiß, dass du den Mund so halb aufmachst und so machst. Mhm. Da haben die ein Wort für. Das irgendwie... Okay. Pelinti heißt es bei denen. Das ist ungefähr so viel to move hot food around in your mouth. Und es sind auf jeden Fall so 14 so Worte aus Norwegisch, Südafrikanisch, Tagalog, Schottisch,
Januar
Japanisch.
15. Januar, das heißt, ich hab den schon mal gelesen.
Fremdschämen ist auch gut.
Fremdschämen ist voll das gute deutsche Wort einfach.
Richtig. Oder halt im finnischen...
Die haben echt viele S und Ös in dem...
Ja, total gut. Finnisch ist auch keine Sprache, die mit irgendwas anderem verwandt ist, außer mit Ungarisch.
Ja. Na gut, haben wir das Problem auch nochmal gelöst.
Genau.
Das hatten wir ist ja schon mal mit Ungarisch verwandt. Hat ja schon mal was dann eigentlich, ne?
Hat Ungarisch jedenfalls
drin. Die finnisch-ugurische Sprachengedöns irgendwie.
Oh.
Ja,
kommt gut.
Genau, Common Shell Script Mistakes. Und das ist einfach mal eine Auflistung von so Sachen, die man in Shell-Skripten, also ich befasse mich relativ viel gerade mit so Shell-Zeugs, und mal so eine Auflistung von so Mythen, die man quasi, das wie man Shell-Skripte schreibt und was man in ganz vielen Examples immer noch sieht, was aber eigentlich alles alt und falsch ist. Und das ist sehr cool. Zum Beispiel dieses x var ist gleich x bla bla, dass du dann quasi dieses x brauchst, weil ansonsten geht dir dein Test kaputt, also dein Test-Command und das ist alles Bullshit und du brauchst es nicht mehr und deswegen... schon seit 20 Jahren noch nicht mehr. Und dann gibt es einige von diesen lustigen Sachen. Sehr cool.
Wieder was zum Lernen. Fleißig schreibe ich ja noch fleißig rein.
Aber ja, ist zu spät. Ich habe mal nur Sachen aus meiner Thesis-Recherche immer ein bisschen einfließen lassen. Also das eine ist, how we use Sidekick and Redis for massively concurrent workers. Das ist so ein netter Artikel, wie man so ein bisschen mit Ruby und Redis und Sidekick Queuing-Systeme oder beziehungsweise Sidekick als Queuing-System für parallele Prozesse benutzt, was ganz cool ist. Und das andere war irgendwie Nodes on Distributed Computing for Youngbloods. Das ist so ein bisschen verteilte Berechnung, sonst war es verteilte Systeme für die Anfänger und dann halt mal was ein Ingenieur, der da halt schon lange dran gearbeitet hat, so über die Jahrzehnte gelernt hat oder was er sich wünschen würde, was man ihm schon am Anfang seiner Karriere erklärt hätte. Werde ich gleich verlinken, sobald ich fertig bin mit
dir. So Tippen. Schön.
Ja, ihr könnt schon mal weitermachen.
Florida Man ist in Mimimi drin. Da ist er wohl eins verrutscht. Er war eigentlich in den Pix.
Ja, dann schieben wir weg.
Oder nee, Moment, den machen wir einfach in den Lesefu rein, weil man kann es ja lesen. Ich schieb's einfach hoch. Florida Man, wir hatten es ja vorher von Florida, dass die Leute da komisch sind. Ist ein toller Twitter-Account, der alle Geschichten retweetet, die irgendwie anfangen mit Florida Man, through wine bottle a deputy, bla bla bla. Ganz netter Account, hat irgendwie 80.000 Follower.
Penis
Florida Man says tag. Prostitute tried to bite off his penis. Auf jeden Fall dieser Florida Man, das ist eine der lämmsten Superhelden quasi der Welt.
Okay,
genau. Good. Florida Man.
Dann heule ich mal rum über Windows. Windows ist scheiße. Leute, ich sag's euch, es geht absolut gar nicht. Ich habe versucht, mit Windows zu arbeiten und bin wieder kläglich gescheitert. Ihr wisst ja, so Dateinamen haben ja so einen Vorderanteil, einen Punkt und dann nach nochmal irgendwas. Ne?
Und der,
früher 8.3
und der autoexec.bat.
Ja, genau, sowas. und Windows neigt ja dazu, so Sachen einfach zu verstecken.
Nein.
Weil doch.
Er neigt nicht dazu, du musst ihm das speziell sagen.
Nein, er macht es standardmäßig.
Ja.
Er macht
zwar was Dateiendungen.
Dateiendungen.
Ach so, sind ja,
weg.
Ja.
Dateiendungen okay, sind standardmäßig weg und wenn du eine Datei umbenennen willst, denkst du unter Umständen nicht dran und machst natürlich die Dateiendung wieder hin und im Endeffekt heißt die Datei dann aber Datei.Dateiendung.Dateiendung. Und du siehst eigentlich gar nicht, dass das doppelt da war.
Richtig, aus dem Camp von heißemädchen.jpg.exe.
Ja.
Von den Erfindern davon.
Ja, genau.
Macht nur Sinn.
Und ich habe was ausprobiert und habe halt eine Datei umbenannt und wollte sie halt irgendwo hin importieren und er hat mir jedes Mal Fehlermeldung, auch eine krude Fehlermeldung geschmissen. Das kann nicht sein, die Datei liegt doch da, das stimmt doch alles. Bis ich dann irgendwann gesehen habe, ja, okay.
Das heißt, du warst eigentlich nur doof.
Nein, Windows ist doof.
Du hast Windows wieder im Noob-Modus betrieben.
Genau.
Nein, ich habe Windows eigentlich richtig betrieben, bloß es war einfach
du musst
scheiße.
Da, so wie ich Erinnerung habe, gehst du dann in den Explorer, gehst dann auf Ansicht, Ordneroptionen, genau. Erweitert.
Ja, aber du willst
rüber,
das nicht erst machen. Du willst, dass es gleich
unten.
Hallo, du willst, dass es gleich richtig funktioniert.
Ja, nee, ist kein Problem. Dann nimmst du einfach Group Policies und richtest dort direkt ein.
Richtig.
Und da kannst du diese, kannst
nein, du willst, dass es einfach richtig, dass es einfach, dass du nicht dich um den Scheiß kümmern musst,
nee,
sondern dass es tut.
Also was ich bei Windows echt eine ziemlich coole Sache finde, was bei Unix einfach super hart fehlt, ist
Group Policies.
Ja. Weil
das
du hast ein zentrales
Krebel
Dingsy, was quasi all diesen Shit macht, was du in Linux in tausend verschiedenen Config-Files, die alle anders aussehen, irgendwie reinkrepeln musst mit Z und Org.
Und dann hast du zigtausend verschiedene Sachen, die in irgendwelche Registries reinschreibt, die kein Mensch findet.
Das ist ja egal, weil das kannst du alles zentral einrichten. Und da hast du eine File, dann sagst du nur Apply Group Policy. Und dann macht er, okay, Passwort, maximale Zeichenlänge, 12.000 Zeichen. Kein Problem.
Richtig, darf keins der 900 vorherigen Passwörter sein. Darf auch irgendwie nur zwischen 29 und 28 Zeichen sein.
Genau. Ja, und das kannst du alles
best
einrichten.
Best operators from hell.
Richtig.
Ich finde es einfach scheiße, dass die Leute irgendwie versuchen, Dateien zu verstecken und damit nicht nur Virenprobleme auslösen, sonst was, sondern mich auch noch eine Stunde meines Lebens gekostet haben, weil ich echt wie Ochs vom Berg stand und gedacht, das muss doch stimmen. Stimmt doch. Was willst du? Und im Endeffekt habe ich einfach nicht dran gedacht, dass Windows scheiße ist und Sachen vor mir versteckt,
ja,
die einfach da sind.
Du hättest mich auch einfach anrufen
können. Ja, genau. Nächstes Mal, wenn ich ein Windows-Problem habe, rufe ich dich an.
Ja, und dann sage ich, Windows ist scheiße.
Ja,
und dann
sagst
du, oh, stimmt, da war ja was. Ja. Das ist so einfach.
Welches Windows war es denn? 7, 8?
Es waren
XP, 12.
Windows 12.
12.
Windows Bonus Feature. 12.
Nice.
Windows 7.
Der heiße Scheiß.
Nee, nichts mehr der heiße Scheiß. So.
Ja.
Windows 8 habe ich schon drüber geheult, das findet auch kein Mensch. Das ist alles
mein Mimimi ist diese Woche Z-Shell Completion oder Completion.
Competition.
Completion.
Competition. Z-Shell halt Competition.
Ja, genau.
Und es Socken keine Klump. Completition.
Sorry.
Was?
Felix.
Habt ihr jetzt alles?
Ja,
immer. Seid ihr jetzt fertig?
Ja, ja. Komm, mach. Du bist
fertig. Vielleicht wollte ich gerade den Poopsocking-Competition starten, glaube ich.
Okay, dann machen wir das einfach so.
Nein.
Fleidi, du bist raus.
Fleidi, du bist raus.
Okay, ZSH, Completion Script, Underscore Arguments und Return 0 ist dein Mimimi der Woche.
Genau, und zwar, du hast Z-Shell Completion Skripte, die du selber machen kannst für dein Shit, aber es wird irgendwie im Internet quasi nirgendwo richtig beschrieben, okay, mach jetzt diesen Ordner, mach diesen Shit da rein und dann funktioniert es. Sondern immer so, ja, du hast hier Funktionen, aber es sind nicht nur Funktionen, sondern es kannst du auch irgendwie Files anlegen. Aber ob da nur Funktionen drin sind oder nicht, ist auch nicht so richtig cool beschrieben. Und dann habe ich mich damit eine Zeit lang rumgeärgert. Dann hat es nicht funktioniert und ich habe mich gewundert, ja, was ist denn da kaputt? Irgendwie, wenn ich Completion mache, dann explodiert mir mein Teil und die sind alle auf der linken Seite und ganz komische, wilde Fehler. Und dann war das Problem, dass du hast da so eine Funktion, die heißt Arguments und die ist quasi stringly typed, kannst du da alles reinkrebeln.
Stringly typed?
Ja.
So wie strongly typed, nur mit Strings nur?
Ja. Ja.
Geil.
Genau. Und du hast da alles wieder rein. Das ist ungefähr, sieht so ein bisschen aus wie diese eine Prompt, die wir letztes Mal uns angeschaut haben, wo wirklich alles rein encodiert wurde. Und so sieht ungefähr diese Funktion aus. Du hast quasi einen unendlich langen String, wo alles rein encodiert ist. So, ja, du hast irgendwie Abhängigkeiten und das hat ein Argument dazu und es kann halt irgendwas anderes. Und das macht alles diese Funktion. Und wenn du da nicht und Return 0 danach machst, dann explodiert dir dein komplettes Completion Script.
Ja, macht Sinn.
Das ist blöd. Das hat mich hart lange gekostet, Zeit gekostet. Das Problem war einfach, ich hätte direkt am Anfang ins Irk gehen sollen, weil da sind Leute, die haben super hart drauf und kennen diese ganzen Magic-Dinge.
Hast du nicht doch mit einer Python-Bibliothek rumexperimentiert, mit der du dir
das... Ja, das war minicom.py, weil wollte ich jetzt als Test quasi mal diese Argumente-Zeugs machen.
Ach so, okay.
Aber prinzipiell ging es darum Autocompletion und das ist halt schon, genau, also da gibt es auch eine Library in Python, die quasi dir aus den Python Help-String quasi das Zeug rausparst und dann so ein Arguments-Teil baut, was dann aber auch nicht wieder alles kann, was dann zum Beispiel nicht optionale Argumente und sowas kann. Das heißt, du musst es dann wieder selber anfassen und dann explodiert es dir.
Hart, nervig.
Und genau, es gibt hier zwei Teile, die ich hier verlinkt habe, die mir geholfen haben, und zwar einmal das Linux Magazine. Die haben irgendwie so einen Artikel, der irgendwie das Richtige gemacht hat mit diesen Z-Shell-Skripten. Ihr beschreibt es so. Und dann gibt's den offiziellen Z-Shell-Guide, und ich habe nicht wirklich, also ich habe ihn am Anfang einfach nicht gefunden, aber der beschreibt alles super hart und super detailliert, was du jemals über Z-Shell-Completion wissen kannst. Und genau der Typ, der diesen Guide geschrieben hat, der gefühlte 1000 Millionen Zeilen lang ist, ist auch im IRC, und wenn ihr da auf Raute Z-Shell, glaube ich, geht und dann da wilde Fragen stellt, dann wird ihr euch geholfen. Außer ihr seid doof. Dann nicht.
Doof nicht?
Nee, weil doofe Leute kriegen im IRC einfach keine Antwort. Da müsst ihr dann auf Stack Overflow oder so gehen. Das hilft da alles nichts an. Dann müsst ihr halt eine halbe Stunde warten und nicht irgendwie nur 2 Minuten.
Richtig. Ruby Build. Genau, ein bisschen nervig. Ich meine, mit der Woche ist da Ruby Build. Ruby Build ist so ein, wenn du Ruby selber compilen willst, weil da halt irgendwie, keine Ahnung, weil du
Debian... Weil es mal wieder nicht funktioniert hat.
Nee, Ruby selber, nicht Gems. Gems funktionieren nicht, weil da gibt's so C-Extensions. Ruby funktioniert schon und du brauchst es halt manchmal, weil du manchmal auf Debian läufst, wo ja, Ruby ist ja erst irgendwie 18 Jahre alt. Die neuesten Debian-Pakete sind ja 19 Jahre alt. Jetzt gerade
erst rausgekommen, genau. Ja.
Und vielleicht willst du dann mal sowas. Und da gibt's dieses Ruby-Build. Das wird auch von dem zum Beispiel RBN oder CH-Ruby von diesen verschiedenen Ruby-Versionen-Managern-Dingens da benutzt. Und wenn du die Ruby Enterprise Edition, was ja schon mal der totale Boss-Name ist, einfach, wenn du die bauen willst, dann geht es auf Ubuntu. Die Enterprise
kann man nicht einfach so bauen.
Eben schon, aber unter Ubuntu blöderweise nicht, weil Ubuntu hat irgendwelche Krepel-Version vom GCC und tmalloc, die irgendwie nicht so richtig zusammenarbeiten. Und Ruby Enterprise Edition benutzt diesen tmalloc, weil malloc ausändern ist ja total cool. Gerade auch habe ich neulich einen MySQL-Artikel gelesen, irgendwie, wenn du mehr als 8 Cores hast, dann musst du unbedingt deinen Memory Allocator auswechseln, weil du dann irgendwie 50% super mehr Performance bekommst. Und das Problem ist halt, um da wieder zurückzukommen, kannst du nicht compilen. Bräuchtest du nur einen kleinen Patch, der diesen tmalloc patcht, würde super gehen. RVM zum Beispiel, der andere Versionsmanager, der patcht einfach, bevor er compiled. Ruby Build macht es nicht. Und alle Leute so, ja, ist irgendwie kaputt für Leute, die Ubuntu haben. Und der Typ dann einfach so, ja, mir egal eigentlich. Ja, sagt für dich. Und die Sache ist, du kannst es halt einfach nicht compilen, sobald du Ubuntu hast. Und
okay, die Frage ist, warum braucht man denn Ruby Enterprise Edition, die einfach die hässlichste Webseite haben, die es gibt auf der
Fusion,
ganzen...
Fusion? Wirklich? Fusion hat immer...
Hier, rubyenterpriseedition.com.
Ja, aber die haben ein Graffiti oben links.
Guck dir doch mal die Seite an, das ist einfach Cancer.
Fucking Graffiti oben links.
Ja.
Guck mal, hier gibt's Barcharts, hier gibt's Memory, hier gibt's Download, einen großen Button.
Riesigen Button, den du mit Paint zusammengebaut hast.
Sieht schon ein bisschen nach WordArt aus. Ja,
100% Open Source.
FAQ, bam, super gut. Ja, man braucht die Ruby Enterprise Edition, weil sie A, ein bisschen schneller ist als das normale Ruby. Sie hat eine
Sagen
non,
die das?
Oder eine non, das? Nee, sie haben Patches für eine, es stimmt wirklich, die haben Patches für eine Non-Marking Garbage Collection. Bedeutet normalerweise, wenn du bei Ruby einen Fork machst und die haben eine, diese Non-Marking oder Marking, keine Ahnung, die falsche Garbage Collection. Ja. Die Fork ist ja normalerweise also, bei neueren also Linux-Kernen
Copy und Write. MRI macht Mark and Sweep und der macht dann Generational, oder?
Nee, ist beides Mark and Sweep, aber es kommt darauf an, okay, wie du den Mark and Sweep machst, weil du kannst entweder natürlich sagen, hier ist Dirty und das ist ja, was MRI macht, er geht also irgendwie über jeden Nupsi drüber und sagt irgendwie doof, 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 so in der, grob in der Art, oder ist irgendwie nicht dirty, keine Ahnung, andersrum, was auch immer. Und das Problem ist halt, normalerweise ist so ein Fork-Call in den modernen Linux-Kerneln ja ein Copy-on-Write. Oder wenn du forkst, dann kopiert der keinen Speicher, sondern der lässt einfach auf demselben weiterlaufen, bis ein Schreibzugriff von irgendjemand darauf kommt und dann kopiert er ihn erst. Bedeutet für deine, gerade wenn du schon einen Prozess oben hast und dein ganzes Rails-Geraffel oder was auch immer da drin steckt, das ändert sich nicht. Keiner wird Rails im Laufen neu schreiben normalerweise. Und das Problem ist halt, mit dem originalen Ruby ist es so, dass dann, sobald mal irgendwas passiert mit der Garbage Collection, sobald die einmal drüber läuft, wird eben der komplette Speicher kopiert. Bedeutet, er muss halt jedes Mal bei einem Fork den kompletten Speicher kopieren. Mit Ruby E muss der das nicht machen. Ich glaube, auch in Ruby 2.0 wurde diese Garbage Collection dann zu einer Non-Marking Garbage Collection umgebaut. Das ist dann total cool. Und deswegen will man die eigentlich, gerade wenn du so ein bisschen einen Forking-Webserver hast, wie zum Beispiel Unicorn, dann kommt es schon ziemlich gut, wenn der halt nicht permanent alles neu schreibt. Aber wenn du Ruby Build benutzt, bedeutet normalerweise RBenv, dann kannst du das auf Ubuntu einfach nicht kompilieren. Deswegen habe ich neulich, ich habe neulich so ein Puppet-Template zusammengebaut, wo ich eigentlich auch so einen Versionsmanager haben wollte, aber ich kann halt Ruby Build nicht benutzen, also ich frickel da hart drin rum. Deswegen habe ich jetzt RVM genommen und das geht und dann der Maintainer sagt halt einfach, nee, ist nicht mein Problem, dass da irgendwie Ubuntu Probleme mit Themalock hat. Und das ist halt auch so, ja, aber das ist das Problem von allen Leuten, die dann fucking Tool nutzen wollen.
Meh. Und er sagt so, meh.
Fuck. Ja, und es ist halt Ruby Build, so das ist ja nicht so, als ob das der Version Manager wäre, das ist das fucking Skript, das Ruby bauen soll. Und was kann es nicht? Ruby bauen. Also ja, mal drüber nachdenken. Vielleicht wäre das ganz gut, wenn man es machen könnte.
Auf der anderen Seite ist Ruby Build und RBenv immer noch cooler als RVM.
Ich finde es nicht mehr. Ruby Build ist so diese Wim-Krepelei, die du immer hast. So, ja, das ist ganz gut. Du musst nur 12 Plugins installieren und RBenv rehash und dann Ruby Build noch irgendwie als Plugin da reinmachen und dann immer den Fuckshit irgendwie updaten und dann musst du einen Git Pull im Plugin Directory machen und RVM ist halt so RVM install, RVM get head, fertig.
Also ich installiere Brew Install RBenv und Ruby Build und dann
tue. Das ist, weil es in Brew schon drin ist, ja. Aber wie updatest du das dann zum Beispiel?
Mit Brew.
Mit Brew update dann die Definition für Ruby Build automatisch.
Ich glaube schon, ja.
Dann haben die Brew-Leute was gebaut.
Nee, wobei ich glaube, da gibt's noch mal, egal. Ich muss nachgucken. Ich kann es ja tatsächlich nicht sagen.
Auf jeden Fall. Also RVM geht halt einfach. Du kannst dann auch irgendwie RVM use 193 machen und musst nicht das fucking genaue Patch-Level kennen. Da musst dann halt bei RVM auch wieder irgendein Plugin installieren. Und also ich bin langsam wieder so weit, dass ich fast zu RVM zurückgehe, weil
hat bei mir auf 10.8 nicht
das
funktioniert.
Wird wahrscheinlich, das war das jetzt Problem. Wieder funktionieren, genau. Aber es ist halt, also wenn es funktioniert, ist es mir fast lieber, weil der macht halt alle Patches automatisch, der updatet sich, ist halt so ein alles in ein Package. So ein bisschen wie, keine Ahnung, BSD und Linux. FreeBSD ist halt das Betriebssystem und Linux funktioniert, aber baust du halt selber.
Okay, POSIX und Arrays.
Oh, POSIX ist einfach eine Bitch. Wollte ich einfach mal sagen. Und zwar POSIX beschreibt quasi einen Standard, den alle Shells können, damit sie sich quasi POSIX compliant nennen können, damit man weiß, okay, die Sachen habe ich mindestens. Und das ein Problem ist halt, dass POSIX keine Arrays definiert hat. Das heißt, du hast quasi nicht so ein Konstrukt wie Arrays. Das bedeutet auch, dass du es dir dann quasi selber bauen musst, wenn du es haben willst. Und dann musste ich wieder Shell-Skripte bauen. Das waren, glaube ich, die längsten 18 Zeilen Shell, die ich jemals geschrieben habe in meiner Zeit. Und auch super, sieht auch super fies aus. Aber es kann quasi dieses, was du in Bash machst mit normalen Klammern, wird das quasi mit Pipes und mit Backslash N Magic gelöst. Das Problem ist aber, das Problem ist einfach, dass du Shells hast, die kacke sind. Zum Beispiel unter Ubuntu hast du seit Version 6.10 hast du die Dash als bin sh, das ist quasi die Standard-Shell, fällst du in eine Krepel-Dash rein. Und die Dash kann halt wirklich überhaupt nichts.
Das ist für welche Accounts? Für alle User-Accounts? Nee, oder?
Also normalerweise sagst du dem User, okay, du bekommst eine Bash und dann läufst du halt in der Bash.
Genau.
Weil die Dash ist halt so, okay, sie kann halt wirklich nichts. Mhm. Und das fühlt sich so ein bisschen an wie unter Windows, wenn du die Shell installierst. Oder wie eine Corn Shell. Weil sie kann halt wirklich überhaupt nichts. Und im Gegensatz zur Corn Shell, die wenigstens noch Arrays kann, kann das Ding halt auch wirklich überhaupt gar nichts. Ja. Und deswegen muss man sich da halt super hart abkrepeln.
Ich glaube, das Ding ist halt, wenn du da irgendwie ein BNSH oben in deinem Exec-Path drin stehen hast, dann nimmt er die halt.
Genau,
dann
nimmt er die Dash. Genau. Also wenn, deswegen schaut nochmal nach, ob ihr wirklich BNSH haben wollt oder ob ihr doch lieber Bashism einsetzen wollt in eurem
Schiff. Bashism.
Bashism. Das ist, es ist echt ein Wort, was quasi in der Unix-Welt, ja, was das beschreibt, dass du Bash-Bonus-Features benutzt und denkst, das ist aber in Wirklichkeit, das denkst, das ist eine normale Shell.
Ja, aber ich meine, wer hat auch keine Bash-Bonus-Features, gerade wenn du
zum Beispiel eine Bash. Computer ohne Bash.
Welche?
Zum Beispiel Solaris. Ja, aber die aber auch jetzt schon eine Bash haben. Zum Beispiel HP Unix oder Windows Computer.
Ja, aber normalerweise willst du denn die, also wenn, ich glaube, dass dein Bash-Skript läuft, ist ja dein kleinstes Problem. Alles andere läuft ja im Normalfall auch nicht.
Nee, also wenn man halt wirklich versucht, Portable zu schreiben, dann ist das schon wichtig. Nee. Also wenn man natürlich einfach nur irgendwie Solaris, AWS, Bonus-Computer hochfährt, die haben alles installiert.
Das auch Bonus-Bash?
Nee, nur normal Bash, glaube ich.
Ist gut genug.
Also Z-Shell kannst du natürlich installieren, was quasi Bonus-Bash ist.
Total Bonus, gut. Bonus. Bash plus, plus, plus.
Ja, genau.
OpenWrt ist alt.
Das ist richtig.
Nein.
Doch.
Nein, OpenWrt ist neu, ist super neu. Der neueste Shit ist einfach die ganze Zeit, du musst nur Snapshots benutzen.
Ja. Nee, mein Problem war, ich war vor kurzem wieder ein paar Tage bei meinen Eltern zu Besuch und da ist ja irgendwie eh langsam. Also schon Internet, also es ist schneller als Edge, aber das war's dann
auch. Aber auch nur gerade knapp.
Ja, genau. Also es ist irgendwie so
ganz knapp Internet.
Ein Megabit down und so, wäre auch gar nicht so das Problem gewesen, da so ein bisschen im Internet rumsurfen und so kann ich damit auch. Das Problem ist halt nur, sobald ich irgendwie mal Skype aufgemacht habe oder irgendjemand irgendwie angerufen habe über VoIP oder irgendwas anderes gemacht habe, was irgendwie ein bisschen Bandbreite gebraucht hat, ist das Internet abgekackt und war dann mal für eine halbe Stunde weg, bis man den Router rebootet hat. Und ich vermute halt mal, dass irgendwie halt so die aktuellste Stable-Version von OpenWrt drauf und die ist halt einfach von fucking 2011. Es kann auch natürlich sein, der Router, der ist mittlerweile auch schon 100 Jahre alt.
Also ich würde darauf schätzen, dass der Hardware hart im Sack ist.
Das kann natürlich auch sein, dass Hardware hart im Sack ist. Ich wollte nur mal sagen, ich habe dann gedacht, ja okay, dann teste ich es mal und installiere irgendwie die neueste Version von OpenWrt. Und habe halt geguckt und in den offiziellen Releases ist halt das letzte Release von 2011. Und ich finde, so kann man halt ein Produkt auch nicht führen, sodass man
die
sagt...
Die Sache ist halt, dass OpenWrt kein Produkt ist.
Ja, mehr oder weniger.
Nein.
Ja, gut, OpenWrt ist ein Open-Source-Produkt.
Es ist, die verkaufen nichts.
Das ist der pure Krepel eigentlich.
Das ist der pure Krepel. Das ist, ja, das ist der Inbegriff von Frickelsystemen.
Das ist richtig.
Das ist kein Produkt.
Okay. Dann habe ich diesen Inbegriff von Frickelsystem durch was anderes ersetzt. Den kann ich nachher, habe ich mal zu den Pics dazu geschrieben.
Also, wir können ja mal kurz schauen, was hast du für eine Hardware da gehabt? Das kann sein, dass einfach diese Hardware nicht mehr supported wird, weil keiner mehr diesen Scheiß benutzt.
Ich habe tatsächlich zwei Sachen ausprobiert. Einer war tatsächlich ein ziemlich alter, das ist ein Linksys WRT 54 GS, den gibt's gar nicht mehr, ja, aus dem Jahr 2004 oder so.
Das ist quasi.
Das andere war erste Generation Linksys WRT 54 GL.
Mhm. Die warten wir.
Aber die werden beide eigentlich noch supported.
54 GS, mal gucken, was dann die aktuelle Version ist. Und zwar supported, wir können mal raufdrücken. Wir machen jetzt einfach mal live. Im Internet.
Live Internet?
Live fürs Internet.
Okay, welchen hast du denn? Version? Welche?
Version 1.0.
1.0, okay. Das ist der hier, dann gucken wir hier, wo steht denn welche, was für eine Hard, was für ein Dings ihr verbraucht? Nee, da kann man draufdrücken.
Felix liest aus dem Internet vor, wir können das ja irgendwie mal, können ja zu den Pics kommen und Felix kann nachher erzählen, was er gefunden hat. Ja.
Genau.
Was ist denn OneTap?
Genau. OneTap ist eine nette Chrome-Extension, die ich irgendwie ganz cool fand. Weil ich kenne das so den Tag über, wenn ich irgendwie im Internet recherchiere, dann sammeln sich bei mir Unmengen an Tabs an. Und die wichtigen Sachen, die speichere ich dann nach Instapaper weg oder tue die irgendwie in Pinboard bookmarken oder so. Aber ich habe einfach viele Sachen, die brauche ich mal vielleicht für 2-3 Tage
Und dann sollte ich sie wegwerfen, die brauche ich aber tatsächlich auch nur auf einem Rechner, weil ich auf diesem Rechner recherchiere oder irgendwelche Sachen raussuche. Und da ist OneTap eigentlich ganz cool, weil OneTap ist so eine Chrome-Extension. Die tut einfach alle Tabs, die nicht gepinnt sind, also man hat ja dieses Feature, man kann Tabs pinnen im Chrome, kann einfach rechtsklick, pin Tab und dann ist es so klein und bleibt da an dieser Stelle und ist ganz vorne. Was OneTap macht, ist, man hat da an der Seite neben der URL-Bar so ein Icon, da klickt man drauf und dann nimmt es alle Tabs, die nicht gepinnt sind und packt die in eine Seite, in einen Tab. Und dann hat man halt hier so eine Liste mit den ganzen Webseiten und wenn man da draufklickt, dann macht er das Tab wieder auf. Aber das sorgt halt dazu, dass man ein bisschen Übersicht hat und dann kann man halt auch durchgehen und sehen, das ist eine Google-Suche, die kann ich löschen, das hier habe ich schon lange gelesen, kann ich löschen. Und wenn man Bock hat, kann man sogar irgendwie auf den Knopf drücken und dann lädt er das an den Webservice hoch und ich kann die ganzen Links einfach an irgendjemand weitergeben. Fand ich ganz nett, weil man einfach so ein bisschen Tab-Hygiene halten kann damit.
Okay, aber der speichert deine Tabs, die du offen hast, auf irgendeinem Webserver.
Also wie ich das interpretiert habe, speichert er die lokal und wenn ich auf den Knopf drücke, dann kann ich sagen, hier, gib die mal frei und dann speichert er die auf
dem Webserver. Und der speichert sie, also nicht wirklich die Seite, also wenn du irgendeine Formbars eingegeben hast, dann ist es wahrscheinlich weg, sondern, also er sagt hier 95% Memory Reduction.
Nee, das ist Marketing-Bullshit. Er speichert
auf seinem Server URL. Auf jeden Fall, genau, er muss ja wissen, was du alles offen hattest. Also muss
er speichert die im Browser.
Wenn du klickst, dass er auf den Server hochladen soll.
Wenn ich klicke, dass er die auf den Server hochladen soll, dann macht er im Endeffekt genau das. Dann nimmt er die Links und postet die an den Webservice und dann hast du eine URL und die kannst du irgendwie weitergeben.
Ah, okay.
So. Ja. Aber das Feature, das habe ich gerade eben erst entdeckt. Ich habe es eigentlich tatsächlich nur benutzt, um lokal irgendwie mal meine Tab-Sessions zu verwalten. Dann kannst du halt sagen, okay, diesen Artikel sollte ich jetzt irgendwann mal noch lesen oder ich klicke einfach auf irgendwas drauf und dann macht er das Tab wieder auf. Dann hast du natürlich auch keine History mehr oder sonst was, sondern er macht nur die URL wieder auf.
Was? Es geht so schnell, dass er die alle weg.
Ja, genau.
Okay.
Aber ist finde ich, ganz praktisch, wenn man da mal irgendwie sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie mal zum Beispiel, man recherchiert in einem gewissen Thema, wird aus dem Kontext gerissen, muss irgendwas anderes machen, kann ich sagen, okay, ich klicke jetzt auf dieses OneTab-Ding drauf, mach dann was anderes, klicke nochmal drauf und restore meine alte Session wieder.
Ja. Ich mache einfach ein neues Fenster auf.
Kann man auch machen.
New Window, altes Iconisieren, ja. Boom.
Also ich habe jetzt halt im Endeffekt so meine paar News-Seiten, die ich gepinnt habe und dann habe ich noch dieses OneTab-Tab gepinnt. Und alle anderen, die sind dann halt irgendwie freiwillig und die klicke ich drauf und dann sind sie weg.
Okay. Freiwillig. Also sieht auf jeden Fall interessant aus, ich werde das auch mal benutzen.
So, ich habe mal gerade nachgeschaut zu deinem Broadcom Bonus WRT-GS und der letzte Snapshot ist, das habe ich hier nachgeschaut, also das ist der letzte Attitude Adjustment Stable, der ist quasi vom 23. Oktober 2012 und der letzte...
Das ist mein Geburtstag übrigens.
Der letzte Snapshot ist verdrückt. Vom 21. März 2013.
Was keine Ahnung.
Gestern Klicks ist.
Ja.
Du hättest nicht auf die Beschreibung, die da drin steht, hören sollen, sondern du hättest einfach quasi den Snapshot runterladen sollen.
Nee, weißt du, die Sache ist die, früher, als ich für so Späße noch Zeit hatte, da habe ich mir OpenWRT aus den Subversion-Quellen kompiliert oder Snapshots runtergeladen. Heute sage ich, okay, ich kaufe einen neuen Router, weil ich will Internet haben
und
will mich nicht stundenlang, weißt du, das Problem ist, ich kann...
Wie gesagt, wir hatten es ja gerade eben, das ist einfach nur der Inbegriff aller Fricke-Systeme.
Ja, genau. Und also sind wir damit, ich gehe auch davon aus, dass irgendwas an der Hardware kaputt war, weil das Ding ist ja in dem Zustand jahrelang gelaufen. Ja. Ich habe da jetzt einfach eine andere Kiste hingestellt und jetzt tut's.
Sehr gut.
Aber, ja.
Okay. ARQ?
ARQ. Das ist ganz nett. Haben wir vor einer Weile schon mal drüber gesprochen, deshalb will ich es gar nicht lang machen. Das ist eine Mac-Software, die kann man für $29 kaufen. Die backupt einem als Offsite-Backup bestimmte Ordner, die man da angibt, auf Amazon S3 oder Glacier.
Stimmt,
und,
hatten wir schon mal.
Nimmt das Ding, macht da inkrementelle Backups, verschlüsselt die, lädt die zu S3 hoch und ich habe die auf meinem eigenen Account und da bezahle ich dann halt im Endeffekt, was ich an Speicher brauche und ich habe halt einmalig bezahlt, was ich für diese Software gezahlt habe, diesen $29. Ist UI-technisch ziemlich hübsch und funktioniert ganz gut und benutze ich halt für die tatsächlich wichtigsten Sachen, die ich halt nicht verlieren will, wie zum Beispiel meine Fotosammlung oder irgendwelche Dokumente oder Rechnungen oder sonst irgendwas, ja. Genau.
Genau, der Felix benutzt stattdessen Duplicity.
Genau, ich benutze für Duplicity auf jeden Fall für die Server, weil das Coole ist halt an Duplicity, beziehungsweise an normalem Internet, wenn du das quasi von irgendeinem Provider bekommst, dass du super viel Downstream hast und super wenig Upstream, beziehungsweise relativ wenig Upstream. Das heißt, die Backups von irgendwelchen Kisten im Internet geht halt super unendlich schnell.
Ja. Weil du so viel
Downstream. Genau, das Zurückspielen machst du dann eh meistens so, dass du bestimmte Files nur ziehst und da ist dann egal. Also das ist halt schon cool eigentlich. Wollte ich mal einfach sagen. Duplicity gewinnt einfach. Und es ist quasi scriptable. Ohne
Bund. Ja, also ich benutze Duplicity auf meinem Server, um da irgendwie, also ich benutze es
mit. Du würdest es benutzen, wenn dein Server laufen würde.
Nee, auf meinem, ich hab nicht. Ich hab ja diesen Webserver.
Okay, und dann benutzt
also du es da um? Ja, genau, ich benutze da um, mehr oder weniger halt Backups, inkrementelle Backups auf den FTP-Space hochzuladen, um da irgendwie GBG verschlüsselt und shit.
Ja, genau, das ist genau. Halt schon cool.
Also ich benutze da tatsächlich noch einen Wrapper außenrum, dieses FTPlicity, das heißt nicht mehr FTPlicity, das ist mal von Heise gestartet worden, das heißt jetzt irgendwie Dupli heißt es mittlerweile.
Dupli.
Genau, Dupli. Das ist so ein bisschen Wrapper außenrum, wo du halt auch Profile anlegen kannst und irgendwie ein bisschen mehr konfigurieren kannst und dann musst du im Endeffekt nur noch dein Konto anlegen und dann bam, tut. Ja, ist für Server ganz gut. Ich habe jetzt hier halt auf dem Mac. Ich wollte das halt schnell ins Laufen kriegen und nicht großartig in der Gegend rumskripten und das tut.
Schoko-Dingsbums.
Ja.
Chocolatory. Das ist quasi ein Paketmanager für Windows.
Das klingt nicht richtig.
Du kannst dann alles ganz einfach machen. Ich hab's nur ganz kurz ausprobiert zu installieren. Das hat irgendwie durch den Proxy getan. Da war ich schon ganz glücklich.
Ah, oh, das ist Nougat. Nougat kenne ich noch.
Ja, Nougat. Genau, die bauen quasi auf Nougat auf und dann kannst du alles installieren.
Ja, Nougat ist so wie Nougat, nur anders.
Oh
ja.
Gott, geht's. Ja. Nein.
Nein, die Sache ist halt, wenn du nix hast, bist du über alles glücklich.
Ja. Wenn du Windows einrichten musst, dann immer irgendwie dein WinZip selber runterladen.
Ja, das nervt genau, natürlich. Dein WinZip, überleg mal.
Und das ist nicht schlecht, der macht auch Updates dann teilweise, weil das ist ja auch nicht zentralen Windows.
Ja, genau, also das ist quasi wie so ein
okay, also wenn man
Apt Windows nur halt sehr hart verkrepelt irgendwie, dass er da Binary-Shit runterlädt und so.
Das sind halt auch die guten Sachen da drin, also da kriegst du Git von, da kriegst du irgendwie ein 7-Zip drauf, dann irgendwie ein Python rein und halt VLC.
Also der macht schon relativ viel cool.
Ja.
Also es geht schon. Und diese Sysinternals, was du eh immer. Und Node.js kriegst du da. Und zwar die Version 10. Das heißt, dieser fucking andere Shit geht auch nicht mehr.
Sehr gut.
Das Etherpad Lite geht dann nicht mehr, weil die brauchen 0.8.
Sehr schön. Loops.
Jedenfalls finde ich interessant, dass es halt quasi so auch, dass sich Leute überlegt haben, okay, wir haben gemerkt, okay, das ist alles scheiße unter Windows. Wir machen halt einfach das Beste draus. Und dann, das ist nämlich so PowerShell Magic Bonuszeug und das ist dann schon besser.
Mehr Magic
Bonus. Weil PowerShell ist eigentlich eine relativ coole Sache, aber ich habe schon mal drüber geredet. Das passt schon.
Hazel.
Hazel, ja. Habe ich schon lange irgendwie eine Lizenz für, habe es aber nie benutzt.
Von Noodlesoft.
Noodlesoft, nom. Hazel ist ganz cool. Das ist so ein kleines Ding, das eine Taskleiste sitzt und so automatisierte Tasks übernimmt mit irgendwie Ordner überwachen, größtenteils. Zum Beispiel Use Cases bei mir, ich gehe zum Beispiel zu meiner Bank und meine Bank sagt, sie haben 12 neue PDFs im Posteingangsordner oder Kongstar sagt, sie haben eine neue Rechnung. Und dann klickst du einfach Download und dann kannst du dir entweder aussuchen, wo du den RAM speichern willst und wie du ihn nennen willst oder du lässt das Hazel einfach übernehmen. Da machst du eine neue Regel und sagst, okay, hier, Download-Folder. Wenn da eine PDF-Datei reinkommt und die PDF-Datei hat als Quelle www.meinebank.de, Dann nimm doch diese PDF-Datei und verschieb sie sofort, wenn die reinkommt, in irgendwie Dokumente, meine Bank, Abrechnungsbla.
Ist es dann eher wie ein Cronjob oder eher wie iNotify?
iNotify. Okay. Glaube ich. Ist mir eigentlich
auch egal. Fühlt sich so an.
Ja, es ging recht schnell. Aber genau, das macht er eben so. Der kann es irgendwie wie wegspeichern. Er kann dir auch noch irgendwelche Attribute reinbauen.
Hast du das nicht schon mal irgendwann erwähnt?
Kann ich mir nicht dran.
Ich habe es noch nie benutzt. Ich habe nur mal eine Lizenz irgendwo mitbekommen. Das ist ganz cool. Er kann dir dann halt auch hat eine Rule Engine drin. Kannst dann sagen, ja, nenn's doch bitte irgendwie Jahr _ Monat _ Tag _ Originaldateiname oder sowas um. Er kann es auch irgendwelche Sachen importieren. Wenn ich sehe, okay, hier der Dropbox Foto Import hat irgendwie mal wieder irgendwo was reingekrepelt, dann schieb den doch bitte irgendwo nach, was weiß ich, iPhoto könnte ich machen, mache ich jetzt nicht, aber könnte ich. Er kann den Trash automatisch leeren, er kann irgendwie
Hört sich ein bisschen nach Windows Software an. Sieht auch so aus.
Ist aber ja. Es ist halt, ja genau, du kannst das Ganze natürlich auch alles irgendwie mit Bash machen und mit iNotify, aber da musst du ja halt selber deine ekelhaften Tools zusammenkrepeln. Und hier kannst du eben sagen, ja, wenn das irgendwie eine MP3 ist und das Musikgenre ist Podcast, dann pack's doch bitte hier hin und wenn das irgendwie was anderes ist, dann da. Also der kann viel auf die Metadaten eingehen, so PDF-Titel und das ganze Zeug. Und ich habe es jetzt mal ein paar Monate benutzt und das ist eigentlich ganz gut.
Okay, funktioniert.
Sehr schön.
Dann das nächste klingt irgendwie wie eine Geschlechtskrankheit.
Giphy.
Ja.
Nee, ist das gar nicht.
Giphyless.
Giphyless. So heißt es. Jiffy. Jiffy ist eine Suchmaschine für animierte GIFs. Mhm. Ganz einfach.
Also, wenn du bei Google sagst, File-Type GIF.
Ja, nur, dass es halt irgendwie ganz hübsch gemacht ist. Du siehst dann in der Preview schon das Bild davon, dann fährst du mit der Maus drüber, dann wird's animiert. Und
wird gar nicht animiert.
Du kannst irgendwie nach irgendwelchen Kategorien suchen und wenn du zu irgendeiner Gelegenheit mal wieder in den Chat in ein animiertes GIF pasten willst, dann kannst du danach suchen und dann findest du das. Wenn du irgendwie bored oder so, dann findest du 39 GIFs mit
39 GIFs im Internet zu bored, das kann ich mir nicht vorstellen, da ist irgendwas kaputt. Ich glaube, das ist so handerlesene GIFs.
Vermutlich, aber das sind viele.
Handerlesen.
Also funktioniert gut genug.
Also so wie früher diese Suchmaschinen auch waren, so ja. Verzeichnisse, Webverzeichnisse.
Ja, also funktioniert für meinen Use Case.
Gut, sehr schön. Noch eine weitere Suche für BitTorrents.
Keine Suche, Sync.
Ach so, Sync. Du synkst
genau. BitTorrents? Genau, guck mal, die Seite gibt's nicht mehr. Was haben wir jetzt gemacht hier? Da,
da, Sync, da. War ja nur experimental. Experiment Sync. Nee, du hast ein Leerzeichen, das Dings, Nupsi hinten.
Oh.
So, jetzt haben wir zwei Nupsis
hinten. Okay, Moment, ich fixe es. So, bam, gefixt. Genau, ist auf jeden Fall ein Sync-Client, der auf BitTorrent passiert. Von denen, da kannst du irgendwie dein Pre-Alpha, dann kriegst du immer eine E-Mail, dann kannst du es runterladen. Gibt's Mac, Linux, Windows. Geht auch headless, was ganz nett ist. Bedeutet, diese Sync-App kannst du im Grunde auf einem Computer einen Ordner freigeben und der gibt dir dann irgendeinen Krypto-Hash quasi und dann kannst du das in den anderen Computer einfügen und dann wird dieser Ordner einfach zwischen den zwei Computern über Magic gesynkt, peer-to-peer-mäßig über BitTorrent, über Distributed Hash Table, sonst was. Ich benutze es halt, wenn ich auf meiner VPS irgendwelche Dateien habe, die irgendwo in den Ordner geladen werden und ich hätte die gerne auf meinem Computer, auf meinem kleinen Server zu Hause. Dann macht es einfach SCP könnte ich machen, aber dann müsste ich schauen, dass ich irgendwie die.
Das regelmäßig machst.
Dass ich das regelmäßig mache, kann man ja per Cronjob, aber dann müsste ich auch noch schauen, dass ich die Ports entsprechend forwarde und den gesamten Geraffel, wo ich echt keinen Bock drauf habe. Und dann mache ich einfach diese App auf beiden Seiten, der kopiert's rüber und dann bearbeitet der auf meinem lokalen Rechner noch irgendwas. Und wenn der fertig ist, schiebt das raus und dann wird es automatisch auf dem anderen auch gelöscht.
Also so wie Dropbox, Bucketshare und
nur halt Peer-to-Peer, ohne dass ich irgendwie ein Git-Repository dazwischen habe oder irgend sowas. Cool, und das funktioniert echt nett, sieht gut aus. Könnte man überlegen, ob man da irgendwie, keine Ahnung, ich meine, da können ja beliebig viele Leute quasi auf diesen Ordner zugreifen und das BitTorrent ist, kannst du natürlich auch von denen parallel runterladen. Da könnte man sagen, ja, wenn man denn irgendwie
die neue Linux-Distribution.
Genau, wenn du irgendwie einen Ordner hast, wo immer die neuesten Ubuntu-Distributionen drin sind.
Ich sehe schon, du bist echt oft auf so Linux-Distributionen.
Ich finde, ISOs ist das Geilste, was du machen kannst.
Ja, ich schnüffel so gut, gell?
Ja, genau.
Überleg mal schon, weil der quasi Snapshot von fucking Arch Linux ist draus.
Ich weiß nicht genau, was wir damit machen wollen, weil es funktioniert erstaunlich gut, ist recht klein, kannst du dir irgendwie, auch auf Linux kannst du dir einfach die kompilierte, ist halt das Coole bei diesen BitTorrent-Leuten, die haben ja auch dieses MuTorrent quasi gekauft, glaube ich. Nee, was haben sie gekauft? MuTorrent. Doch, glaube ich. Und das war halt auch so 500 Kilobyte, alles selber geschrieben, keine Dependencies, kein gar nichts. Hier kannst du dir auch einfach die Binary-Datei von denen geben lassen, die i386 oder 64-Bit-Version starten, läuft. Forkt sich im Hintergrund weg, hat ein kleines Web-Interface, funktioniert. Und dann kannst du halt Sachen sinken lassen.
Ich frage mich ja gerade die ganze Zeit, wann Felix einwirft, dass man das auch mit Tink machen kann.
Kann man nicht mit Tink machen.
Da bräuchte ich
was willst du denn mit Tink machen?
Ja, mit Tink und AirSync.
Ach so, ja, nee. Ja, nee, ich meine, das hier.
Das ist eben das Problem. Ich kann das auch mit Tink und AirSync machen, aber was ist wohl einfacher aufzusetzen?
Ja, klar.
Tink und AirSync oder das hier?
Also in meinem Case, wir haben jetzt Skripte und das funktioniert alles super.
wunderbar, weil ich weiß, dass Felix sowas mit Tink und Ersing macht.
Ja. Du kannst halt auch einfach so.
Ich hatte es mir auch so überlegt.
OpenWRT installieren und dann sagst du nur Cool, Pipe ist und dann passiert einfach das Richtige. Sehr und dann gut. Bist du auf einmal im Tink.
Ja. Ich, eventuell werde ich auch irgendwann mein Desk Setup wirklich durch ein SCP oder
also ich habe das bei mir wie gesagt
Sachen deleted, aber
ich habe das bei mir gerade mit Git einfach und dann funktioniert
ja, ich kann es ja nicht durch ein Git durchlaufen lassen.
Da gibt's auch so ein Unison,
weil ich dann irgendwann ein unendlich riesiges Git Repository habe und das
permanent. Da gibt's auch diese eine Magic. Also
du kannst da mal Unison zum Beispiel ausprobieren. Das ist so ein bidirektionales Async.
Ja, das ich muss es nur unidirektional. Also ich will echt, ich will nur runterladen. Also ich könnte auch echt ein SCP machen, danach ein Delete. Das würde auch total normal gehen. Aber so war es einfacher, weil ich einfach
so war es. Und du konntest einen neuen Shit ausprobieren.
Nee, genau. Einfach einzurichten ist total super.
Und das Coole ist halt echt, dass du nicht ganze fucking Port vorne geht mit einem Senkel.
TP-Link.
Dann genau, also das ist jetzt im Endeffekt dieses Ding. Ich wusste nicht, was bei meinem Eltern im Arsch ist, ob es der Linux oder ob es der OpenWRT-Router ist oder das DSL-Modem. Und
deshalb hast du beides neu.
Deshalb habe ich beides neu gekauft. Richtig, und ich wollte halt das einzige Gerät, von dem ich bisher wusste, dass es ein eingebautes Modem hat, war halt eine Fritzbox, die 1000 Features hat, die meine Eltern nicht brauchen. Und ich habe diesen TP-Link, dieses Gedöns hier gefunden. Und das ist so ein Router, der hat irgendwie ADSL 2 Plus Modem, was auch abwärtskompatibel zu normalem irgendwie ADSL ist, was meine Eltern da haben. Kostet irgendwie 37 Euro ungrad und tut jetzt. Okay. Und ist irgendwie so billig, macht...
Auch funktioniert einfach.
Ja, genau.
Ja. Wim Gitgatla.
Wim Gitgatter. Das ist ein Vim-Plugin, das ist ganz cool. Das zeichnet dir in Dateien ein, wenn sich im Vergleich zu deinem letzten Commit Sachen geändert haben. Das heißt, wenn du eine Zeile löscht, dann wird da so ein rotes Minus an der Zeile eingezeigt, nebendran. Wenn du irgendwie eine Zeile änderst, dann wird da so ein orangener Tilde angezeigt. Und ich glaube, wenn du was eingefügt hast, dann wird ein Plus eingefügt. Also im Endeffekt so wie bei einem Diff, so ein bisschen die Symbolik. Das ist ganz cool, dass du siehst, wenn du gerade eine Datei editierst, an welchen Stellen du gerade rumgefrickelt hast. Das ist im Endeffekt einfach. Habe ich über Wandel, über dieses Plugin habe ich schon mal vor einer Weile gepickt, habe ich das installiert und tut.
Cool. iTunes Magic Gedöns.
iTunes Match Smart Playlists. Mag ich total gern. Also ich habe dieses iTunes Match, weil du da halt irgendwie deine Musik, die du dir vor Jahren von deinen Vinylplatten runtergekratzt hast quasi, kannst du da ja auf irgendwie DRM-freie, hochqualitative AAC-Dateien umbauen lassen. Und das Ganze steht ja dann auch auf deinem iPhone so streamingmäßig zur Verfügung. Und Streaming geht mir eigentlich auf den Sack, weil da musst du irgendwie permanent Batterie leersaugen, nur ein bisschen Musik zu hören, was ja eigentlich auch nicht so Sinn der Sache ist. Aber da gibt's ja Smart Playlists in iTunes. Du kannst dann sagen, okay, ich hätte gerne eine Smart Playlist, das ist irgendwie meine 25 am öftesten gehörten MP3s. Und dann hätte ich noch gerne eine Smart Playlist, das ist meine 25 neuesten MP3s oder was auch immer, AC Musikstücke. Und dann hätte ich gerne noch irgendwie meine, was weiß ich was, sonst noch irgendwas. Und das Coole ist, dein iTunes lokal, also immer wenn du was hinzufügst, updatet dann natürlich die Smart Playlisten. Und die Smart Playlisten werden in irgendwie iCloud gesynkt und das iPhone lädt sich die dann automatisch runter. Du kannst dann sagen, dieses Ding hier offline, bumm, fertig.
Okay. Du hast dann aber immer noch die Musik offline quasi.
Ich habe die Musik dann offline auf meinem iPhone automatisch bloß, und immer wenn ich was Neues...
Bloß die Playlisten.
Genau, mir ging es halt öfter mal so, wenn ich dann, keine Ahnung, betrunken im Nachtbus heimfahre, dann will ich natürlich Musik hören, weil macht man vielleicht so. Und dann hatte ich halt immer die neuen Sachen, wo ich denke, ah fuck, ich habe mir noch irgendwie letzte Woche da irgendwas gekauft, hast dann eben nicht dabei. Und in dem Fall habe ich es jetzt automatisch immer dabei, weil ich halt meine 25 neuesten Sachen dabei habe und die 25 am öftesten gehörten auch. Bedeutet, wenn ich irgendwann mal ein Musikstück zweimal mal höre, weil ich es total gut finde, ist es automatisch in meiner Tasche.
Okay.
Und ich muss es halt nicht automatisch manuell rumsinken und dann total gut.
Fuck yeah, Markdown.
Ja, das ist eine Webseite. Ursprünglich oder eigentlich entwickelt alleine von einem gewissen Brett. ja, das ist eigentlich ganz cool. Also dieser Mensch, der ist auch Autor von dem Programm, was ich vor einer Weile mal gepickt habe. Jetzt können wir das wieder lassen. Nämlich Marked. Das ist so dieser Markdown Preview Rendering diese Markdown Rendering App auf dem Mac, die man so kennt.
Noch 5 Minuten ruhig sein.
Und Fuck Yeah Markdown ist im Endeffekt eine Web-App, da gibst du eine URL ein, du sagst...
Von wem war die nochmal?
Sorry. Der hat auch einen Podcast namens Systematic auf 5x5 im Übrigen.
Ja, sehr gut. Genau. Da kann man einfach eine URL eingeben und dann nimmt der das Layout und macht, also beziehungsweise den Content und macht einen Markdown draus. Das heißt, es ist einfach ein Markdown, HTML zum Markdown-Converter, was ich jetzt gerade gebraucht habe, weil ich so eine Webseite irgendwie auf ein Custom-System, was Markdown benutzen soll, umziehen möchte. Und da kann man einfach die einzelnen URLs der Seiten reingeben und der rendert einem das dann schön Markdown raus.
Naja, ob das schön ist, ist dann auch eine ganz andere Sache.
Ja, es geht nur um den reinen Content. Das Layout außenrum ist mir völlig egal. Ich will nur die eigentlichen Texte. Ich könnte die auch manuell abtippen oder irgendwie das selber machen, aber will ja keiner.
Der macht
und das war, sagen wir es mal so, es war gut genug. Der Prozess war gut genug, dass es automatisch funktioniert.
Das ist ja cool. Dann ist ja quasi genau cool.
Ja.
Dann habe ich noch eine kleine Sache für Leute, die aus Stuttgart kommen.
Er kommt aus Stuttgart.
Stuttgarter Bürgerhaushalt, da konnte man irgendwie Sachen vorschlagen, die Stuttgart nochmal umsetzen kann, sollte.
War da auch ein Todesstern dabei?
Nee, ich glaube nicht. Soweit habe ich noch nicht durchgeklickt, muss mal gucken. Knapp 3000 Vorschläge haben sie angenommen und die 3000 kann man jetzt abstimmen, ob die gut sind oder schlecht sind und die 100 meistbestimmten werden dann von der Stadt auch durchgefilzt und geguckt, ob die machbar sind. Ja, ich bin ja immer für mehr Bürgerbeteiligung und das ist übrigens eine Drupal-App. Drupal geschrieben, habe ich gesehen.
Welche? Die
frag mich doch nicht.
Also hab ich jetzt noch nicht. Jetzt auf dem Link, den du verlinkt hast, oder ist das noch irgendwo was unten drunter?
Nee. Bürgerhaushalt-Stuttgart.de. Die Webseite war auch die ersten Tage irgendwie total lahm. Jetzt haben sie gerade während der Sendung eine E-Mail geschrieben, boah, wir sind jetzt irgendwie schneller, wir haben mehr Server hingestellt. Ich gesagt, gut, super.
Wenn ich hier noch einen im Keller gefunden, wir haben mit dem Fly in seinem Keller noch so einen Server gefunden, die haben einfach mit dran gebaut. Aber der läuft gerade nicht, weil das an Linux kaputt ist.
Nee, mein Linux ist nicht kaputt.
Was sonst?
Ich habe keine Wohnung, wo ich den Server aufstellen könnte.
Aber diese andere. Dann wissen wir jetzt, wo dein Server steht.
Guck mal, scheiße, ich habe meinen Server geklaut. Ich muss gleich mal gucken, ob der da noch steht.
Wichtig ist, dass du deinen USB-Stick abgezogen hast, dass das Ding nicht booten kann.
Hab ich.
Glück gehabt. Ja, den haben sie bloß neu installiert.
Ich einfach mal platt machen, Windows XP drauf.
Nee, Windows NT, weil da haben sie noch Lizenzen für.
Richtig.
Die gab's noch, genau.
Dann hat irgendein armer Student 2,5 Tage damit verbracht, einen Mump auf Windows NT aufzusetzen. Halt macht so. Sinn, macht Sinn.
Hat er selber gebaut von Hand mit dem CC.
Also wenn ihr hier in der Umgebung seid,
den Windows-Körner, NT-Körner, ja.
Ach Leute,
was?
Dann da einfach mitmachen.
Achso, ja, klar.
Mitmachen. Macht Bürgerhaushalt, sagt, was umgesetzt werden muss. Oder nicht. Bis zum 18. März habt ihr Zeit abzustimmen. Gut.
Kann man nur, wenn man in Stuttgart wohnt, nicht wenn man im...
Ja.
Ja.
Derp.
Wieso? Wohnst du nicht in Stuttgart?
Nee. Ich wohne vor den Toren von Stuttgart.
Ist das was Gutes oder eher nicht so gut?
In meinem Herrenhaus, in meinem Landsitz, im Westflügel, neben der Wiese, wo ich die Uhren züchte.
Die Uhren?
Ja.
Das ist ein stummes Haar. Uhren.
Ja.
Okay. Ich glaube, wir sollten aufhören.
Quasi deine Rolex.
Tick-Tack, Tick-Tack, genau. Ja.
Es wird nicht besser.
Doch, jede Minute wird es nur besser.
Okay. Dann, ich wünsche euch wie immer frohe Zeit.
Oh Mann. Okay, lassen wir das.
Ist egal, das kann Ingo wieder wegschneiden.
Nein,
genau, ich schon mal so gut gekonnt.
Ich schneide nichts weg.
Ja, Ingo, im Zweifelsfall immer eine Entschuldigung vorne dran.
Ja,
schon mal prophylaktisch.
Ja,
egal,
ja,
egal um was es geht.
Ihr könnt ja mal so eine standardprophylaktische Entschuldigung einfach mal aufnehmen und dann kann ich die
Dann machen wir es einfach direkt jetzt, oder?
Okay, ja. Bürgerhaushalt Stuttgart ist eine Drupal 6 Seite, die auf Hetzner gehostet ist.
Er hat gerade seinen Crawler gefragt.
Psst.
Psst.
Ja. Ah ja. Was soll man machen?
Ist da nicht schlimm?
Ja, okay.
Funktioniert. Ist
bisschen alt.
Man kann nicht alles haben.
Genau. Wir verabschieden uns gerade, ne?
Ja, wir wollten uns erstmal entschuldigen.
Erstmal entschuldigen, aber so schlimm war es halt gar nicht.
Ja, genau. Nee, ist ja egal, wir entschuldigen uns für die nächsten
prophylaktisch
Folgen.
Sollten wir
präventiv entschuldigen.
Genau, sollten wir bisher oder in Zukunft irgendwas sagen, was euch in irgendeiner Art und Weise beleidigen könnte, dann tut
es
uns leid. Dann tut es uns
religiös, sexistisch.
Karneval.
Karneval, ja.
Karneval.
Weihnachten.
Minderheiten.
Ostern.
Ostern, ja, Weihnachtsmann. Wenn ihr der Weihnachtsmann seid, dann...
Wenn ihr Brad Terpstra streiten,
es euch nicht gefällt, wie wir einen Nachnamen aussprechen. Ich glaube, wir sollen ab sofort statt einer Begrüßung einfach eine präventive Entschuldigung machen.
Ja, immer.
Ist einfach besser.
Nee, es macht doch mehr Sinn.
No ja. Haters, no Nazis, no racists.
Richtig. Okay, ich glaube, wir sollten langsam wird es zu wild. So, Ingo, macht, dass es aufhört.
Ja, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüssi. In diesem Internet.
Okay.
Das klingt, als wärt ihr sterbende Hühner, hey.
Ja.